Attention.
Fast live. Aus einer dreifach versiegelten Aktenmappe im Berufungszimmer des FIA-Sportgerichts kommt die Big Show von sportradio360.de. Das verzweifelte Überholmanöver in der Safety-Car-Phase der deutschen Sportpodcasts. Wir suchen uns unsere Rennleiter immer selbst aus.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzel.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt.
Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch.
Servus, hier spricht Fritz Klopfer.
Grüß euch, das ist der Manuel Teller.
Servus, das ist Elina Strasser.
Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
Hey guys, it's Michael
Schifrin. Salut, c'est Pierre Garbert.
Hello, this is Karin Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
So, Herrschaften, leichte technische Probleme, Big Show 560, aber das hält uns von nichts ab. Lässiger Fußballteil, Nina Potzl, Jonas Friedrich, Markus Götz über die Eintracht, über dann auch Stuttgart. Danach, ich hatte in anderer Angelegenheit mit Horst Rubisch gesprochen, aber jetzt ist er auch hier dabei, nach ungefähr 43 Minuten. Nach 53 Minuten dann zwei Teile mit Holger Gerz, zuerst über Werder Bremen und danach, nach ungefähr einer Stunde sechs, über den Eurovision Song Contest, believe it or not. Nach 1.19 dann BBL mit Michael Körner, nach 1.35 die Power Rankings mit Producer Junior Robin, nach 1.52 der Motorsportteil mit Stefan De Voice. Da haben wir Eddie Mielke leider auf dem Weg immer wieder verloren. Das gleiche gilt für den Formel 1 Teil, der nach 2 Stunden 5 beginnt. Da haben wir Stefan Ehlen nur zu einer kurzen Antwort am Start gehabt, dann auch verloren. Aber okay, so ist es. Nach 2.17 Eishockey, das hat besonders geschmerzt, Sash Banderman und die Legende Günther Zapf. Und da sind uns leider 3-4 Minuten verloren gegangen von Sascha. Was nicht an Sascha gelegen hat, sondern an meinem Aufnahmetool hier, das sich selber aufgedreht hat. Ich habe es ein bisschen zu spät gemerkt. Wurscht, trotzdem goldene 15 Minuten mit Günni und mit Sash. Danach NBA, André Vogt nach 2.32 und nach 2.52 dann noch Tennis mit Stefan Hempel. Viel Spaß. Ah ja. 850 Euro habe ich gespendet an Ärzte ohne Grenzen. Wenn es wem interessiert, danke an all diejenigen, die nicht nur die Pullis gekauft haben, sondern auch noch sehr, sehr großzügig Spenden draufgelegt haben. Die Big Show 560 beginnt naturgemäß mit Fußball. Heute viele Fußballteile, wie vorhin schon angesprochen. Aber wir legen los mit folgender Runde. Zum einen, zum ersten Mal dabei, Nina Potzl, freie Sportjournalistin für Sportradio Deutschland, hauptsächlich unterwegs. Guten Morgen, Nina.
Guten Morgen.
Öfter mit dabei, beim Fußball, aber auch beim Golf, ist Jonas Friedrich von Sky, von Amazon. Guten Morgen, lieber Jonas.
Tag zusammen.
Und heute darf er auch mal beim Fußball mitreden. Er versucht immer die Hintertür zum Tennis auch zu bekommen. Die gestatte ich ihm manchmal. Markus Götz von Sky. Götzi, morgen.
Eine Frechheit, diese Begrüßung.
Ja, das ist alles legitim. So, ich habe mich gestern Abend gefragt, gestern Nacht vielmehr. Ich weiß nicht, Nina, fangen wir gleich mit dir an. Gibt es keine bessere Möglichkeit, einen Sieger zu ermitteln im Fußball als ein Elfmeterschießen? Weil das ist absolut random am Ende des Tages. Und schön, dass Frankfurt gewonnen hat, aber es ist halt leider random.
Ja, es ist sehr random. Also natürlich gibt es eine bessere Variante, nämlich im Spiel direkt. Aber dazu hatte Frankfurt ja auch enorm viele Möglichkeiten und die haben sie einfach nicht genutzt. Und dann ist es natürlich schon irgendwie für die Nerven schwierig, aber zum Zugucken finde ich dann doch immer ganz ganz spannend. Also ich bin da, eben weil es so random ist, ein bisschen auch Fan von, aber natürlich random.
Jonas, wäre es nicht schlauer, alle 5 Minuten 2 Spieler runterzunehmen? Und dann irgendwann spielen wir 5 gegen 5, da müssen ja Tore fallen. Ich glaube, im Eishockey gab es dieses System.
Moment, was?
Ja, stell dir das mal vor. Die 90 Minuten sind rum. So, es steht 1-1 zwischen Frankfurt und Glasgow. Und dann heißt es, wir beginnen die Verlängerung 9 gegen 9. Nach 5 Minuten spielen wir 7 gegen 7, bis das erste Tor fällt. Bam!
Ich sehe, jetzt tut mir leid, aber ich sehe überhaupt keinen Anlass, irgendwas an diesem Modus zu verändern.
Nein, es ist so zufällig.
Aber was ist denn? Das war doch großartig. Außerdem war es, also nur mal random, ja, aber meine Güte, wenn es halt nach 120 Minuten so steht, dann machen wir es doch so. Abgesehen davon fand ich, war eins der qualitativ hochwertigsten Elfmeterschießen. Also war ja einer besser als der andere. Also zumindest unter den Elfmeterschießen, an die ich mich so erinnern kann. Das war schon ganz großartig. Da ist ja kein einziger reingelogen worden. Vielleicht werde ich jetzt alt, aber Jens,
ich bin schon alt.
Es tut mir leid, ich sehe in keiner Weise Korrekturbedarf.
Götze, hilft doch mir ein bisschen, weil beim Handball wäre das doch geil, 2-2 nur mehr, wenn es unentschieden steht.
Mein Gott, wenn seine Vorschläge leiden, derzeiten offenbar ein bisschen in der Qualität. Nee, also ich bin bei Jonas, das ist so, wie es ist. Und ich habe da auch in all den Jahren immer wieder drüber nachgedacht, es gibt keine bessere Möglichkeit. Ich war kein Fan des Golden Goals. Was war Silver Goal? Gab es auch nochmal, zumal du ja auch nie weißt. Wann fällt denn eins? Das kann ja rein theoretisch ewig gehen. Und ich glaube, zum guten alten Losentscheid hinter verschlossenen Türen, mit und ohne Geld, wollen wir auch nicht zurückkommen, bleibt am Ende nur das Elfmeterschießen. Ich weiß, was du meinst. Beim Eishockey, ich habe das auch zur Kenntnis genommen. Ich glaube nicht, dass man das beim Fußball machen sollte. Das ist ja ein irres Theater. Also mit Spieler runternehmen. Ich glaube, das ist die beste Variante mit all ihren Pferdefüßen. Gibt nichts Besseres.
Und stimmt ja auch. Also es war ja wirklich gestern so ein unfassbar gutes Elfmeterschießen auch. Also da würde ich das dann doch auch nicht umtauschen wollen.
Das war wirklich so. Also ich fand das auch, dass der einzige Elfer war eigentlich Kostic, wo man sagt, den hätte der Goalie haben können, aber war auch gut flach geschossen. Viele von der Stange rein, okay, das gestehen wir zu. Was heißt das jetzt, Jonas, für den deutschen Fußball? Ich weiß schon, was das heißt. Es gibt 5 Champions League Plätze. Ist die Bundesliga, die hier oft nicht gut wegkommt, so rum ist richtig, ist die Bundesliga rehabilitiert?
Dazu ist es noch ein weiter Weg, aber es ist eine von vielen Dimensionen dieses gestrigen Abends. Also das war ein historischer Abend per se, erstmals seit 1997, ihr kennt die Geschichte. Das zweite ist, es war, glaube ich, mannschaftlich eine großartige Erfüllung einer Saison für diese Truppe, die in der Bundesliga eher so mäßig gespielt hat, aber diesen Wettbewerb zu ihrem Wettbewerb gemacht hat. So, und dann hast du schon recht, hat es natürlich auch so eine Art deutsche Dimension, weil in den letzten Jahrzehnten sich die deutschen Mannschaften ja in keiner Weise mit Ruhm bekleckert haben, insbesondere in der Europa League. Es war ein Desaster. Das Desaster hatte eigentlich dieses Jahr fast sogar noch den Tiefpunkt, in dem es die Rangers geschafft haben, die Nummer 2 und die Nummer 4 der Fußball-Bundesliga aus dem Wettbewerb zu hauen. Und insofern ist es schon gut, endlich für die Fußball-Bundesliga, dass sie in der Europa League jetzt doch nochmal gezeigt hat, dass sie wettbewerbsfähig ist und dass sie auch eine Mannschaft hat, die in der Lage ist, diesen Titel dann auch tatsächlich zu gewinnen und nicht nur davon zu faseln.
Ist gestern, oder die Frage ist ja, wissen wir jetzt schon, warum die Glasgow Rangers gegen Dortmund zum Beispiel gewinnen konnten? Habt ihr gestern irgendwas gesehen, Nina, wo du sagst, okay, die Mannschaft, die war so stark, oder war das wirklich nur auch gegen Leipzig dann dieser unfassbare Heimvorteil in Glasgow selbst? Ich tue mich ein bisschen schwer bei den Frankfurtern, sage ich, okay, der Kampfgeist, das war viel Spielglück dabei, auch gegen Barcelona, aber ist okay, gehört dazu, alles gut. Aber ich habe mich gestern Abend dann wirklich gefragt, warum haben die Rangers eigentlich gegen Dortmund und gegen Leipzig gewonnen, außer vielleicht aufgrund des Heimvorteils? Nina, ich habe dich gemutet. Du musst dich unmuten.
Dankeschön. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mich selber nochmal mute. Ich glaube, man kann den Heimvorteil auf jeden Fall, muss man auf jeden Fall mit reinziehen. Aber die haben defensiv einfach unglaublich gut gestanden und dann die Chancen einfach genutzt. Also ich fand, gestern hat man es auch zum Beispiel gesehen, die sind in Führung gegangen, weil die Frankfurter einfach ihre Chancen nicht genutzt haben und die Rangers schlagen dann halt zu und das haben sie bei den anderen Partien auch gemacht und sind da einfach effektiv gewesen. Und ich glaube, ich bin natürlich immer ein Riesenfreund von unfassbar guten Kulissen und Fans, die unterstützen und so weiter, finde aber manchmal tatsächlich, dass das so ein bisschen überschätzt wird. Auch wenn, na klar, Spieler sehr oft sagen, das kann man nicht überschätzen und so weiter und so fort, aber ich glaube, bis zum gewissen Grad dann vielleicht doch auch.
Götzi?
Zum Thema Einfluss der Fans, bitte, meinst du? Ist es so, dass mein persönlicher Erfahrungsschatz nicht über 200 Zuschauer hinausreicht, ne? mit der TSG Ehingen Verbandsliga und Landesliga.
Moment, sprechen wir Handball oder Fußball?
Wir sprechen von Handball. Und beim Fußball in der Jugend und beim Tennis, sagen wir mal, da sind wir nicht ganz an die 200 herangekommen. Ne, also das fällt mir ganz schwer, mich als Nicht-Erlebender das zu beurteilen, aber logischerweise gucke ich mir das jetzt auch schon in verschiedenen Sportarten seit sehr vielen Jahren an und kriege auch Feedback von den Leuten. Ich glaube schon, dass es Kraft hat. Und ich glaube auch sehr an das Energetische. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Aber wenn da eine positive Kraft kommt, dann ist das ist für mich greifbar und das ist real und das ist nicht nur sozusagen ja ein Gebilde im Kopf. Das kann einiges auslösen. Ja. Kann aber, das haben wir ja auch oft genug schon gesehen, kann auch zur Last werden, zur Bürde. Wenn dann sozusagen die Erwartungshaltung oder die gefühlte Erwartungshaltung, die hinter einer solchen Präsenz steht, dich auch erdrückt. Aber ich glaube da schon sehr dran, dass da viel Kraft hintersteckt. Und also Frankfurt ist da ja echt ein gutes Beispiel. Und übrigens, selbst wenn es nur in den Köpfen stattfindet.
Ja.
Also wenn die Frankfurter sagen, hey, unsere Fans sind wieder da, so nach dem Motto, uns kann gar nichts passieren. Ja, so what? Ob das jetzt sozusagen wissenschaftlich nachweisbar ist oder nicht, wenn es einen positiven Effekt hat, wunderbar.
Jetzt ist die Frage, Jonas, was passiert mit dieser Mannschaft? Ich fand ja nicht, dass irgendjemand massiv herausgestochen hätte. Also ich kenne mich auch beim Fußball aber nicht aus, das kannst du mir ja gleich sagen. Aber eigentlich werden erfolgreiche Mannschaften im Sommer dann immer auseinandergerissen. Was antizipierst du in Frankfurt?
Ich würde gerne nur mal ganz kurz sozusagen einfach die, vielleicht ist es nicht der Moment, an dem man einfach so eine Sternstunde, und die war es doch gestern Abend, vielleicht auch einfach kurz so stehen lässt. Weißt du, das war so, das ist doch jetzt alles einfach total schön, Jens. Es ist doch einfach ein wundervolles Ereignis, das sich viele von uns einfach gern erinnern werden. Und ehrlicherweise weigere ich mich gerade ein bisschen, sozusagen, das ganz nüchtern auch so einzuordnen und zu gucken, um Himmels Willen, was wird aus dieser Mannschaft, weil es ist doch jetzt einfach so, wie es ist, wunderbar. Witzigerweise hat Frankfurt, nur kleiner Ausblick, jetzt nicht die super mega interessanten Einzelspieler für andere Clubs, Ausnahme Kostic, Ausnahme Trapp. Alles andere ist einfach mannschaftlich geschlossen. Ich für mich auch so ein kleiner, feiner Beleg. Ich wäre nie drauf gekommen, dass Lenz den ersten Elfer schießt.
Oh ja.
Der das ganze Jahr eigentlich aus unterschiedlichen Gründen meistens verletzt, im Prinzip nur eine untergeordnete Rolle spielt, freundlich formuliert. So, und der tritt diesen ersten Elfer an und ist auf einmal mittendrin in diesem Geschehen und sozusagen ein elementarer Bestandteil dieses Elfmeterschießens und dieses gigantischen Erfolgs. Und das ist auch nur so ein kleiner, feiner Schnipsel in diesem Gebilde, aber es spricht für diese mannschaftliche Leistung, die ist einfach großartig. Und ich hoffe, dass die idealerweise mit diesem Geist noch so ein Weilchen zusammenbleibt und gemeinsam dann die nächsten Abenteuer angeht. Eins davon ist die Champions League.
Ja. Und dann alles auch noch mit einem österreichischen Trainer, Jens. Hast du es mitgekriegt?
Also pass auf, Martin Konrad, euer Sky-Kollege aus Österreich, hat ja damals, als es hieß, Oliver Glasner geht direkt vom LASK, dort war er, glaube ich, in Österreich, geht er direkt zu Wolfsburg. Da hat der Martin, der wirklich enorm viel Ahnung vom Fußball hat gesagt, naja, schwierig. Er hat eben nicht diesen Zwischenschritt gemacht, den Adi Hütter gemacht hat, der zuerst mal in die Schweiz gegangen ist, sondern direkt von einem zwar guten, aber jetzt nicht überragenden österreichischen Verein zu einer eigentlichen Spitzenmannschaft nach Wolfsburg zu gehen, das wird schwierig. Jetzt ist es in Wolfsburg nicht schwierig geworden. Und dass der die Mannschaft so einfängt, ich weiß ja noch, im Herbst haben wir hier diskutiert, Glasner passt überhaupt nicht zur Eintracht, zu wenig emotional. dass das so gut funktioniert, das finde ich dann schon geil am Ende des Tages, Götze. Das muss ich dir wirklich sagen. Also Österreicher hin oder her. Und
ja, aber Moment, Jens, also im Leben ist doch die Schweiz kein Zwischenschritt von Österreich nach Deutschland. Ja, doch, also so schlimm ist es jetzt auch nicht.
Basel, Jonas, schon. Ich finde schon, dass Basel zum Beispiel...
Aber war doch Bern.
Ja, ich weiß, aber Basel zum Beispiel war jahrelang in der Champions League, wo die Österreicher nichts dort verloren haben. Es gibt dort schon, finde ich, in der Schweiz ist wenigstens ein bisschen Spannung ab und zu.
Also ich sehe es, ich finde, da machst du jetzt den österreichischen Fußball viel zu klein. Das ist, nein. Ich glaube, Wolfsburg war die perfekte Station für ihn. Vielleicht, also ich hoffe, ich erinnere die Geschichte richtig, aber der Glasner war ja in seiner Salzburger Zeit, war der ja gar kein Trainer.
Nein.
Sondern der war doch im Management. Und wenn ich es richtig erinnere, war der irgendwann mal mit Ralf Rangnick joggen. Und der Rangnick fragt ihn, was er denn eigentlich in seinem Leben noch so machen will. Und bei diesem Jogging, bei dieser Joggingrunde hat er dem Rangnick erklärt, also der Glasner, ja, also er wird eigentlich schon wieder am liebsten auf dem Trainingsplatz stehen. Und nur dieser gemeinsamen Runde ist es zu verdanken, dass der dann sich wieder um Mannschaft gekümmert hat und jetzt diese Karriere hingelegt hat. Das fällt mir jetzt völlig zusammenhangslos anekdotisch an der Stelle ein.
Ja, random. Das ist irgendwie alles random. Können wir, Nina, wenn wir jetzt den Haken dran machen an die Europa League-Saison, sagen, absolut verdienter Sieger, weil Frankfurt, wollen wir nicht vergessen, kein einziges Spiel verloren hat.
Ja, auf jeden Fall. Also auch, wie sie das gemacht haben, so dann Barcelona rausgehauen und West Ham auch noch und so. Also absolut verdient, definitiv. Vor allen Dingen nach dem Spiel gestern, das war ja wirklich, also unfassbar. Ich habe auch mit meinem Bruder, der ist auch ein totaler Freak, fast noch mehr als ich, der hat auch irgendwie die ganze Zeit getickert von wegen, oh mein Gott, was ist das für ein krasses Spiel, und dann eben gegipfelt in diesem wahnsinnig guten Elfmeterschießen. Und ich muss ehrlich sagen, weil du gesagt hast, wenn wir das jetzt abschließen und verdient, absolut, weil wenn wir jetzt noch ein Stückchen weiter rausgucken, also vorausgucken, dann geht's ja auch noch im Supercup entweder gegen Real oder Liverpool. Oh. Da bin ich auch super gespannt.
Stimmt, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Wo auch immer der dann stattfindet, man weiß es nicht.
Das weiß ich auch gerade gar nicht, aber ich weiß nicht, ob ich denen da wirklich vier Chancen zurechnen würde, den Frankfurtern, aber ey.
Sag ich das?
Warum nicht eigentlich?
Bin ich jetzt bei Jonas Friedrich völlig wurscht. Ja, dürfen gegen Liverpool oder gegen Real spielen, das wird ganz, ganz groß werden.
Absolut.
So, ein Mann, der mittendrin war, hat mir gestern um 0.37 Uhr eine Sprachnachricht geschickt. Die werde ich jetzt einspielen. Jonas und Nina und Markus müssen sie nachhören. Das war Thomas Wagner, der mir eine einminütige Nachricht, wie gesagt, geschickt hat. Kurz nachdem es gestern passiert ist. Wir machen eine kurze Pause, hören uns den Wagen an und kommen dann wieder zurück.
Also ich schicke dir jetzt Bilder direkt vom Rasen, vor der Kurve. Danny da Costa hat den Pokal. Ich sehe so viele fassungslose Gesichter auch von den Fans, von den Spielern. Ich habe das Gefühl, wir haben das alle nicht ansatzweise verarbeiten können oder haben damit gerechnet. Und auch was vorm Stadion los ist, da hören wir jetzt schon. Also wirklich unglaublich. Und ich muss ehrlich sagen, es war natürlich jetzt auch im Moderations- oder Reporterleben eine absolute Sternstunde, auf dem Platz zu dürfen, die ganzen Jungs einfach festzuhalten. Trapp, der geweint hat, Hinteregger fassungslos, Knauf. Also einfach nur geil, muss ich ehrlich sagen.
Ja, hallo, da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
So, Herrschaften, wir sind wieder da, Big Show 560 mit Jonas Friedrich, mit Nina Potzl, mit Markus Götz. Und Götzi, wenn du sagst, das Publikum kann auch ein kleines bisschen vielleicht belastet sein, kann aber auch antreiben. Ich sag dir, was ist, Götzi, am letzten Samstag, 17.20 Uhr, wenn ich in Stuttgart gewesen wäre, ich weiß, ich habe eine Woche vorher noch gesagt, diese Platzstürme gehen mir auf den Keks. Aber wenn ich in Stuttgart gewesen wäre, du weißt, ich mag dich, ich mag den Jonas, ich mag Toni Tomic, der VfB ist mir relativ wurscht. Aber ich wäre mit euch auf den Platz gelaufen, wärst du an meiner Seite gewesen, weil das war schlicht und ergreifend Wahnsinn, was da passiert ist.
Vermutlich wäre ich nicht an deiner Seite gewesen, denn ich wäre gar nicht in der Lage dazu gewesen, irgendwas koordiniert es in irgendeine Richtung zu machen.
Das möchte ich bestätigen als jemand, der dich gesehen hat während dieser Minuten.
Das war Augenzeuge. Also das war für mich, das muss ich echt ehrlich, ich bin, seit ich denken kann, diesem Verein emotional zugeneigt. Das ist dann irgendwann da gewesen mit 4, 5. Ja. Ich bin in einer Gegend aufgewachsen, da gab es zu der Zeit eigentlich, ich glaube, das ist heute noch so, es gibt eigentlich, gab nur zwei Möglichkeiten. Ja. Du tendierst zu den Bayern oder du tendierst zum VfB, quasi genau dazwischen in der Ulmer Gegend. Den SSV gab es ja damals nicht, im Grunde. Und das war immer VfB. Und natürlich hat sich das alles emotional auch ein Stück weit relativiert über all die Jahrzehnte. Aber ich war emotional immer mehr oder weniger stark dabei. Das war für mich der geilste Fußballmoment seit mindestens 10 Jahren. Also ich kann mich an nichts, auch nur ansatzweise Vergleichbares erinnern. Diese, wie das alles zustande gekommen ist, ja, wunderbar live mitgezeichnet in der Sky-Konferenz. Ja. Ich meine, die Hertha geht echt in Führung. Dortmund spielt grauenhaft in der ersten Hälfte. Der VfB schafft zwar selber die Führung, kriegt aber den Ausgleich und ist echt mental am Boden, weil die aus Dortmund kein positives Signal kommt. Und wie das dann zusammenspielt, dieser schimmlige Elfer, den Dortmund kriegt, ja, regelkonform, aber trotzdem, wie der zustande kommt, wie plötzlich da wieder Leben ins Spiel kommt, wie die Hertha wieder anfängt zu zittern, wie Moukoko dieses echt coole Tor macht, der war super schwierig, ja, und der musste genau so kommen, dass er reingehen kann, in der 84. und 85., ich weiß nicht ganz genau. Und der VfB mit den ganzen vergebenen Chancen im Hinterkopf aus der ersten Hälfte, wo du denkst, meine Güte, warum haben wir da nicht schon längst das 2 und das 3 und das 4-0 gemacht? Und dann fällt dieses Ding in der 92. Minute. Die 92er Meistermannschaft komplett im Stadion. In der 92. Minute fällt dieses Ding in den 92er Trikots. Und Wataru Endo, am 9.2. hat er Geburtstag. Leute. Ganz ehrlich, und jetzt sagen wir noch, du glaubst nicht an irgendwelche größeren Dinge. Nee, ehrlich, es war ein Wahnsinnsmoment und ich war in der Sky-Konferenz. Ich habe im Nachhinein, muss man sagen, glücklicherweise ein Spiel kommentiert, das jetzt nicht so relevant war, mit Mainz gegen Frankfurt. In dem Moment hat es mir echt fast den Schalter umgelegt und ich bin da, nee, lass Lola, Jonas, du, ich war ja nicht zurechnungsfähig. Was hast du gesehen?
Ich hatte das große Glück, eine Box schräg hinter dir zu haben und habe gesehen, wie du im Prinzip dein Spiel fahrlässig vernachlässigst.
Ganz kurz.
Fahrlässig vernachlässigend im Stehen mit allenfalls einem Viertelsauge noch verfolgt hast. Du bist wild herumgehüpft, hast das Headset weggefeuert. Du bist ja auch nicht, wie soll ich sagen, wer Markus Götz noch nie in Persona gesehen hat, es ist jetzt nicht die federleichteste Person der Welt und dementsprechend hat es einfach auch im ganzen Raum Schläge getan, als du auf- und abgehüpft bist. Du warst einfach da und hörbar, spürbar, sehbar und es hat mich sehr, 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 sehr für den VfB, aber speziell auch für dich gefreut, weil dein Pessimismus dich das ganze Jahr über getragen hat, nach unten gezogen hat. Und es mich für dich persönlich sehr, sehr freut, dass es ausnahmsweise entgegen deiner Erwartung gut gegangen ist.
Und das ist aber meine komplett gegenteilige Erfahrung gewesen. Erstes Mal ist, was ich toll fand und ich weiß, dass ich bring's trotzdem auf, aber es war, wie Kalajdzic diesen Elfmeter verschießt, ist Götzi aus irgendwelchen Gründen in der Konferenz zu hören gewesen.
Ey, das ist echt nicht gut für meine weitere Karriere bei Sky, was hier gerade alles...
Was heißt denn da aus irgendwelchen Gründen? Er hat sich schlicht nicht ausgetastet.
Ich hoffe noch, dass da keiner zuhört. Ja, es ist so, ich war drauf, als Kai schreit, Kai Dittmann, Elfmeter in Stuttgart. Bei mir hat die Atmung ausgesetzt, ich habe sofort abgegeben zu Kai, ja, also on air. Und habe tatsächlich vergessen, das funktioniert so, wir tasten uns selbst ein und aus, wenn wir in der Konferenz reinschreien und kommentieren. Und ich habe es in dem Moment einfach vergessen und ja, ich bin sehr froh, dass ich einfach nur gesagt habe in dem Moment, das gibt's doch nicht. Da waren auch noch andere Dinge in meinem Kopf. Und dann kam auch schon der sehr freundliche Hinweis auf meinem Kopfhörer, ich solle mich doch mal zügig austasten.
Ja, dann kam auch der sehr freundliche Hinweis von Kalajdzic, Götzi, beruhig dich mal, ja, ich hau den jetzt rein. Ich weiß nicht, Nina, mir ist es so gegangen, also vor allen Dingen an Toni Tomic, der auch hier gerne und oft zu Gast ist, hat als Sympathisant der Stuttgarter in einer Art und Weise genau das Gegenteil von Götze nämlich versprüht. Er hat gesagt, ach Gott, das wird schon, da kommen die Spiele, die die Stuttgarter sicher gewinnen, haben die Stuttgarter diese Spiele natürlich nicht gewonnen. Von, ich weiß gar nicht, wo deine Sympathien liegen, Nina, aber in deinem Freundeskreis gab es da bei Stuttgart Fans, Sympathisanten auch diesen aus meiner Sicht komplett unbegründeten Optimismus, der am Ende dann trotzdem belohnt wurde.
Ich bin dabei, dass der relativ unbegründet war tatsächlich. Ich war auch eher pessimistisch für die Stuttgarter, weil also meine Sympathien liegen im Norden bei den Grün-Weißen. Deswegen war es auch ein sehr aufregendes Wochenende in der Tat. Und ich bin im Umland von Berlin aufgewachsen und deswegen in der Jugend, wenn wir im Stadion waren, damals war Union noch in der Oberliga, sind wir zu Hertha gegangen. Deswegen bin ich da gerade so ein bisschen ja, auf der anderen Seite. Mein Bruder, der ist so ein Herthaner durch und durch. Deswegen war ich eher so von der Sorte, die da die Hände vor den Kopf geschlagen hat. Aber ja, ein paar Stuttgarter Fans kenne ich natürlich auch. Und die waren eher ein bisschen niedergeschlagen. Also die waren da nicht ganz so optimistisch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in dem Spiel jetzt, also wenn man nur das Spiel anguckt, hatte ich schon eher, also nicht unbedingt das Gefühl, dass sie so psychisch angeschlagen waren, sondern ich hatte schon irgendwie immer das Gefühl, dass sie das schaffen werden. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie schaffen die das.
Ja, und jetzt, Jonas, hat's Felix Magath erwischt. Das ist ja jede Konstellation lässig irgendwie. Magath zuerst gegen die Stuttgarter, wo er gespielt hat. Jetzt spielt Magath gegen seinen HSV. Wir werden dann später noch von Horst Rubisch was hören zu dieser Relegation. Wie schätzt du das Momentum ein, Jonas? Weil die Hertha so viele Chancen gehabt hat, die Klasse zu halten. Heimspiel gegen Mainz, das Unentschieden in Bielefeld und der HSV ja eigentlich wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist zu diesem Relegationsplatz. Wie wägst du da die Chancen ab?
Also auf unterschiedlichen Ebenen. Ich habe mich gestern Abend natürlich auch bei dem Gedanken erwischt, weil als ich mich gefragt habe, wie und wo und mit welchem Gefühl guckt denn jetzt Freddy Bobic eigentlich gerade dieses Frankfurt-Spiel? Ah, ja, okay. Und das meine ich nicht mit Häme, sondern also das ist einfach bitter, hart, gleichzeitig selbst verschuldet. Also so. Die andere Ebene ist, dass ich von Fußball einfach nur begrenzt Ahnung habe, hat mir die Hertha mit Felix Magath eigentlich in den letzten Wochen schon gezeigt, weil never ever hätte ich gedacht, dass diese Mannschaft überhaupt nochmal punktet und beispielsweise Hoffenheim 3-0 schlägt. Insofern sind sie weiter, als ich dachte. Gleichermaßen ist es jetzt so, ich meine, die haben drei Matchbälle, wenn man so will, vergeben. Haben jetzt natürlich, ja, sie waren eigentlich schon safe, haben's ja unter widrigen Umständen zum Schluss dann doch noch in die Relegation geschafft und müssen jetzt ran gegen den HSV, der tatsächlich ausnahmsweise eine total positive Energie hat, der jetzt sogar in der Lage ist, schwierige Spiele, und das immer wiederum bei einer Frage, bei der ich einfach offensichtlich zu wenig Ahnung habe von Fußball, never ever hätte ich nämlich geglaubt, dass die in Rostock gewinnen. Tatsache ist, der HSV hat das Spiel sogar noch gedreht und hat als psychologisch die viel besseren Voraussetzungen, dieses Spiel zu gewinnen.
Und übrigens, ich glaube, dass Thomas Wagner am letzten Sonntag ungefähr gleich gestresst war wie Götze am Samstag, weil Wagner.
Ja, ich war Augenzeuge.
Ach, wirklich?
Ja, der saß bei Sky in der Küche oder in der Kantine alleine an einem Bildschirm. Ich bin reingekommen dann am Nachmittag und da saß er und der Teint war noch roter als sonst. Er hat stark geschwitzt und hatte auch Atmungsaussätze und ich habe ihn dann sozusagen in 10 Minuten habe ich ihn mit großer Ruhe ins Ziel begleitet, nachdem sozusagen meine Emotionen wieder im regulären Bereich waren, was bei mir sehr schnell geht übrigens.
Ja, aber Thomas war wirklich dann pessimistisch, weil er sagt der letzte Woche zu mir, ja, aber Rostock ganz, ganz schwierig dort zu gewinnen und dann früh 1-0 für Rostock.
Aber ganz ehrlich, deswegen, jetzt muss ich schon nochmal sagen, mir ist das jetzt auch im Moment alles wurscht, ich bin da genau wie Jonas, genauso wie gestern dieses Frankfurt-Ding, das ist einfach nur ein Märchen und wie es beim VfB gelaufen ist, einfach alles für mich im Moment nur wunderbar, aber ich war aus meiner Sicht nicht pessimistisch, ich war total realistisch. Hm. Nur weil in der 92. Minute das Ding gerade noch gut gegangen ist, war ja nun wirklich nicht alles Gute, was da beim VfB abgelaufen ist. Und ich glaube auch, dass da jetzt echt viele gute Entscheidungen getroffen werden müssen. Nur mal ganz kurz dieser Seitenausflug. Und deswegen, Thomas ist ja, was den HSV betrifft, natürlich auch verständlicherweise gestählt durch zahlreiche nicht so schöne Erfahrungen. Was ist denn die Steigerung von Pessimismus?
Das ist Defätismus, oder? Oder?
Nee, ja. Defätismus? Möglich. Ja. Kann sein, ja. Also würde es Sinn ergeben, glaube ich, ja. Nee, aber ich würde noch, ich weiß nicht, wenn ich noch kurz was zu Hertha sagen kann, Hertha HSV. Also, was wir gesagt haben, also Stichwort psychischer Vorteil, psychologischer Vorteil. Ich finde es ja, also ich finde es absolut genauso, was es auch total beim HSV liegt, finde es aber super interessant, wie Felix Magath das sieht. Also auf der Pressekonferenz hat der sich ja irgendwie super entspannt gezeigt und irgendwie gesagt von wegen, ja, wir haben jetzt ein Jahr irgendwie in der höheren Liga halt gespielt, von daher geht er davon aus, dass wir das schon gewinnen werden. Finde ich eher erstaunlich optimistisch, weil ich mir die Frage stelle, wie denn? Wie sollen sie das denn machen? Weil sobald, also wie ich gesagt hatte bei Stuttgart, dass ich da irgendwie immer das Gefühl hatte, die werden es schon irgendwie machen. Und wo man jetzt auch beim HSV gesehen hat, drehen sie das Spiel gegen Rostock. Bei der Hertha hatte ich auch nie das Gefühl, dass sie das trotzdem noch gewinnen in Dortmund, obwohl sie ja vorne gelegen haben und so weiter. Also wo ja Dortmund auch eine wirklich furchtbare erste Halbzeit gespielt hat. Aber da frage ich mich die ganze Zeit immer, wie sollen sie das schaffen? Also finde ich bemerkenswert, dass Magath da so optimistisch angeht.
Jonas, weil sie vielleicht von 1 bis 11 besser besetzt sind als der HSV?
Ja, faire Bewertung, absolut, kann man so sehen. Ich habe allergrößten Respekt davor, was Felix Magath mit dieser Hertha angestellt hat, weil die Mannschaft war sportlich tot. Die war am absoluten Tiefpunkt und er hat es mit seinen ureigenen Methoden geschafft, still, lächelnd, mit einfachen Stilmitteln diese Mannschaft wiederzubeleben. Und die ganze Idee von Felix Magath oder Felix Magath zu verpflichten, war ja, irgendeine Reaktion von dieser Mannschaft noch zu bekommen. Irgendeine. Denn alles andere, was zuvor probiert worden ist, hat nicht funktioniert. Insofern, also mag jetzt auch sein, dass der HSV psychologisch mehr Rückenwind hat. Das heißt natürlich nichts. Also selbstverständlich ist die Hertha in der Lage, dieses Spiel oder diese beiden Spiele für sich zu entscheiden. Ich würde auch sagen, auf dem Papier, wenn man jetzt mal alles Vorwissen irgendwie streicht, nur die Spiele anguckt und die einzelnen Fähigkeiten, da kann man zum Schluss kommen, ja, Hertha hat die bessere Mannschaft. Aber also wenn ich in den Relegationen der letzten Jahre irgendwas gelernt habe, so richtig predictable ist das alles nicht. Es gibt einen roten Faden, es sind fast nie schöne Spiele, sondern es sind immer total schwermütige, so beladene, angsterfüllte Spiele. Ich fürchte, das wird bei dieser Ausgabe nicht groß anders.
Frage für einen Freund, wer auch immer sie beantworten möchte. Gilt das, was wir jetzt im Europapokal gesehen haben, auch für die Relegation? Sprich, Auswärtstore sind nichts mehr wert. Ich weiß es nämlich wirklich nicht.
Ja. Nichts mehr wert. Nichts mehr wert.
Okay. Der Herr Thaner, die Herr Thanerin, also dein Bruder dann, Nina, oder auch ja, deine Einschätzung, diese Ruhe, die Jonas angesprochen hat von Felix Magath, ich kann die auch als eine, also ich habe die als eine gewisse Wurstigkeit interpretiert. Ja? Mhm. So dass der da dort sitzt, sagt, okay, lasse ich mich halt bezahlen für die letzten Monate und das noch dazu fürstlich. Und wenn man es schafft und gut, und wenn nicht, ist man auch wurscht. Ist das bei der Hertha beurteilt worden? Oder von deinem Bruder als Fan?
Ja, tatsächlich ähnlich. Also der ist da auch ein bisschen skeptisch. Ich meine, klar, super dankbar, weil es stimmt ja schon ein bisschen, man hat schon eine Veränderung gemerkt irgendwie in der Mannschaft, was jetzt, wenn man mal ganz ehrlich ist, auch nicht so wahnsinnig schwierig war. Aber so ein bisschen skeptisch gegenüber dem Auftritt ist man da schon, habe ich so das Gefühl. Wobei es natürlich auch irgendwo so ist, ja, es ist halt Felix Magath ein bisschen, aber ja, ich glaube, so ganz grün ist man sich ja nicht, auch wenn es, ne, klar, super viel Dankbarkeit auch da ist, dass es so zumindest eine kleine Veränderung gab und auf jeden Fall bergauf geht. Aber es wird also keine Frage, dass deine nächste Saison wer anders sitzen wird. Und was ich nochmal kurz sagen wollte,
auch. Ich weiß ja schon wer.
Ach so?
Weißt du auch wer?
Okay.
Das liegt auf der Hand, oder?
Also was meinst du?
Es kann nur Adi Hütter sein. Also es muss der Hütter sein, weil die Verbindung mit Bobic, also da wette ich jetzt eine Kiste Almdudler drauf. Stand nicht jeder, egal wer mitsetzen möchte.
Ja, Ich weiß aber, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob Adi Hütter sich das antun wollen würde. Wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir auch zum Thema von 1 bis 11 besser gesetzt. Und wenn man sich das irgendwie auf dem Papier mal anguckt, wird Hertha das auf jeden Fall machen und so weiter. Ja, wenn man sich das auf dem Papier anguckt, dann dürfte Hertha da überhaupt nicht stehen, ja, in der Relegation. Also, und da sind ja auch ganz, ganz viele Nebenschauplätze noch und so weiter. Also klar würde Sinn ergeben mit Bobic und Hütter, auf jeden Fall. War ja, du hast ja auch gesagt, direkt das erste Thema sozusagen, aber ich weiß nicht, ob Hütter sich das antun wollen würde, ehrlich gesagt.
Es kommt jetzt noch die gefürchtete Abschlussfrage an die gesamte Runde, aber jeder bekommt eine andere. Also nur kurzer Hinweis, danach Horst Rubisch, danach Holger Gerz, der auch über Werder Bremen sprechen wird, aber da fangen wir mit dir jetzt gleich an, Nina. Wenn du sagst grün-weiß, ab wann hast du geglaubt, hast du wirklich dran geglaubt, dass Ole Werner der richtige Mann für Werder Bremen ist?
Das ist eine ganz schwere Frage. Also ich muss sagen, ich bin tendenziell eher pessimistisch eingestellt, so dieses typische Werder-Bremen-Ding ja irgendwie so ein bisschen auch erst richtig freuen, wenn es dann wirklich soweit ist. Also an den Aufstieg habe ich bis zur letzten Sekunde eigentlich kaum geglaubt oder zu glauben gewagt. Aber bei Ole Werner war ich mir schon ziemlich zügig sicher, also dass er da irgendwie die 8 Spiele am Stück da gewonnen hat, da war dann schon so nach dem 5. Spiel, habe ich schon gedacht, ja, okay, es könnte was werden.
Ja.
Aber auch da warte ich lieber nochmal die nächste Saison ab, weil ich meine, bei Kohfeldt haben wir auch gehofft, dass das eine neue Ära wird sozusagen. Und darauf wartet man ja bei Werder Bremen irgendwie immer, dass so eine neue Ära beginnt. Und deswegen warte ich mal sehr auf die nächste Saison. Weil bei Ole Werner hat man ja bei Kiel auch gesehen, dass er dann irgendwie in seiner letzten Saison, ja, sah das Ganze dann nicht mehr ganz so toll aus. Aber ich hoffe wirklich sehr, sehr, dass es längerfristig werden wird.
Immer diese Ansprüche.
Und ich glaube wirklich, also auch mit seiner ganzen Art und Weise auf den Pressekonferenzen und so weiter, das passt schon. Und auch wie die Spieler von ihm sprechen, das war dann doch schon relativ zügig. Zumindest okayes Gefühl, sagen wir mal so.
Immer diese Ansprüche in Bremen, da reicht es nicht mal die Klasse zu halten, es muss gleich eine Ära werden. Wahnsinn. So, Jonas, du bist nicht...
Wir waren verwöhnt.
Ja, natürlich. Was soll ich sagen? Österreichischer Einschlag und dann Diego, das waren halt eine ganz, ganz glorreiche Zeiten. Jonas, die Frage, auf die du nicht vorbereitet warst, aber die du natürlich trotzdem beantworten kannst. Was zum Henker machen wir mit deinem Lieblingsgolfspieler Phil Mickelson? Was ist da los?
Oh, das ist ein Drama. Das ist echt ein Drama. Das ist extrem desillusionierend, weil es aus unterschiedlichen Gründen einfach der coolste Golfer ever war, der, wie sich jetzt halt blöderweise herausgestellt hat, auf eine gewisse Art ein ziemlicher Vollidiot ist.
Ja!
Das stürzt mich das macht mich betroffen. Also jetzt kurz für alle Nicht-Golfer.
Ja, bitte.
Phil Mickelson ist ein Linkshändiger, deswegen finde ich ihn gut, links herum schwingender Golfer, der, sagen wir mal so, vor 15 Jahren der Einzige war, der es gewagt hat, Tiger Woods herauszufordern, der ein unglaublich spektakulärer Spieler immer war, Spitzname Phil the Thrill, und letztes Jahr im zarten Alter von 50 nochmal ein Major gewonnen hat, das PGA Championship. Das jährt sich justament jetzt am Wochenende und er tritt nicht an, weil er blöderweise versucht hat, daran mitzuwirken, eine von Saudi-Arabien finanzierte Gegenveranstaltung zur PGA-Tour aufzuziehen. Ich hoffe, das ist jetzt in der Kürze einigermaßen, sehr viel kürzer kann man es nicht zusammenfassen. Und dieses Saudi-Arabien-Abenteuer ist ein einziges inhaltliches und moralisches Desaster, was dazu führt, dass er sich im Moment zu Recht eigentlich auch nirgends blicken lassen kann und deswegen im Moment kein Golf spielt.
Und man muss dazu sagen, warum hat er sich den Saudis anschließen wollen oder wird er sich anschließen, Jonas? Weil er, glaube ich, sind's 40 Millionen Dollar Spielschulden hat, was ich auch erstaunlich finde, die musste er erstmal zusammenkriegen.
Das weiß ich jetzt gar nicht. Ne? Also das ist ich weiß, das war mir jetzt so nicht klar, dieser Riesenbetrag. Ich habe nur, wann war es, vorgestern, einen Podcast gehört mit dem Autor seiner Biografie und der wiederum hat diese ganze Geschichte ja ins Rollen gebracht. Und es ist einfach so hanebüchen, mit welcher Hybris und mit welcher letztlich moralischen Verkommenheit diese ganze Geschichte zustande kam. Und führt im Moment dazu, dass ich ein, wenn man so will, lieblingsspielerloser Golfgucker bin.
Ja, schwierig auch, die neue Generation, wo einer wie der andere ist. Also Scottie Scheffler wird es gewinnen, für alle, die Geld setzen wollen. Vielleicht nicht so viel wie Phil Mickelson, aber das ist im Moment, glaube ich, der sicherste Tipp. So, und Götzi, apropos heute Abend, wir werden beide, also ich zumindest, werde versuchen, den Second und den Third Screen aufzumachen, damit ich den großen Uwe Semrau hören kann. Wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, aber jetzt, wenige Stunden davor, Götzi, wer kommt weiter? Kommen beide weiter? Scheiden beide aus? Kommt nur Kiel weiter? Kommt nur Flensburg weiter? Flensburg muss in Barcelona spielen, Kiel spielt zu Hause gegen PSG. Bitte.
Also da du jetzt sagst, dass du musst den großen Uwe Semrau hören, was ich sehr gut verstehen kann, und vom Second und Third Stream gesprochen hast, also Second ist klar, wobei, nee, ist gar nicht klar, weil die Spiele laufen ja hintereinander, Barcelona ja. Gegen Flensburg, gegen PSG. Ja, wo läuft denn dann der Second Stream?
Pass auf, BBL natürlich. Ludwigsburg gegen Ulm kommentiert von, beziehungsweise Ulm-Ludwigsburg kommentiert von Michael Körner.
Ja, und was ist mit Baling gegen Wetzlar kommentiert von Markus Götz?
Okay, bitte, ja, das erfahre ich jetzt. Ja, you heard it here first. Also gib mir deinen Ausblick für die Champions League, Götzi. Was ist da los?
Das war nur ein Scherz. Champions League, ja. Kiel kommt zum Final Four, Flensburg scheidet aus. Das ist die Kurzversion. Ich kann mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass die SG einen deutlichen Sieg, was sie ja brauchen, nach dem Hinspiel in Barcelona einfahren können. Das existiert im Grunde nicht. Man muss sich nur mal die Heimbilanzen des FC Barcelona, also im Handball, anschauen. Die sind furchterregend. Und für Kiel wird es nochmal ganz, ganz schwierig, ja, denn das Unentschieden ist ein gutes Ergebnis, aber bei manchen, also mir kam es zumindest so vor, war das sozusagen schon die Quali fürs Final Four, ist es auf gar keinen Fall. Ich erwarte nochmal genauso ein enges Spiel wie beim Hinspiel in Paris. Das ist nach wie vor eine Top-Mannschaft mit super erfahrenen Spielern, PSG. Ich erwarte wieder so ein absolut ausgeglichenes Spiel bis in die Schlussphase hinein und dann glaube ich und hoffe natürlich auch drauf, aus deutscher Sicht, dass Niklas Landin den Unterschied machen wird zugunsten des THW.
Der Welthandballer, zweimal hintereinander. Götze, ganz schnell noch am Wochenende, wo hören wir dich? Also heute Abend Balingen, war's das oder ja. Wochenende auch Handball?
Ja, Sonntag ist nochmal Handballkonferenz. Ah, ja. Also Fußball ist ja jetzt, also für mich ist Fußball durch und Sonntag Handballkonferenz, da wird der SC Magdeburg gar nicht so unwahrscheinlich, womöglich Meister am Sonntag.
Ja, schauen wir uns an. Jetzt schon dazu. Und wir sehen uns dann kommende Woche in Paris. Jonas, bist du durch fürs Jahr und kannst dich jetzt auf einen 16-wöchigen Golfurlaub begeben oder ist die Schulpflicht deiner Kinder da ein bisschen im Weg?
16 Wochen trifft es leider nicht ganz. Es sind 3 Tage.
Oh, ja, immerhin.
Ja, immerhin, tatsächlich nächste Woche, da werde ich mit alten Freunden ein sehr, sehr wichtiges Einladungsturnier in Frankreich spielen. Man nennt es auch das 5. Major.
Ja, herrlich.
Will ich euch nicht langweilen. Tatsächlich bin ich fußballmäßig in der gedanklichen Eistonne in der Sommerpause. Ich werde jetzt einfach ein paar Tage nichts machen. Dann in der Sommerpause 1-2 Golfturniere kommentieren und dann freue ich mich auf die neueste.
Und Nina, wo werden wir dich das nächste Mal hören können bei Sport Deutschland Radio?
Tatsächlich nicht so wahnsinnig viel. Doch, ich bin bald wieder in der Morningshow am Start im Juni, eine Woche. Aber ansonsten eher hinter den Kulissen tatsächlich. Und freue mich da im Sommer auf jeden Fall auch auf die Fußball-EM der Frauen. Die WM ist erst im nächsten Jahr, aber die EM jetzt in England, das wird ein Riesending und da freue ich mich tierisch drauf. Und dann natürlich erstmal noch DFB-Pokal und der Männer und Frauen und Champions League und was da noch alles kommt. Also Saison ist noch längst nicht vorbei.
Stimmt, aber jetzt geht die Tennissaison so richtig los und ich freue mich auf Götze in Paris. Kurze Pause, Big Show 560. Wir bleiben auch danach beim Fußball.
Hallo, hier ist Roger Federer, ihr hört Sportradio 360.
Big Show 560, was anderes
jetzt einmal, das heißt was anderes, wir bleiben beim Fußball, aber lang habe ich mich um ihn bemüht, in anderer Angelegenheit, aber schön, dass es geklappt hat, auch für die Big Show ein paar Segmente mal hier rauszuziehen aus diesem Gespräch, und ich plaudere jetzt gleich, habe geplaudert mit, und zwar am Montag mit Horst Rubisch, mit dem großen Horst Rubisch, wohlgemerkt, vom Hamburger Sportverein. Ich habe mir seine Karriere ein bisschen angeschaut, die ja wirklich erstaunlich kurz war, aber naja, natürlich eine Legende, nicht nur für den HSV, sondern auch für den deutschen Fußball mit seinen Toren im EM-Finale 1980. Und einen Tag nach dem Sieg der Hamburger in Rostock mit Horst Rubisch zu plaudern, da war er natürlich gut aufgelegt. Wie gesagt, ich habe in anderer Angelegenheit mit ihm gesprochen, aber ein paar Minuten für die Big Show war ich so frei, einfach mal herauszuholen. Da hören wir jetzt rein beim Horst.
Wie sehen Sie die Aussichten jetzt gegen Felix Magath und Hertha?
Ja, ich denke mal, wir werden uns nicht selber schlagen. Die Kinder müssen uns schon mal schlagen. Also ich denke mal einfach, wir können da mit breiter Brust hingehen. Wir haben zum Schluss eigentlich bewiesen, dass wir eine Mannschaft sind auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wissen wir genau, was wir tun.
Sollte der HSV tatsächlich aufsteigen, was ich mir wirklich sehr wünsche mittlerweile, ich fände es wirklich toll, wie wird der Ansatz dann aussehen? Wird es so sein wie in Stuttgart, eher mit jungen Spielern, oder wie denken Sie, ist da die Perspektive für den HSV kommendes Jahr in der Bundesliga, wenn es denn klappt?
Es wird ja nicht anders gehen. Ich meine, einfach jetzt irgendwelche Spieler zu kaufen, ältere, die dir vielleicht im Moment einfach weiterhelfen. Du musst aber auch Junge, du musst sowieso ein bisschen was tun, musst du allemal. Aber am Ende muss es halt ein Weg sein, der langfristig angelegt ist, junge Spieler selber auszubilden, junge Spieler weiterzuentwickeln. Ich denke mal, wir haben jetzt zum Beispiel auch mit unserem Jugo von hinten, der ist 20 Jahre, der entwickelt sich besser. Denke ich mal, vom Fußballerischen her, denke ich mal, können wir die erste Liga, ich glaube, ja, wir können sie schaffen. Wir werden sicherlich hier da 1, 2, 3 Verstärkungen brauchen, gar keine Frage, um noch sicherer, noch klarer das zu spielen. Und vor allen Dingen, ich denke mal, in der ersten Liga, das haben wir in den Pokalspielen auch gesehen, ist es halt nicht so, dass alle Mannschaften, wenn der HSV kommt, immer hinten drin stehen und immer auf die Fehler warten oder immer hingehen. Das ist ja, eins darf man ja auch nicht vergessen. Es ist ja angefangen, er hat einen Plan gehabt, er hat es durchgezogen. Es war nicht immer alles Gold, was glänzt, aber er ist dabei geblieben. Und die Spieler haben es eingenommen, sie haben es verstanden. Und das ist eigentlich jetzt im Moment, ist es das, dieses Produkt, was sich jetzt in den letzten 6 Wochen, 5 Wochen herauskristallisiert hat. So, und jetzt musst du halt einfach gucken, okay, ja, haben sie den Mut, sind sie das, umsetzen in der Form in diesen beiden Spielen? Und ich bin da eigentlich von überzeugt, weil ich glaube, sie haben sich wirklich über das ganze Jahr erarbeitet, sie haben es gewollt. Und man hat jetzt zum Schluss auch gesagt, wie schwer das in Rostock war. Ne, gleich am Anfang das Ding an die Latte, dann kriegen sie das 0-1. Frühzeitig einmal auszugleichen, aber erste Halbzeit war eigentlich von unserer Seite nicht gut gespielt, und man hat die zweite Halbzeit gesehen, dass sie die Voraussetzungen haben, dass sie eine Kontrolle drin haben, dass sie sich Deutschland rausspielen und dass sie vor allen Dingen auch vollstrecken können. Und was sie mit abstellen müssen, das hat ja, glaube ich, das Freiburg-Spiel auch gezeigt hier, dass man diese einfachen Tore, wie bei uns gestern auch in Rostock nochmal das 3-2, dass man diese Tore verhindert, das darf eigentlich nicht mehr passieren. Diese Fehler, die musst du eigentlich in der ersten Liga nachher, und vor allen Dingen auch in diesen beiden Spielen, musst du eigentlich minimieren, die musst du wegnehmen. Die dürfen dir nicht mehr passieren. Das musst du dann auch sicher wegverteidigen. Das muss man halt ganz klar sagen.
Wenn man sich anschaut, was sie machen, vor allen Dingen mit jungen Spielern, auch sie haben auch die Frauen trainiert, ganz kurz. Also ich glaube, ohne sie zu kennen, aber sie sind ein ganz großer Kommunikator, der mit den Leuten einfach gut umgehen kann. Was kann ein Nationaltrainer? Jetzt nur ein Beispiel, Ralf Rangnick. Es muss gar nicht Rangnick selbst sein, aber das heißt immer, die österreichischen Kicker wären so gut. Ich bin selber Österreicher, ich sehe das nicht so. Aber was kann jemand wie Rangnick überhaupt machen, wenn er nur 10 Tage im Jahr mit der Mannschaft arbeitet?
Ja, die Frage ist ja, sind es nur 10 Tage? Du kannst es ja auch anders gestalten. Das ist ja, ich sag mal, als Nationaltrainer, und das ist eigentlich, Sie haben eben Kommunikator gesagt, gebe ich Ihnen recht. Was für mich eigentlich immer wichtig war als erstes, war eigentlich immer die Kommunikation mit den Vereinen. Dass ich also da noch einmal, wenn ich mit dem Vereinstrainer übereinkomme, dann denke ich mal, arbeiten wir beide an dem Talent. Ich kann das machen, was ich gerne glaube oder was er mir gesagt hat, bin ich gerne bereit, das mit zu übernehmen, gar keine Frage. Vor allem, ich habe von Anfang an Hintergrund, und der entscheidende Faktor ist, glaube ich, ganz einfach, und das deswegen muss ich jetzt auch nochmal sagen, ich glaube ganz einfach, du brauchst eine Ehrlichkeit. Besser ist, du sagst die Wahrheit und bleibst dabei, weil du ganz in 5 Jahren nämlich genau den gleichen Satz dann wieder sagen und weißt, dass du ihn gesagt hast. Als wenn du da irgendwo versuchst, dich da durchzuschlängeln oder zu machen. Wenn du den Spielern was an die Hand gibst und wenn du ehrlich mit ihnen umgehst und wenn du ihnen einen Weg aufzeichnest und sie fragst, ob sie das verstanden haben oder ob sie das können und sie probieren es und sie merken, dass es geht, dann bist du eigentlich der Gewinner. Weil ich glaube, alles, was du da rausgibst oder abgibst, es ist dann immer die Frage einfach, und wie viel investierst du? Meine Frau hat mal zu mir gesagt, damit man einfach mal weiß, das hört ja nicht auf, wenn ich 10 Tage genug habe. Ich habe ja auch nichts anderes gehabt. Ich habe ja immer Lehrgänge gehabt, 3, 4 Tage oder 10 Tage mit 2 Länderspielen, habe dann Europameisterschaften, Vorbereitungen, Weltmeisterschaft und so weiter gespielt. Aber gefahren 2-mal im Jahr mindestens und bin durch ganz Deutschland, habe alle Vereine abgefahren, wo ich Spieler hatte. Habe mir das Training angeguckt, habe mit den Trainern gesprochen, habe mich mit den Spielern nochmal getroffen und habe auch Spieler alle mitgenommen, sage ich mal, die nicht bei den ersten 20 waren, sondern von 20 bis 40, die habe ich auch mitgenommen. Die waren für mich genauso wichtig, weil ich genau gewusst habe, wenn ich zur Europameisterschaft war, kriege ich vielleicht die ersten 20, aber bei einer Weltmeisterschaft oder bei Olympia oder hinterher bei einer U20-WM, die dann im Oktober stattfindet oder sonst wo, da kriegst du diese Spieler nicht, die in der Liga spielen. So, und das war für mich immer wichtig und das war eigentlich, der entscheidende Faktor war hier eigentlich auch immer, den Spielern von Anfang an auch zu sagen, okay, ihr entscheidet, wenn ihr bereit seid zu machen, mache ich alles so. Und das war eigentlich immer dieses offene Bekenntnis, die Spieler doch Tag und Nacht anrufen. Das war auch dieses Angebot, was ich ihnen gemacht habe, wenn ich ihnen helfen kann, ob es ein Berater ist oder Krankheiten, Verletzungen, Ärzte, dies und jenes, dann habe ich immer wieder gesagt, hör zu, falls das mal bei euch irgendwo nicht funktioniert, du bist verletzt und das dauert zu lange, ich kann euch da helfen, ich kann auch mit dem Trainer reden. So, diese Verbindung aufzubauen und dann auch zu festigen und dieses Vertrauen nachher von beiden Seiten, weil ich musste mich ja auch auf die Spieler verlassen können, wenn da irgendetwas war, das war eigentlich der entscheidende Faktor. Und was ich auch sagen muss, glaube ich ganz einfach, das wird bei Rangnick das Wichtigste mit sein, was hast du für Co-Trainer, welche Leute drumherum arbeiten. Bleibe ich dabei. Michael Oenning ist ja zufälligerweise in Innsbruck, aber den habe ich gehabt damals und habe also mit Matthias Hilsen, nur mal Physiotherapeuten, nur mal die wirklich das genau so betrieben haben, wie ich es auch betrieben habe. Und dann habe ich danach 15 Jahre mit Thomas Nürnberg gemacht, der ja heute noch bei den Frauen ist, Frauennationalmannschaft. Da war es halt dann mit Banovic, mit Tom Forde, den Torwarttrainer. Die haben das alle gelebt. Die haben das alles mitgetragen, wie ich es auch getragen habe, dass wir die Spieler mitgenommen haben und immer wieder versucht. Ich glaube ganz einfach, und das ist ja nichts anderes auch, und das ist so meine Idealvorstellung, was diesen Campus hier beim HSV angeht, dass wir eigentlich gemeinsam das machen. Das ist nicht der Rubisch, der das macht. Natürlich ist da einer, der vielleicht mal sagt, können wir mal drüber nachdenken, können wir mal machen. Aber wenn einer eine bessere Idee hat, müsste ich ja dämlich sein, wenn ich es nicht mache. Das ist ja nichts anderes wie auf dem Spiel. Ich kann gewisse Sachen einstudieren und auch trainieren, aber da kommt irgendwann der Punkt, die Situation verändert sich. Und dann muss ich eine Entscheidung haben. Und wenn er dann keine trifft und er denkt nur darüber nach, was haben wir eigentlich letzte Woche beim Training gemacht, dann ist alles vorbei. Und hier musst du eigentlich sehen, dass du da diese Eigenverantwortung an die Spieler weitergibst. Und das ist das Gleiche, was ich heute mache, an meine Trainer weitergebe und an den Leuten, mit denen wir das eigentlich hier machen, immer wieder zu sagen, okay, denk mal drüber nach, vielleicht nicht so gut, aber hey, super. Warum, weshalb machst du es? So dass wir dann diesen Input kriegen, vor allen Dingen untereinander den Austausch kriegen. Ich weiß, dass das schwer ist. Bis das mal zusammenwächst, ist ja nichts anderes wie eine Mannschaft. Genau, wenn das mal dann zusammenwächst in der Form, dann glaube ich auch, bist du in der Lage, wirklich zielgerichtet, ja, Nachwuchsarbeit zu machen, wo du gewinnbringend arbeiten kannst.
Horst Rubesch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jo, und ich immer neutral, eigentlich was den deutschen Fußball angeht, außer es geht, ja, manche sagen mir nach Leipzig, aber eigentlich ist eh fast alles wurscht. Nur in Zeiten, als der HSV unter Ernst Happel gespielt hat, da war ich natürlich schon, ja, das war ich fasziniert vom HSV, das war lässiger Fußball, eben dann auch mit Horst Rubesch, später mit seinem Nachfolger Dieter Schatzschneider, das war dann nicht mehr ganz so lässig, aber Rubesch, Kalt, Uli Stein im Tor, Felix Magath da 1983 in Athen. Das war sehr, sehr fein. Und ja, ich habe auch ein kleines bisschen Schadenfreude empfunden, dass der HSV vor ein paar Jahren abgestiegen ist. Aber nein, ich habe überhaupt nichts mehr dagegen. Ich würde sogar sehr, sehr hoffen, dass der HSV in diesen Relegationsspielen endlich aufsteigt wieder. Ich glaube, die erste Liga wäre besser dran. Ist natürlich für die Hertha Banane, wenn sie absteigt. Ja, die Hertha gehört auch in die Bundesliga, aber ich würde es sehr, sehr nett finden, wenn der HSV in dieser Spielzeit jetzt aufstiege. Heute am Abend geht's los. Dann, ich glaube, am nächsten Dienstag Rückspiel. Wir werden es erfahren. Übertragen wir das Ganze, glaube ich, bei ran.de. Bin mir nicht ganz sicher und weiß halt eins. Aber einigermaßen schon. So, Pause hier. Big Show 560.
Hallo zusammen. Hier ist Alfred Gislason, Bundestrainer Handball. Und ihr hört Sport Radio 360.
So, Big Show 560. Ich bin das erste Mal bei Holger Gerz. Das ist eine ganz große Freude. Holger, ich danke dir mal, dass du immer Zeit für mich hast, wenn ich rufe. Du schwebst auf einer Euphoriewelle, ja oder nein? Aus verschiedenen Gründen vielleicht.
Ja, ich überlege jetzt gerade, was du von mir weißt. Ja,
vielleicht hast du ein schönes Wochenende in Turin verbracht.
Ich habe ein schönes Wochenende in Turin auch verbracht, das ist richtig. Und ich habe vor allem natürlich erlebt, das wäre dann eben... Wenn du nach Euphorie fragst, das Werder Bremen völlig verdient in die Bundesliga zurückgekehrt ist.
Ab wann hast du gewusst, dass Ole Werner der richtige Mann ist? Gab es da einen Spieltag, wo man dann sagt, okay, das war jetzt ein Spiel, von dem ich sage, das hätten wir zwingend gewinnen müssen, aber das ist es dann doch gut gegangen. Gibt da manchmal so diese Wendepunkte in einer Saison?
Ich bin, muss ich selbstkritisch sagen, habe was gelernt aus der Saison und habe gelernt unter anderem, dass die doch diese Verantwortlichen bei Werder Bremen, die man gerne so belächelt, also Frank Baumann zum Beispiel, vielleicht doch mehr Ahnung haben als man selbst. Denn als der Anfang sich verabschiedet hat, wäre ich jemand gewesen, ich habe gesagt, wir brauchen jetzt einen erfahrenen Trainer, der das schon mal gemacht hat. Uwe Neuhaus war mein persönlicher Favorit, ja, der passt auch so gesichtsmäßig gut nach Bremen, so dieses Knorzige. Ich hätte sogar zu Friedhelm Funkel nicht Nein gesagt. Weil ich dachte, das ist eine Mannschaft, die hat's eigentlich drauf und die braucht, das sind gute Leute im Prinzip, die Abwehr an, darüber reden wir gleich noch, aber die brauchen jetzt einen, der schon einmal oder 18 Mal aufgestiegen ist. Und dann kommen die mit dem Ole Werner daher und da habe ich gedacht, ah, Kiel, da hat er Schwierigkeiten gehabt jetzt, hat er selber freiwillig aufgehört dort, es hat nicht richtig funktioniert. Ole Werner, das ist so ein Studententyp, ich war total skeptisch, ja. Und dann kommt er und gewinnt das erste Spiel, glaube ich, gegen Aue 4-0. Und du hast sofort komplette Ruhe in diesem Verein. Also das war nicht das Spiel, das war so ein Eindruck, den ich hatte. Nochmal zurückgehen, wäre das abgestiegen. Spieler, die wir wollten, haben wir nicht gekriegt. Spieler, die wir behalten wollten, haben sich fast weggestreikt. Unter anderem unser mittlerweile österreichischer Abwehr-Superheld, der eigentlich zur Union Berlin wollte und schon hat man schon längst wieder vergessen, ja. So fängt das an. Dann bist du ohnehin befangen, weil du Absteiger bist. Damit musst du klarkommen. Dann verlierst du 1-4 zu Hause gegen Paderborn. Und dann fliegt dein Trainer, für den du auch noch viel Geld bezahlt hast, was du hast, um den du alles neu aufbauen willst, Markus Anfang, von dem musst du dich trennen, weil er den Impfpass gefälscht hat. Also wenn was, ich habe gedacht, was hat das Schicksal noch mit Werder Bremen vor? Was haben wir getan? Zahlen wir jetzt den Preis für 7 Jahre Champions League? Ist da irgendwie ein totes Huhn vergraben oder sowas? Keine Ahnung. Ich war wirklich in dem Bereich, ja. Und dann kommt der Ole Werner und die ganzen Debatten sind weg. Guck dir die Pressekonferenzen an. Es gibt nicht einen einzigen schiefen Satz, den er sagt. Es gibt nicht einen einzigen Fehler, den er macht. Es ist sofort, merkst du, der hat ein Gefühl für die Stadt. Der hat ein Gefühl für die Leute. Das ist überhaupt nicht Posing. Das ist total reduziert auf das Wesentliche. Taktisch erstmal die richtigen Männchen an die Position gestellt. Also zum Beispiel den Herrn Pavlenka ins Tor stellen, nicht den anderen. Habe ich nie verstanden, warum der Markus Anfang da rum experimentiert. Und wenn du zwei solche Stürmer hast, Füllkrug und Duxch, und die sich untereinander abgesprochen haben, dass die auch miteinander, dann musst du die halt spielen lassen. Punkt. Wenn die fit sind, musst du die spielen lassen. So. Das macht er, der hat ja gar nicht so wahnsinnig viel gemacht, aber an die Position gestellt. Und dann hast du aber so ein Gefühl gehabt, wie der über die Leute geredet hat, wie der das besprochen hat, wie das so eine Einheit geworden ist. Das hast du übrigens jetzt auch gemerkt, als die Spieler über Ole Werner gemerkt haben. Auch solche Leute wie Duxch, ja, wo du genau merkst, der braucht ja, der ist ja nicht so cool, wie er aussieht. Das wäre, der braucht, den musst du ja alle zwei Tage sagen, du bist der Größte, und dann rennt er für dich. Das ist so ein etwas wie bei Klose, nur auf andere Weise, so ein Straßenklose ist das, ja. Aber du musst das Gefühl haben für den. Und das hat er, glaube ich, der hat für jeden Spieler, haben die in Kiel auch so ein bisschen gesagt, hat er die Ansprache gefunden. Und das war nicht das eine Spiel, das war dann schon, als ich merkte, wir waren, glaube ich, hatten 20 Punkte, als er kam, und waren auf Platz 9. Und ich habe dann auch gedacht, ey Leute, komm, das ist schon in Ordnung mit denen. Und wohin haben sie auch immer besser gespielt, hatten wir diese Siegesserie, 8 Spiele oder so. Am Ende wackelt es dann so ein bisschen. Nach Kiel habe ich dann wirklich noch wieder gedacht, oh Mann, wird eng, weil wer dann natürlich das immer so drin hat, dann irgendwie auch ein Irrsinn. Also zwei Eigentore und so, unfassbar, ja. Aber das ist dann mehr so die Vergangenheit, dass man jetzt in der letzten Zeit so viel Scheiße mit diesem Verein erlebt hat, so viel Pech auch gehabt hat. Guck mal, letzte Abstiegssaison, du stehst nach 24 Spieltagen auf Platz 11 mit, glaube ich, 34 Punkten, hast nach 34 dann immer noch, weil das kann alles nicht wahr sein. Also so blöd abgestiegen ist auch noch nie jemand. Ne? Das nimmst du ja auch alles noch mit in die zweite Liga, aber das hat der Ole Werner alles, das ist manchmal so, der kommt rein, zack, und sofort ist, es haben sich all diese Krisendiskussionen beruhigt, alle.
Florian Kohfeldt war auch sehr eloquent, fand ich. Hat immer viel Spaß gemacht. Mein Sohn hat sich Werder TV da ein bisschen angeschaut. Also alles, was der Kohfeldt gesagt hat, hat irgendwie signalisiert, ich bin ein lässiger Typ, ich bin umgänglich, ich kann gut. Und trotzdem glaube ich nicht, dass Florian Kohfeldt ein sehr guter Fußballtrainer ist.
Nein, ist er nicht. Das ist der nächste Punkt, der mit reinkommt bei Werder. Wenn du dir die Bilanz von Florian Kohfeldt anschaust, die er vorher bei den Amateuren gehabt hat, die ist nicht berühmt. Die ist genauso wenig berühmt wie bei Werders Profis und die ist genauso wenig berühmt wie jetzt bei Wolfsburg. Aber er hat was gepackt in Bremen, er hat die Leute irgendwie verzaubert mit seiner Eloquenz, dass sich Werder Bremen auch von diesem Eindruck, Florian Kohfeldt ist doch eigentlich doch der beste Mann für Werder, auch wieder lösen musste. Das ist auch so ein Punkt. Und der Ole Werner ist irgendwas, was eloquent. Er ist auf eine spezielle Weise eloquent, ja, aber er redet immer viel weniger. Und er ist kein Poser, das merkst du. Er ist wirklich total, das ist kein Poser. Überleg mal, der ist in Kiel, der ist selber zurückgetreten, weil er gemerkt hat, das geht nicht mehr, weil es ist vollkommen undenkbar, dass Florian Kohfeldt hätte dem Verein einen großen Gefallen getan. Wenn er im vergangenen Jahr am 30. Spieltag oder vielleicht am 8. gemerkt hat, ey, ich habe jetzt 850 Mal hintereinander verloren mit denen, ich krieg die nicht mehr, ich ziehe jetzt selber mal die Konsequenzen. Wäre für Werder auch okay, auch finanziell vielleicht besser gewesen, ja. Also das ist schon, die sind beide eloquent, gibt es Parallelen, aber es gibt auch ganz, ganz, ganz große Unterschiede. Und Werder musste sich wirklich oder Bremen musste sich davon verabschieden, von dem Gefühl, wir haben hier eigentlich ist Florian Kohfeldt doch der Richtige und wäre auch der Richtige für den wieder. Gab diese Stimmen. Ja. Ich habe diese Nähe dann auch irgendwann nicht mehr richtig verstanden, aber es gibt immer noch viele Leute, es gab viele Leute in Bremen, die gesagt haben, eigentlich ist es doch gar nicht Florian, Flokos Schuld gewesen. Doch, was? Mhm. Wenn du das anschaust, wir über Pressekonferenzen reden, über Ehrlichkeit, fängst an, ja, wir haben so viele Punkte, sagt er dann am 26., aber wir haben noch 8 Spieltage, wir schaffen das. Ja, nächste 2 Niederlagen, 0-8, 0-14, wir haben noch 6 Spieltage, wir schaffen das. Bum, bum, nächste Niederlage, wir haben noch 3 Spieltage, ja. Und das hat er jetzt übrigens in Wolfsburg wieder gemacht. Da fing das wieder an, ja, wir haben aber noch, ist ja wirklich, heute ist es 0-25 ausgegangen, das sieht blöd aus, klar. Aber wir haben noch, und ich weiß genau, was wir machen, und irgendwann denkst du, das ist hier Gesundbeterei, oder? Also, nee, da ist der Ode schon anders, und ich neige nicht zu Fantum, gar nicht. Aber das ist jemand, also da überlege, wenn ich jetzt so eine Ole Werner Maske, wenn ich in Bremen gewesen wäre und hätte so eine Ole Werner, die hätte ich mir jetzt auch im Büro aufgehängt, das muss ich schon sagen.
Noch eine Frage, die letzte zu Werder, und dann kommen wir noch ein bisschen zum Song Contest, aber Duxch und Füllkrug. Also ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Terodde mit Schalke überhaupt aufsteigen möchte, weil Terodde möchte ja unsterblich werden in der zweiten Liga. ist er vielleicht sogar schon, aber Duxch und Füllkrug in der ersten Liga, ist das ein Sturmduo, wo man sagt, okay, das ist ein solider 12. Platz?
Nein, leider nicht. Die Konkurrenz ist so wahnsinnig groß. Guck dir mal die Bundesliga an im nächsten Jahr, wer da alles mitkegelt. Also da sehe ich für Werder ist im Moment klarer Abstiegskandidat. Bei Duxch und Füllkrug, also Füllkrug ist, wenn er fit bleibt, absolut erstligatauglich. Ja. Und wäre auch absolut Nationalspielerkandidat, wäre das auch gewesen, wenn er nicht die Knorpelprobleme gehabt hätte im Knie. Ganz leicht fast an der Invalidität ja öfter schon vorbeigegangen. Füllkrug ist ein blendender Stürmer. Der hat, also das hast du jetzt teilweise auch gesehen. guck dir nochmal die Tore an. Das ist nicht Zufall. Das ist teilweise, das ist Millimeterarbeit. Das ist einer, den könnte man in der Nationalmannschaft gut gebrauchen. Und nicht umsonst hatte ja vor 4, 5 Jahren, Borussia Mönchengladbach 20 Millionen für ihn geboten. Also das ist einer, ist eigentlich eine tragische Geschichte, wenn jemand so angeschlagen ist, ne? Wenn der andere ist der Abwehrspieler Toprak. Wenn die beiden die erste Liga gespielt hätten übrigens, letztes Jahr, wäre da tatsächlich auf Platz 12 gekommen. Ne? Ja. Man ist abhängig von so zwei Leuten.
Der Fünfer war wirklich ständig verletzt.
Also. Der hat, glaube ich, 4 Spiele gemacht oder 5. Ja. Ja. Der andere, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Da gibt es ja so Beispiele von anderen Stürmern. Also erste Liga, Jogi Löw war übrigens auch eins, glaube ich, zweite Liga immer getroffen, erste Liga nichts. Dann Sigi Reich gab es mal einen bei Hannover 96. Schatzschneider auch. Es gibt ja einige, die schaffen es in der ersten Liga nicht. Terodde ist das beste Beispiel. Duxch hat das bei Borussia Dortmund mal sehr früh probiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht funktionieren kann. Ich glaube, Duxch ist ein Milieustürmer. Ich glaube, bei dem geht es mehr darum, dass er so die Ansprache hat, dass er so die richtigen Leute um sich rum hat. Die hat er im Moment in Bremen, also zum Beispiel mit Füllkrug, auch mit Ole Werner, da ist eine große, auch persönliche Nähe dabei. Und warum der nicht in der ersten Liga jetzt nicht 20 Tore, aber nicht gleich 10 Tore machen würde. Ich kann das im Moment nicht sagen. Guck dir Oliver Bierhoff an, ja, der hat dann auch irgendwie ganz woanders.
Hat sein Glück in Italien
gefunden. Richtig, da hast du auch gedacht, der war ja auch nicht mehr der Jüngste. Also da hoffe ich sehr drauf, dass die das irgendwie übertragen können. Und dann hoffe ich natürlich drauf, dass von unseren tollen Abwehrspielern irgendjemand bleibt. Toprak, glaube ich, wird schwierig werden mit den vielen Verletzungen. Schauen wir mal. Friedel wäre natürlich super für die Abwehr von Werder Bremen, aber Friedel hat, glaube ich, so viele Angebote, der kann fast jenseits von Dortmund und München leider überall hingehen. Doch Gladbach, so Union
Berlin. Ja, okay. Richtung, ja. Ja.
Weißt du? Aber du musst natürlich dann zu Friedel auch sagen, du kannst hier Legende werden, du bist nicht der erste Österreicher in Bremen, der Legende
wird. Petzl.
Bruno Petzai, Andreas Herzog, ja, gab noch ein paar andere, die so ein bisschen zweit, aber der Friedel übrigens auch das, nochmal jetzt, um das auch abzurunden hier. Du musst als Werder Bremen, mit dieser Historie, mit diesen vielen Paketen, die du reinschleppst in die zweite Liga. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass die in einem Jahr das wieder schaffen. Ja. Ganz ehrlich nicht. Und man muss echt sagen, auch was der viel gescholtene Frank Baumann, ja. Du musst erstmal für Rashica und diese Leute 20 Millionen aus England erlösen. Ja, sind sie wieder abgestiegen und, glaube ich, 3 Tore geschossen, ja. Da musst du jemanden wie Jung finden aus der dänischen Liga, der ganz solide spielt, ja. Agu musst du vorher gefunden haben aus Osnabrück, der rankommt, der Verteidiger. Du musst natürlich auch dann sagen, okay, wir zahlen halt für Herrn Duxch dann nicht 2,5 Millionen, Hannover will offenbar 1 Million mehr haben. Wir kratzen alles zusammen, jedes Sparschwein, und dann legen wir 3,5 Millionen auf den Tisch. Als der kam, habe ich gedacht, ja, das ist jetzt eine super, super Investition, ne. Da sind schon, und natürlich musst du hier den Mitchell Weiser, ja. Mhm. Dann sagst du, einen können wir noch leihen. Ja, wen gibt's denn da? Dann musst du erstmal auf den kommen. Aber der war ja schon sonst wo vergraben, an den hat ja keiner mehr gedacht. Und der Weiser das ist ein Erstligaspieler, wenn der drauf ist. Der hat am Ende die letzten 10 Spieltage war der Topmann, jedes Mal einer der Besten. Ja, der hat das alles zusammengehalten da. Das musst du mal mit diesen geringen Möglichkeiten, die Werder hat, ja auch noch immer am Rande der Pleite vorbei, Corona-Schwierigkeiten und so. Da ist schon also deutlich mehr geglückt als nicht geglückt. Dann muss man auch. Ich bin der Erste. Ich finde das ganze Casting und Scouting bei Werder ist eine Vollkatastrophe und ich weiß auch nicht, wie das weitergeht. Aber für den Moment hat Frank Baumann das sehr gut gemacht.
Ja, Holger, das war der erste Teil. Wir kommen gleich wieder und dann geht's um den Eurovision Song Contest in der Big Show 560.
Ja, hallo, grüß euch, hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 560, weiter zu Gast bei Holger Gerz von der Süddeutschen Zeitung. Holger, Turin.
Wann? Nein, für mich hat der Eurovision Song Contest schon lange die Faszination verloren, vielleicht in dem Moment, wo plötzlich alle Englisch gesungen haben. Ja, hat dieser Song Contest für dich noch Faszination und wie faszinierend ist es, wenn man schon vorher weiß, dass die Ukraine gewinnen wird, weil es war eigentlich völlig klar.
Es ist mir auch so gegangen, dass ich es eigentlich komisch fand oder auch ein bisschen durchfand, aber es ist dann immer wieder so, das Leben des Reporters ist ja so spannend manchmal oder angenehm, weil man rausfahren kann, weil man einfach vor Ort sein kann, ja. Und wir erleben ja im Moment nach 2 Jahren Pandemie, wo wir ja auch als Reporter größtenteils Dinge auch vom Schreibtisch machen mussten oder so, oder diesem schrecklichen Telefon, wo man die Leute sieht, endlich wieder raus, endlich wieder irgendwo hinfahren. Und mich hat das schon gepackt da. Also das ist, war ein bisschen so wie bei Olympia, packt mich auch immer, wenn die ganze Welt an einem kleinen Ort zusammenkommt. Und klar, es ist ein bisschen drüber in Teilen, aber erstmal hat die Holländerin jetzt nicht Englisch gesungen, sondern sehr schön holländisch. Und das war ein ganz bezauberndes Lied. Und natürlich habe ich gemerkt, dass es für die Osteuropäer, habe ich endlich mal begriffen, warum es für die osteuropäischen Länder so wichtig war. Und wenn du dann dich vertiefst in die Historie der Ukraine, wenn du die ganzen Lieder der Ukraine in den letzten Jahren siehst, wenn du siehst, mit wie viel Liebe das gemacht ist, was die da investieren, Kombos auf die Beine zu stellen, die uns vielleicht nicht sagen, aber die man jetzt, wenn man es nochmal rückblickend sieht, ja, und es ist immer jedes Mal Abgrenzung von Russland. Es ist jedes Mal, wir sind eigentlich in Europa, wir sind anderswo angekommen. Das sind Freiheitslieder. Ja, viel mehr als bei uns. Das ist Ralf Siegel, das sind keine Freiheitslieder. Da steht das vielleicht drauf, aber wir sind satt, wir sind durch, ja. Aber für die Osteuropäer, das ist vielleicht für mich der Punkt, den ich da gelernt habe, hast du gemerkt, das ist nicht nur ein Schlagerwettbewerb oder ein Liederwettbewerb. Da geht's wirklich, ja, um Politik und um zu sagen, wir gehören dazu. Moldau. Deswegen sind, das ist alles, das genaue Gegengewicht zum eisernen Vorhang und zu so einer bleiernen Vergangenheit. Das ist bunt, das ist schillernd, wir wollen zum freien Teil der Welt gehören, spürbar. Jemand hat irgendwie geschrieben, man hätte wieder daran gesehen, dass Putin Europa tatsächlich verloren hat. Das ist alles, was da veranstaltet worden ist, ist das Gegenteil von dem, für das er steht. So. Und das finde ich, das stimmt so. Und deswegen fand ich das auch mit der Ukraine in Ordnung. Ich fand das Lied übrigens, andere fanden schwierig. Ich fand das Lied ganz gut. Ich fand, das hatte auch seine musikalischen Qualitäten. Wenn man es 2-3 Mal gehört hat, hat's einen total gepackt. Hab die Jungs dann so ein bisschen verfolgt, begleitet, die natürlich auch, wie viele Ukrainer überhaupt nicht Lamentierendes haben, sondern so was Kräftiges. Ne? Natürlich das auch wissen, wie sie es machen. Sie wissen natürlich, wie man mit Clips arbeitet und mit den Hüten, die dann gleich verteilt werden. Das haben sie alles drauf, ja. ihre Message rüberzubringen.
Ja, wird schon jemand ihnen auch gesagt haben,
ja,
wie es geht.
Aber klar, das ist ja wurscht. Natürlich auch. Das ist alles wurscht. Das sind Rapper und die, ne? Und ich fand das Lied auch stark. Also es wäre sonst, glaube ich, auch, hätte eine gute Chance gehabt, unter die ersten 5 zu kommen. Ob es gewonnen hätte, das weiß ich nicht.
Ich habe gehört, die Ukraine hat 3-mal gewonnen, glaube ich.
Jetzt 3-mal gewonnen, ja.
Das erste Mal war es eben nach dieser orangenfarbenen Revolution. Das zweite Mal war es eine Sängerin von der Krim.
Richtig.
Das war eben nach der Annexion.
Richtig, 2014.
Also es bis jetzt immer ein absolut politisches Statement eigentlich.
Absolut, absolut politisches Statement. Und die Ukrainer machen jetzt auch gleich wieder eine Briefmarke, die ist jetzt bekannt gegeben worden. Also auch das wird natürlich transportiert. Aber jetzt haben sie das auch interessant. Die Ukrainer haben das Lied jetzt nochmal neu, also sie haben nochmal ein neues Video gemacht und dieses Lied jetzt nochmal unterlegt mit Szenen aus dem Krieg. Vorher wollten sie das nicht so auf den Krieg verstanden wissen, ja, was auch dann schwierig ist, weil es ist ein unpolitischer Wettbewerb. Jetzt haben sie es nochmal neu gemacht. Und das ist, sich das anzuschauen, ist schon nochmal auch, natürlich ist es berührend, ja. Und so ein bisschen die Geschichten zu hören von diesen Leuten. Und wir sind ja schon wieder dabei, dass wir das normalisieren. Wir sind ja wieder dabei, dass es jetzt da Donbass und wir gewöhnen uns im Moment an diese irrsinnige Situation. Aber das hat schon auf eine bestimmte Weise das nochmal, diese Schmerzen auch nochmal wachgerufen, ohne übrigens lamentierend zu sein. Das finde ich immer ganz wichtig. Du hast es einfach gehört, du siehst diese Leute, die dort sitzen, diesen Menschen, der erzählt, jetzt gehen die wieder zurück und die müssen dann ja auch möglicherweise wieder an die Front, weil wenn du in dem Alter bist, darfst du das Land eigentlich gar nicht verlassen. Leute. Also da hat diese Kriegsrealität nochmal dich auch gepackt. Ne? Nee, ich fand es war eine interessante Erfahrung, dorthin zu fahren. Ich bin gerne in Österreich, ich bin auch gerne in Italien und auch das war wieder wunderbar. Ich habe jetzt auch mit Leserbriefen, die sagen dann immer, ja, was soll dieser ist doch alles durch und das ganze Gebrüll da, nee, ist nicht Gebrüll. Es geht auch nicht darum, dass wir wieder 0 Punkte gekriegt haben. Es gibt Länder und die osteuropäischen Länder sind solche Länder, für die ist es viel mehr als ein Musikwettbewerb.
Da komme ich gleich nochmal zurück mit der allerletzten Frage, aber vielleicht noch die Frage, dieser Wettkampfabend für dich als Reporter, Welche Möglichkeiten hast du da gehabt? Du wirst ja nicht im Green Room gewesen sein. Sitzt man da, gibt es da ein Pressezentrum oder wie schaut da die Arbeit aus an
Pressezentrum? Im Halbfinale war ich in der Halle. Ah. Ja, genau. Nee, da habe ich das schon. Und ich habe die Geschichte ja auch geschrieben vorher. Es war ja am Samstag sozusagen mit Blick auf das, was passieren wird. Also im Prinzip war das so für mich wieder eine Arbeit wie bei einer Europameisterschaft oder bei einer Weltmeisterschaft, wo man auf das Finale hinschreibt und danach ist die Arbeit getan. Das machen dann die aktuellen Kollegen, die machen dann den Ticker oder wie auch immer. Das ist wie gesagt, es war eine Woche Möglichkeit, etwas näher an diese Menschen ranzukommen, das Gefühl und man ist dann präsent. Es gibt natürlich auch dann Einladungen, wie immer, Veranstaltungen draußen, die stattfinden. Die Ukrainer sind nochmal an der deutschen Botschaft aufgetreten und haben dann mit dem deutschen Kandidaten das Lied zusammengesungen und man kam als Reporter, hatte man die Möglichkeit, verschiedene Eindrücke zu haben und das war dann im Nachhinein ganz gut, dass wir das hatten.
Jetzt habe ich die abschließende Frage. Ich bin da reingerutscht, wie auch immer, durch einen Freund, das als katarische Fernsehen bei mir anruft. Als Experte für die deutsche Bundesliga oder für den deutschen Fußball, bin da unabsichtlich einmal als Ersatz dort gewesen. Und irgendwie schaue ich wohl deutscher aus als mein Kumpel und die haben sich gedacht, okay, den Holber, den nehmen wir jetzt öfter. Und habe beim ersten 3-4 Mal irgendwas gesagt, naja, also ganz große Bedenken hier wegen Arbeitern und so, also um mein Gewissen ein bisschen reinzuwaschen. Keine Ahnung, ob das auch so übersetzt worden ist, wahrscheinlich nicht, sonst würden sie mich nicht mehr einladen. Aber, und jetzt versuche ich den Bogen zu spannen, mein Eindruck ist folgender, bei dieser WM in Katar, die sind so stolz auf diese WM. Unabhängig davon, welche Zahlen jetzt stimmen, ob das 7.000 oder 15.000 Tote sind, es sind ja 7 Tote, sind ja zu viel. Jeder einzelne Tote ist zu viel. Aber kannst du das in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen, dieses Gefühl, die wollen eben auch dazugehören? Das ist mein Gefühl. Also wenn ich da nur so ein bisschen die Sendungen sehe und dieser Stolz und schau mal, haben wir das neue Stadion hingebaut, natürlich reden die nicht drüber, wie viele Menschen da zu Tode gekommen sind. Aber kannst du dieses Gefühl ein kleines bisschen nachvollziehen, diesen Stolz, den die Kataris da haben und auch dieser Wille, dazuzugehören?
Ja, das ist klar, kann ich das nachvollziehen. Das ist bei denen so. Die sind stolz, da dazuzugehören. Das vollziehe ich nach. Die Russen waren auch stolz, eine WM im eigenen Land zu haben 2018. Und die Chinesen waren besonders stolz, 2008 Olympische Spiele ausrichten zu können. Das hast du bei jeder Gelegenheit gemerkt. Damals hatte man ja auch noch die Möglichkeit, die Chinesen leibhaftig besuchen zu können. Diesmal war das ja anders, weil wegen Corona, wissen wir. Stolz ist immer da und es geht auch nie gegen diese Leute. Ja, es geht nie, die Skepsis oder so oder die Frage, warum man das jetzt dort macht, geht natürlich niemals gegen die Bevölkerung, sondern vielmehr gegen die FIFA und gegen das IOC. Ja. Und das bleibt natürlich. Natürlich muss man, ob es 7 Tote sind, 70 oder 7.000, das werden wir auch noch in des Langen und des Breiten besprechen, das ist klar. Ich sehe es im Moment so, das fällt natürlich alles gegen den Krieg ein bisschen ab und wir sagen, das, was dort passiert, ist unvergleichlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten gewesen. Ja, das stimmt. Aber wir müssen natürlich schauen, wie ist die Situation in Katar. Einige von den Menschenrechtsorganisationen sagen, die Menschenrechtssituation oder die Situation der Arbeiter hat sich ein Stück weit auch verbessert. Da müsste man den langen Blick haben und zu schauen, wie geht es eigentlich nach der Weltmeisterschaft dann weiter. Das wäre übrigens auch mal interessant, dass man in 2 Jahren nochmal eine Geschichte über Katar macht. Ne? Ja. Könnte man sich journalistisch übrigens vornehmen, das zu tun, das im Blick zu behalten. Macht man normalerweise nicht. Olympia
der hat aber, aber in Rio hatte es ja eigentlich die Möglichkeit, oder? 2014 Fußball-WM, 2016 Olympische
Spiele. Ist auch immer wieder reingeflossen. Und man hat auch da gesehen, eine fatale Entwicklung allein, dass die Polizisten, glaube ich, 5 Millionen Überstunden angehäuft haben und nach 2014 war es erledigt. Die wollten die WM haben und 2016 Olympia war denen egal. Das hast du zum Beispiel damals, wenn es da Freikarten gab für rhythmische Sportgymnastik, ist kein Mensch hingegangen. Ja. Die Brasilianer interessieren sich für ihre Sportler, Judo und natürlich die Brasilianer haben sich für das Finale des Fußballturniers und das war alles. Das andere war denen wurscht. Das ist einfach so. So hart muss man es sehen. Ja. Kann man den Leuten dann einen Vorwurf daraus machen? Nein. Kann man verstehen, dass die Bewohner in Katar sich auf diese Weltmeisterschaft freuen? Ja. Wissen sie alles, was in diesem Land vorgeht? Nein. Müssen wir darüber trotzdem berichten? Ja. Ist das eine ambivalente Veranstaltung? Ja, ist es. Ja. Und wird es auch sein, wird entsprechend natürlich begleitet werden müssen. Es ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Arbeit, das zu machen. Ich glaube, wir sollten immer beides im Blick haben. Auf der einen Seite natürlich die Freude der Menschen, dass sie dazugehören wollen. Ich habe das vielleicht abschließend, weil das Thema dazugehören wollen so eins ist, was einen immer beschäftigt. Ich habe das 2010 erlebt in Südafrika bei der Weltmeisterschaft. Das war aber natürlich lange nicht so umstritten wie jetzt Katar. Südafrika ist kein Terrorfinanzier, da sind nicht 1000 Leute umgekommen, weil sie sich eine Flasche Wasser teilen müssen beim Bau der Stadien. Ne? Umstritten war es trotzdem. So, Korruption, das wissen wir alle. Ne? Wieder jetzt, Reporter fährt hin. Und man fährt hin und man merkt vom ersten Moment an, für die ist das unendlich wichtig. Eröffnungsspiel habe ich in Soweto geschaut, nicht im, ganz bewusst nicht im Stadion, sondern ein paar Kilometer in Soweto auf einem Public Viewing, eine Stunde, war der größte Fernseher aller Zeiten, habe ich gesehen dort. Ich war der Erste, halbe Stunde vor war kein Mensch da. Zu Beginn des Spiels waren 75.000 Leute da. Ich war fast der einzige Weiße. Ein Erlebnis für die Ewigkeit. Das war mein Erlebnis im Sport, das ich je gehabt habe. Ja. Und dann fängt dieses Spiel an und siehst die Eröffnungsfeier, siehst du auf dem riesen Fernseher. Ja. Das wird live übertragen. Und du siehst im Fernseher Düsenjäger fliegen über das Stadion. Und alle gucken, wow. Und dann merkst du, in dem Moment merkst du, da, die sind hier, jetzt kommen sie, die echten, die sind ja, fliegen jetzt auch über unser, so nah ist es dran. Es ist eigentlich total weit weg, aber es ist ganz nah dran, ja. Und dann fliegen die Düsen hier direkt auch über das Public, wo wir gerade stehen. Und alle toben, schreien, das explodiert, ne. Und das war der Moment, wo du gemerkt hast, der Stolz dieser Leute dabei ist, wir sind jetzt angekommen. Wir sind auch Teil dieser bunten, schönen, farbigen, freien Fußballwelt, ja. Das ist übrigens auch die Kraft, die natürlich der Fußball hat. Habe ich damals auch total gemerkt. Also nee, es ist schwierig in Afrika. Klar, es gibt so und so und die FIFA verdient Geld und alles problematisch. Aber trotzdem, es gibt einen Kern, der dafür spricht, das Ding jetzt hier stattfinden zu lassen. Das war 2010 so. Ne? Und das ist natürlich verheerend und tragisch, wie sich das danach alles mit der FIFA entwickelt hat. Ja, das ist nochmal nach Blatter natürlich noch viel schlimmer geworden. Und jetzt reden wir über Katar, reden wir mal. Guck dir nochmal die Bilder an aus Russland, guck dir mal an, wie man Herrn Putin sich ihm, ja, also unterworfen hat da. Puh.
Und da muss man jetzt sagen, 2010 Südafrika, und ich weiß nicht, ob es den afrikanischen Kandidaten für 2030 gibt, die ja eigentlich jetzt fast wieder mal dran wären, aber wer kann in Afrika eine WM mit 48 Mannschaften
absolvieren? Ja, auch ausreichen? Das ist absolut total, auch übrigens ein total wichtiger Gedanke, wird immer wieder da richtig, da widersprechen sie sich natürlich total, und da siehst du, dass es bei denen nur darum geht, die Stimmen zu kriegen und gar nicht um die Leute. Genau, welches afrikanische Land will eine WM organisieren, wo 48 Mannschaften spielen? Genau so ist es. Ja.
Holger Gerz, Big Show 560. Großartig. Puh. Ist wirklich so. Also.
Hier ist Nils Giffey und ihr hört Sportradio 360.
Ja, es geht weiter in der Big Show 560 mit Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
Guten Morgen, Jens.
Eine traurige Nachricht hat diese Woche, glaube ich, ich bin ja nicht drin in der deutschen Basketballszene, aber der Tod von Ademola Okolacha. Hat das irgendjemand gewusst? Hat es dich genauso überraschend getroffen? Ich lese nur die Überschrift, der Name sagt mir was. Ich habe jetzt ein bisschen nachgelesen, darf man sagen, einer der wichtigsten deutschen Basketballer der letzten 3-4 Jahrzehnte. Wie ist das aufgenommen worden?
Ja, also tatsächlich einer der wichtigsten Spieler, die wir in Deutschland hatten. Ja, kam also für uns alle überraschend. Ich wusste nichts von gesundheitlichen Problemen aktuell, aber ja, das muss ja auch nichts bedeuten. Ne? Also ich kenne die Hintergründe nicht. Nicht richtig jedenfalls. Super traurige Geschichte natürlich. Ne? Ich meine, 46 Jahre, das ist ja wirklich kein Alter. Extrem traurig. Er hat ja viele Kontakte immer noch in der Basketballszene, weil er als Spieleragent auch gearbeitet hat in den letzten Jahren. Und das, was ich mitbekommen habe, ist, dass jeder komplett schockiert ist aufgrund dieses plötzlichen Tods, ja.
Na, ich habe nur gesehen, Marco Pesic hat das, glaube ich, getweetet. Und ich denke mal, was das für ein junger Kerl, der da auf dem Bild ist. Und habe es dann gesehen, weil der Name sagt mir auch, er war doch auch mal, war nicht kurzzeitig auch Experte. Ich meine, ihn irgendwo gehört zu haben auf irgendeinem TV-Sender.
Ja, wir hatten ihn mal, er hat mal mitkommentiert vor einigen Jahren, war immer auch ein dankbarer Interviewpartner, hat natürlich auch immer viel zu erzählen gehabt, gute Einblicke in die Basketballszene. Ja, sehr, sehr traurig.
Ja. Michael, es gibt 4 Serien in der Easy Credit BBL, in allen steht es 2-0. Berlin führt gegen Bamberg, Ludwigsburg führt gegen Ulm, Bonn führt gegen Hamburg und Bayern führt gegen Chemnitz. Welche macht dir am meisten Spaß?
Ja, sicherlich vom Spaßfaktor her würde ich sagen, ist es Bonn gegen Hamburg.
Oh ja, ich dachte, du sagst jetzt Ludwigsburg-Ulm, weil das so relativ...
Ludwigsburg-Ulm ist wahnsinnig spannend. Ich muss auch aufpassen, dass ich mich da nicht um Kopf und Kragen rede, weil ich da heute Abend bei Spiel 3 bin in Ulm. Das ist nur, also vom Spielerischen her ist Bonn gegen Hamburg, sage ich mal, die etwas wertigere Serie zum Anschauen. Ludwigsburg gegen Ulm ist unfassbar spannend, aber eben auch ganz schön hässlich. Also die geben sich defensiv doch enorm. Und da passiert in den jeweiligen Offensiven, wird nicht wahnsinnig viel schöner Basketball gespielt. Das ist ein extremer Kampf, das sind viele Einzelaktionen. Zwei Mannschaften, die tatsächlich einen recht ähnlichen Basketball spielen momentan. Und bei Bonn-Hamburg ist es da gibt es diese Wellen, also dass man denkt, okay, das könnte Hamburg wirklich gewinnen und dann bringen sie es doch nicht nach Hause mit einem fantastischen Einzelakteur, mit Parker Jackson Cartwright.
Diesen Namen sagst du gerne, das habe ich mir schon, der macht Spaß, dieser Name, oder? Parker Jackson Cartwright.
Ach, eigentlich nicht, weil Ach so, wirklich? Möchtest du ja eher kürzere Namen haben und knackigere Namen haben und ich mag es auch nicht so ungefähr, also natürlich wird der oft abgekürzt mit
PJZ,
großkürzt. Aber das finde ich auch irgendwie Banane, das ist so irgendwie, weiß ich nicht, also gefällt mir auch nicht, das ist so undeutsch, also wir machen das ja eigentlich nicht im Deutschen, dass wir, die Amerikaner machen das ja ständig, nennen irgendwelche Initialen und ich weiß nicht, bist du JH?
dafür ist es zu kurz.
Das machen wir ja nicht. Ne? Ja. Ja, also in jedem Fall, das sind die beiden Serien, wo ich sagen muss, super spannend und die schönste ist vielleicht Bonn. Vielleicht wird es heute Abend in Ulm auch mit dem Heimvorteil der Ulmer ein bisschen, ich sag mal, flutscht es ein bisschen besser bei den Ulmer offensiv, die momentan doch einige Probleme haben, den Ball zu bewegen. Das sind viele Isolation Games. Das hat sich schon ein bisschen verändert im Laufe der Saison, die Spielweise, dadurch, dass sie Verletzungsprobleme hatten und im Grunde ihr ganzes System umschmeißen mussten.
Also Bayern gegen Chemnitz, da wird nichts anbrennen, genauso wenig wie bei Berlin gegen Bamberg, oder?
Die Bayern haben einfach unfassbar gut verteidigt gegen Chemnitz. Die Chemnitz haben überhaupt keine offensive Lösung. Also haben ihren wichtigsten Offensivspieler gesperrt und dadurch kommt da irgendwie alles offensiv zum Erliegen.
Haben sie den selbst gesperrt, weil er zu spät zum Training gekommen ist oder wurde er von der Liga gesperrt?
Er wurde von der Liga gesperrt wegen einer Tätlichkeit. Es war ein Kopfstoß.
Alla Sidan,
genau. Er hat sich hinten provozieren lassen und dann mit einem Kopfstoß und Tätlichkeit. Und eine Tätlichkeit ist eine Mindestsperre von 3 Spielen und die muss er jetzt leider absitzen. Und das ist zum wirklich ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt.
Apropos Bonn. Ich spreche den Namen sicherlich falsch aus, aber Thomas Isalo ist Coach des Jahres geworden, gewählt worden. Mit Recht aus deiner Sicht.
Ja, absolut mit Recht. Er hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass die Liga sich in die Richtung entwickelt hat mit schnellem, attraktivem Basketball. Da wird sehr, sehr viel der Ball bewegt, viele Pässe, viele schnelle Abschlüsse. Also man verbindet mit seinem Namen auch einen gewissen Spielstil und das sagt ja schon immer was aus. Das ist also nicht einfach nur irgendein Trainer, da ist eine Spielphilosophie dahinter, die man mit seinem Namen verbindet und das ist attraktiver Basketball, das ist angriffsorientierter Basketball und dadurch auch eben ein recht hoher Spaßfaktor, wenn das funktioniert. Er hat da super Arbeit geleistet. Die letzten Jahre war im Grunde eh fällig, mal für diese Auszeichnung. Und jetzt hat er Bonn. Bonn war im Grunde ein Abstiegskandidat. Der Verein lag ja wirklich am Boden, speziell in den letzten 2-3 Jahren. zu dem Titelanwärter gemacht. Also das sollte man in der Hinsicht honorieren, ja.
Inwieweit spielt da die nicht vorhandene Doppelbelastung eine Rolle, denkst du? Also die Bayern werden jetzt ja relativ ausgeruht, vielleicht nicht, aber die Bayern werden jetzt ready sein, oder?
Ja, also das wird eine interessante Serie werden. Die Bayern sind in der Lage, also natürlich dreht sich bei Bonn viel um PJC. Also ich weiß nicht, wie man den dauerhaft über 40 Minuten stoppen kann, aber wenn, dann die Münchner, also mit ihrer Art zu verteidigen. Dazu, wie gesagt, keine Doppelbelastung mehr bei den Bayern. Das, wenn die so spielen wie jetzt gegen Chemnitz, wird es auch für Bonn. Also muss ja dreimal gewinnen, um weiterzukommen. Das ist, ich sehe momentan außer Berlin. Also für mich ist Berlin gegen München das Finale. Also ich weiß nicht, wie man Bayern dreimal schlagen soll. Ich weiß nicht, wie man Berlin dreimal schlagen soll in einer Serie. Und deswegen sind die für mich da weit vorne.
Und weißt du, das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Frage, weißt du, ob ich fahre jetzt am morgigen Freitag nach Roland Garros für 2 Wochen, weißt du, ob ich in der Lage bin, weil ich bin ja jetzt stolzer Abonnent von Magenta, ob ich dann in der Lage bin, gibt's da Geoblocking oder kann ich mir das Finale mit deinem Kommentar in Paris anschauen? Starke Frage, oder?
Starke Frage, die mir immer wieder mal gestellt wird und die ich in der Hinsicht beantworte, dass ich glaube, dass du es von dort schauen kannst.
Ich glaube auch. Ich hoffe es. Also ich weiß,
dass aber ich meine, mittlerweile durch diese VPN-Geschichten kannst du ja machen, was du willst.
Da bin ich ja technisch komplett stehe ich da daneben. Okay. Machen wir uns da mal überhaupt nichts vor. Michael, eine Sache noch und wir haben ganz kurz hin und her geschrieben und du sagst, ja, hat eh jeder gewusst, dass die Zeit von Ingo Freier bei Oldenburg eine beschränkte sein wirst. Ich habe es natürlich nicht gewusst. Ist das ein Zeichen der Undankbarkeit oder hat Ingo Freier dort als Feuerwehrmann einfach nur das Allerschlimmste verhindert, weil die Mannschaft eh zu gut war, um abzusteigen? Was wird mit Ingo?
Naja, er hat sich auf jeden Fall diesen Feuerwehrmann-Ruf jetzt erarbeitet. Das kann ja auch mal nicht schaden.
Der Friedhelm Funkel der Easy Credit BBL. Herrlich.
Genau, ja. Ja, als da der Klassenerhalt da war und es kein direktes Bekenntnis gab zu Ingo Freier, da war mir klar, dann wird auch nicht verlängert. Das geht ja Hand in Hand, also warum willst du da bis Saisonende warten? Es muss wohl recht früh schon klar gewesen sein, dass es Pedro Calles wird. Das ist immer noch nicht offiziell verkündet von Oldenburg, weil man wohl warten will, bis Calles, ich hatte Trainer in Hamburg, seine Serie da beendet hat. Calles selber hat verkündet, dass er nicht mehr in Hamburg ist, aber ja, aus gut informierten Kreisen weiß man, dass er nach Oldenburg gehen wird. Du hast dadurch, also die werden sich überlegt haben, unser nächster Trainer, das ist einfach, das ist nicht irgendeiner, sondern das soll einer sein, der da perspektivisch arbeitet und mit dem man eine starke Philosophie verbindet. Calles hat diesen Ansatz, diese spanische Basketballschule. Ingo hat natürlich einen Ansatz, der auch jahrelang in der Liga gut funktioniert hat. Er spielt ja diesen sehr, 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 sehr schnellen Basketball. Ich glaube, dass die Oldenburger eben auch diese internationale Ausrichtung haben, also Richtung Europa, europäischer Wettbewerb und da einen Coach brauchen, der vielleicht noch eine etwas andere Art Basketball spielen lässt. Außerdem bekommst du mit Calles als Trainer vielleicht noch den einen oder anderen Spieler, den du gerne hättest. Also kann mir vorstellen, dass Calles auch eine gewisse Anziehungskraft hat für den einen oder anderen.
Ja, Oldenburg hat die Anziehungskraft ja nicht, wenn ich das mal so frech sagen darf.
Weiß ich gar nicht. Also Oldenburg gilt als Verein, der immer gut
bezahlt. Ja, der Verein vielleicht, ja, aber die Stadt.
Und die Stadt ist wunderschön.
Okay. Ich war also, natürlich noch nie dort.
Oldenburg ist ein schickes Städtchen und du bist nah am Meer, also das hat schon was.
Okay.
Ja, und die werden sich sicherlich international wieder aufstellen wollen. Und Calles ist natürlich da schon ein guter Coach.
Habe ich es richtig gesehen, Michael, dass die Euroleague an diesem Wochenende sondern beginnend mit heute, glaube ich, ihr Final Four ausspielt in Belgrad. Ist das korrekt?
Das ist korrekt, ja. Heute am Donnerstag die beiden Halbfinals und am Samstag das Finale.
Wie soll ich das heute machen, Michael? Mich interessiert das wirklich, aber ich muss ja gleichzeitig den THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt im Viertelfinale der Champions League beobachten und dann muss ich einen zweiten Second Screen aufmachen. es wird ganz, ganz schwierig werden.
Ja, du hast dann eben noch BBL, Ulm-Ludwigsburg ja. Und parallel Euroleague, die beiden Halbfinalspiele. Das wird knifflig heute, ja. Also manchmal hilft selbst ein Second Screen nicht.
Wen siehst du vorne? Also Barcelona ist in den Final Four, wissen wir ja, gegen die Bayern ganz knapp weitergekommen, Real Madrid. Anadolu Efes, ich glaube mit Daniel Theiss und Olympiakos. Auf wen würdest du, nicht dass du jemals was gewettet hättest, aber 1,20 Euro setzen?
Ja, ich würde schon mal viel Geld darauf setzen, dass Daniel Theiss bei den Boston Celtics spielt. Und
ich will mal Tibor Pleiss. verdient, das habe ich verdient, ja.
Ja, also es ist Tibor Pleiss, der bei Anadolu spielt. Die sehe ich vorne gegen Olympiakos. Einfach, weil ich glaube, dass sie da mit ihrer super, super Erfahrung... Ich glaube, eine Serie gegen Olympiakos würden sie nicht gewinnen, aber dieses eine Spiel und bei Real gegen Barca, das sehe ich extrem. Also viele sagen Barca. Ich glaube, dass Real eine gute Chance hat, weil sie vielleicht die aktuell etwas bessere Form haben als Barca. Könnte auch super eng werden. Also mein Finaltipp ist Real Madrid gegen Anadolu.
Und das Finale ist dann Samstag?
Am Samstagabend, ja.
Okay, gut. Und alles bei Magenta zu sehen, wie ich
Logisch.
Annehme. Logisch. Ja, Michael, ein, zwei ganz kurze Dinge noch. Immer wenn ich jetzt im Internet herumcruise und dann sehe ich das offizielle Video von Get Back, geht's dir da auch so wie mir, dass man sich irgendwie dazugehörig fühlt? Also nur weil ich die Entstehungsgeschichte jetzt so gut kenne, ich überlege mir sogar, ob ich mir es nicht ein zweites Mal anschaue, die ganze Geschichte.
Ja, also ich schaue immer wieder auch so vereinzelt, so 2-3 Minuten, ne? Du gibt's ja mehrere YouTube-Clips, die da nochmal. Ich freue mich einfach, es war ja schon immer eines meiner 3 Lieblingslieder der Beatles.
It grew on me, aber ich bin nicht so, nicht per se, würde ich nicht sagen, ja.
Okay. Ja, und ich denk mir, ach schau mal, jetzt kennen es alle so ungefähr. Es war ja, also jetzt ist es so ein bisschen aus dem vielleicht im kleinen Schatten herausgetreten, dieses Lied. Und nicht immer nur, weiß ich nicht, Let It Be oder She Loves You oder sowas, sondern eben auch mal so mein Lieblingssong, der jetzt plötzlich überall gespielt wird von denen. Also schon lustig.
Schön. Und dann noch die Geschichte am letzten Bundesligaspieltag war ja auch eine. Dass ein Trainer nach dem anderen gesagt hat, okay, wir haben uns einvernehmlich getrennt, ich mag nicht mehr, tschüss, Weinzierl, Hütter, dann Hoeneß, Kohfeldt. Bist du ein bisschen überrascht, dass Marco Rose Stand heute, 19. Mai, noch Coach bei Borussia Dortmund ist?
Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also er hatte wohl ein sehr gutes Standing bei der Mannschaft.
Hatte, sagst du?
Hat,
okay.
Ja, okay. Also die Mannschaft fand ihn wohl gut. Und das ist ja schon mal wichtig, ne? Also dass die Mannschaft ein gutes Verhältnis zum Trainer hat und umgekehrt. Scheinbar, wenn die Mannschaft ihn gut findet, heißt das ja eigentlich auch, dass das Training gut ist und dass die Ansprache gut ist. Wenn man dann sich überlegt, wen hätten wir denn noch, was wären denn die Alternativen und du findest keine so wirkliche Alternative, dann denkt man sich, okay, man macht mit ihm weiter. Also ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich bin auch enttäuscht von der Saison irgendwie beim BVB und auch von der Art und Weise, wie sie zuletzt gespielt haben. Aber vielleicht liegt es auch nicht immer nur am Trainer, ne? Also vielleicht sind da auch einfach Dinge nicht richtig umgesetzt worden.
Ja, und ich glaube nicht, dass Terzic eine Alternative ist. Der hat natürlich einen wunderbaren Run gehabt da in diesem Frühjahr, wo er am Start war. Aber auf Dauer, wenn der dann plötzlich auch Druck bekommt, glaube ich nicht, dass das funktionieren könnte. Also ist nur ein Gefühl von mir, aber was soll man sagen. The Great Michael Körner, das heißt heute Abend Michael bei Ulm gegen Ludwigsburg in Ulm und am Samstag Euroleague-Finale machst du oder wie wird's für dich weitergehen am Wochenende?
Genau, das sind die beiden Termine. Also 2 super Sachen und... Ja, es sind übrigens in Neu-Ulm. Also man muss einmal über die Donau drüber fahren. Ja, natürlich. Also die Neu-Ulmer bestehen ja schon drauf, dass sie eben nicht Ulm sind, sondern Neu-Ulm.
Ich war...
Aber die Halle ist in Neu-Ulm und der Verein ist halt logischerweise in Ulm angesiedelt.
Und in der Halle kann ich euch sagen, wenn ihr unter der Woche hinfahrt, es gibt daneben ein Outlet von irgendeinem Sportartikler. Oder nee, es ist einfach ein großes Sportgeschäft, wo ich mir mal mitten im Sommer Skier gekauft habe. Ja. Wie aus dem Nichts. Da habe ich ein Spiel der Ulmer Basketballspieler gesehen, bin rübergegangen und dachte, jetzt könnte ich mir neue Skier kaufen.
Zack. Siehst du? Vielleicht gucke ich da auch mal nochmal rein.
Kauf dir ein paar neue Skier, Michael. Kurze Pause in der Big Show 560.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de.
Es steht ein ganz, ganz einfaches Power-Ranking an.
Zum zweiten Mal schon heute.
Was war letzte Woche?
Nee, zum zweiten Mal heute. Wir haben ja davor schon aufgenommen.
Also ja, stimmt. Ja, also die technischen Probleme ziehen sich ein kleines bisschen durch die ganze Geschichte durch, aber der Sieger kann nur
Frankfurt sein. War auch davor schon. Wir haben unsere Meinung nicht geändert.
Dabei hätten wir jetzt wirklich eine Dreiviertelstunde Zeit gehabt, unsere Meinung zu ändern, bis ich die technischen Probleme hier in den Griff bekommen habe.
Ja, nein, also es ist klar, muss Frankfurt sein. Geht nicht anders.
Ja, wie bewertest du die Situation von Trapp in Overtime?
Also ich dachte beim ersten Mal hin schon, dass er den machen muss und dass er angeschossen wurde. Aber er hat sich natürlich auch rüber bewegt, aber der war ja fast in die Mitte geschossen.
Also du meinst, dass ihn der Stürmer machen muss?
Ja, dass ihn Trapp halten muss. Nein, dieser Kent muss ihn machen. Aber ich will da nichts von dem Trapp wegnehmen, seine Leistung. Wahrscheinlich hat er den super gehalten und ich hatte nur eine falsche Perspektive.
Es wäre Wahnsinn gewesen. Es wäre wirklich Wahnsinn gewesen, dass durch so ein Lümmeltor dann, das erste Tor war ja schon rein zufällig eigentlich.
Ja, dass der Tuta da kurz einen, ich weiß ja nicht, was der da hatte. Wahrscheinlich wollte sein Fehler durch eine Zerrung oder einen Krampf weniger fatal aussehen lassen und hat sich deswegen auswechseln lassen danach. Aber vielleicht ist er wirklich verletzt und dann wünsche ich ihm natürlich gute Besserung.
Aber das erinnert mich an einen alten flüchtigen Bekannten in Volzberg, der auch gekickt hat und der hat mir mal gesagt, ja, Schalk hieß er mit Nachnamen. Markus, bin mir nicht ganz sicher, ob Markus, aber jedenfalls Schalk mit Nachnamen, ein, zwei Jahre älter als ich, der hat gekickt für Volzberg oder für Köflach und dann hat er selbstkritisch genug gesagt, der Trainer dann öfter, Schalk zeigt gar nichts, den müssen wir austauschen. Völlig zu Recht natürlich, aber in dem Moment, wo er sieht, dass der Coach signalisiert, du wirst jetzt ausgetauscht, hat er sich an die Rückseite seines Oberschenkels gegriffen, ist rausgehumpelt und alle die drei Zuschauer, die dann dort waren, haben gesagt, der arme Schalk. Ja, kein Wunder, dass er nichts gezeigt hat, schwer verletzt.
Ja, das kennt ja jeder Fußballer, immer nach einem Fehler kurz mal.
Kurz
mal ans Bein greifen, ja, ging nicht anders.
Ja. Es hätte eine zweite Mannschaft gegeben, die es absolut verdient gehabt hätte in dieser Woche. Ich habe es nur zufällig gefunden, ganz ehrlich, weil ich hätte auch gar nicht gewusst, wo ich es hätte sehen können. Aber das ist die Spielgemeinschaft BBM Bietigheim. Frauenhandball haben die European League gewonnen mit einem souveränen 31-20 in Viborg in Dänemark und haben, sage und schreibe, also wir hatten sie, glaube ich, schon als deutscher Meister.
Der Name kommt mir bekannt vor.
Ja, vor zwei oder drei Wochen haben die letzten 50 Spiele gewonnen. Was ein kleines bisschen was aussagt über die Dichte möglicherweise im Frauenhandball. 50 Spiele en suite, aber es wurscht, also Spielgemeinschaft BBM Bietigheim, das ist stark.
Kann man das eigentlich irgendwo sehen, wenn man es sehen wollen würde?
Wenn ich vermuten müsste, würde ich sagen Sportdeutschland TV.
Okay, aber es ist natürlich, gewinnen 50 Spiele am Stück und es kann keiner sich anschauen. Also ich weiß nicht, ob das bei den vielen Zuhörern hier jemand sich sonst angeschaut hätte.
Meldet euch bitte, wer hat das gesehen? Über Twitter @sportradio360 oder Mail steilpass@sportradio360.de würde mich auch interessieren. Ganz lokal hätten wir auch eine Mannschaft, die wir würdigen könnten. Ich weiß nicht, ob es für die Power Rankings reicht.
Den Münchner Sportclub?
Ja!
beim Hockey, die sind aufgestiegen in die erste Bundesliga, oder? Bei den Herren.
Genau.
Die Damen spielen ja eh schon. Und jetzt am Sonntag war das, glaube ich. Am Samstag haben sie gewonnen und dann Sonntag auch, also zwei Siege.
Haben wir noch persönliche Bekannte in dieser Mannschaft?
Der Titus, der Freund von der Nina,
schon in der ersten
Mannschaft. Hat sein Debüt letzte Woche gemacht und mit 16 hat einen Hattrick gemacht. Also ist ziemlich stark. Ich habe mir schon ein Olympiaticket gesichert, falls er dabei ist.
Als sein Manager?
Ja, oder als sein persönlicher Freund und Begleiter habe ich mir ein Olympia-Ticket gesichert.
Also gehört jetzt nicht hierher, oder gehört vielleicht schon hierher, aber Titus ist das größte Bewegungstalent, das ich jemals gesehen habe. Wenn man Titus, ich weiß es noch, er hat das allererste Mal Tennis gespielt mit mir und du hast gedacht, er nimmt seit 3 Jahren bei einem sehr, sehr guten Trainer einen Kurs. Also es ist fantastisch. Okay, also aber die ersten Herren, es sind die Herren, man darf noch Herren sagen im Hockey, des Münchner Sportclubs werden es nicht werden. Haben wir andere Kandidaten? Also Fußball haben wir schon abgefackelt.
Fußball haben wir abgefackelt, weil sonst müssten wir ja die zweite Liga auch irgendwie, müssten wir uns Gedanken machen, aber das können wir uns ja jetzt dadurch sparen.
Ja, niemand möchte sich Gedanken über die zweite Liga machen.
Ja, und vielleicht haben wir ja dann nächste Woche die Relegation, die wir erwähnen. Ja,
müssen wir machen. Müssen wir machen. Dann gerne mit dem HSV, oder hast du Präferenzen?
Naja, ich weiß nicht. Ich mag irgendwie den HSV schon lieber als Berlin, aber ich finde diese Memes lustig, wenn HSV einfach nicht aufsteigt in der zweiten Liga. Einfach diese Witze auf deren Kosten, die zaubern mir schon manchmal ein Lächeln auf die Lippen. Deswegen bin ich, glaube ich, für Hertha BSC auch ungern. Also ich war schon stark für Stuttgart am Wochenende, dass die das gewonnen haben.
Und aber wir hatten Probleme. Du hattest Probleme.
Ich hatte Probleme beim Sky Sport Bundesliga 1, so wie jeden Samstag um 15.30 Uhr. Und manchmal auch dann um 18.30 Uhr. Zum Beispiel, ich glaube, Leipzig gegen Bayern war es, mussten wir dann in dieser komischen Fan-Perspektive auf Sky Sport 3 Bundesliga oder so, wo man nichts sieht, auch keine Wiederholungen und so einen ganz komischen Winkel hat. Aber gut. Diese Probleme ziehen sich ja bei uns schon das ganze Jahr durch, diese technischen Probleme.
Ja, also okay, wenn ihr da draußen helfen könnt, ist natürlich ein absolut wichtiges Thema in den Power Rankings, dass Robin und ich am Samstag einen klaren Empfang haben für die Bundesliga-Konferenz, aber folgendes Paket haben wir. Wir haben Vodafone Kabel Deutschland und eben den Sky Receiver und Kanal 211, Kanal 200 und am Wochenende ist er noch dazugekommen. Ich war zwar nicht da, weil
214, ja, war das, glaube ich, am Wochenende.
214 und genau das war Pfeil gerade das Stuttgart-Spiel.
Ja, genau, und dann haben wir es auf dem Handy angeschaut. Und apropos Stuttgart, ich habe gestern mitbekommen, dass Kalajdzic der Nachfolger von Lewandowski werden soll. Der war gestern schon auf dem Trainingsgelände von Bayern München.
Oh,
Sascha
mein Gott.
Kalajdzic, also dann könnte die Liga wirklich spannend werden nächstes Jahr.
Ja, das Problem bei Kalajdzic ist das genau gleiche wie bei Haaland. Der ist so jung und war schon zweimal so schwer verletzt. Und ich sehe ihn, also ich glaube, wenn er wirklich zu Bayern käme, glaube ich A nicht, dass er erste Aufstellung ist, wie man so schön sagt. Ich glaube aber, wenn er es wirklich reinschafft in die erste Mannschaft, dann schießt er auch 20 Tore, einfach weil er so viele Chancen bekommt, dann aufgelegt von wem auch immer. Aber ich stelle mir das schwierig vor.
Aber ich habe zumindest weniger Angst, als wenn der Lewandowski da vorne drin steht.
Das ja. Andererseits, ob Karim Adeyemi in Dortmund so viele Tore schießen wird, dass die nächstes Jahr mitspielen, wissen wir. Wir schweifen ein bisschen ab, aber macht nichts. Also Bietigheim, ja, hätte auf jeden Fall Chancen gehabt, wird vielleicht ein solider zweiter Platz. Fußball, sagen wir, zweite Liga, nein, schauen wir uns die Relegation an. Handball, schwierig, erst heute Abend, ja, haben wir mit Götze darüber gesprochen, Flensburg und Kiel, um den Einzug in die Final Four.
Ja, Kiel ist ja... Also hat ja eine wirklich gute, realistische Chance.
Ja, oder? Schon, aber schwierige Ausgangssituation. Mikkel Hansen, wie wir Österreicher sagen, kann nicht spielen, ist nach wie vor verletzt. Aber PSG ist schon echt gut. Und Flensburg wird in Barcelona keine Chance haben. Also Kiel wäre auf jeden Fall ein Kandidat. Nächste Woche ist dann natürlich, wie Götze uns gesagt hat, wenn Magdeburg Meister wird am Wochenende, also die Bundesliga gewinnt, dann müssen wir Magdeburg damit reinnehmen. Und in der Easy Credit BBL ist es schwierig, weil es gibt 4 Viertelfinali. Bayern führt 2-0 gegen Chemnitz, Bonn führt 2-0 gegen Hamburg, Ludwigsburg führt 2-0 gegen Ulm und Berlin führt 2-0 gegen Bamberg. Da wollen wir jetzt keinen rausnehmen.
Ja, sind ja auch vor allem die Favoriten, die führen, oder? Jeweils.
Ja.
Also war zu erwarten, dass diese 4 Mannschaften vorne sind nach den ersten 2 Spielen, oder?
Ja, schon, weil die haben ja auch Heimvorteil gehabt. Und das Einzige, was Körne wird ja heute kommentieren, also Ludwigsburg gegen Ulm, da ist ja auch die relative geografische Nähe gegeben.
Und die Matches waren knapp, 2-mal Overtime.
Ja.
Also am ehesten Ludwigsburg, aber
ja, nee, das ist so unklar. Ich glaube in dieser Woche wirklich nur 2 Mannschaften. SG auf 1 und TTK noch 2.
Aber da wäre auch diese Woche wäre keiner rangekommen an Frankfurt.
Also vielleicht, sag mal so, unter Umständen, wenn der FC Bayern Basketball, also wenn Frankfurt nächste Woche Europapokalsieger geworden wäre und aber der FC Bayern Basketball am Wochenende davor die Euroleague gewonnen hätte.
Ja gut.
Okay, es ist sehr, sehr weit her. Sehr weit her.
Konjunktiv.
Ja. Einzelsportler, haben wir wem?
Ja, mein Lieblings österreichischen Tennisspieler, Sebastian Ofner.
Jetzt plötzlich. Ja, hast du Juri abgeschworen?
Der ist ja rausgeflogen in der Quali, deswegen musste ich wechseln. Als altbekannter Erfolgsfan musste ich dann auf den Ofner wechseln, der die Quali geschafft hat in Paris.
Ofi hat die Quali geschafft und da muss man natürlich sagen, Juli Niemeyer hat es auch geschafft. Noch souveräner als Ofi, aber für Ofner ist es eine fantastische Leistung, wer es nicht weiß, weil der Ofi sehr lang verletzt war. Und der zurückgekommen ist, hat dann, ich glaube in Prag war es, ein Challenger gewonnen. Ist eine starke Leistung. Ja, wenn wir eine Etage höher gehen, aber gerade beim Tennis, wir dürfen halt nicht vergessen, auch wenn er es nicht gewonnen hat, aber was für eine grandiose Leistung Alexander Zverev die letzten Wochen auch vollbracht hat.
Ja, was war das? Halbfinale, oder?
Halbfinale, ja.
Ja, natürlich. Also ist auch besser als die Leistung vom Ofner.
Ja, klar.
Also das müssen wir nicht drüber reden, aber zumindest haben wir ihn erwähnt, den Ofner, und der Zverev geht ins Rennen für den Tennissport diese Woche.
Ja, also es sind auch wieder ganz wenig Einzelsportler, weil ich irgendwas oder ganz viel übersehen habe. Lennart Kenner, den wir letzte Woche auf 1 gehabt haben, von dem habe ich beim Giro auch wenig gehört in den letzten Tagen, vielleicht ist er sogar schon ausgestiegen. Weiß ich nicht. Frage, wie hat sich dein Lieblings... Ist ganz schwierig für dich im Moment, weil wir sind dein Lieblingsbasketballteam.
Ich habe es mir heute im Real Life, was die beste Erfindung aller Zeiten ist von The Zone, oder halt einfach dieses On Demand.
Früher hätten wir gesagt Aufzeichnung, aber bitte, ja.
Ja, dieses, also es ist ja, ja genau, es ist ja eigentlich gar nicht so Real Life, es ist eigentlich, du kannst es ja jederzeit anschauen. Da habe ich es mir angeschaut, das Spiel, die Warriors gegen die Mavs, und ich konnte mich während dem Spiel auch nicht entscheiden. Ich war einfach nur dafür, dass sowohl Curry als auch Doncic beide 50 Punkte machen. Es waren aber jeweils nur 20, aber es, ich weiß nicht, ich wollte eigentlich, dass es ein bisschen spannender wird, und da müssen wir natürlich einen Kleber erwähnen, der in dem Spiel und im letzten Spiel auch nur 3 Punkte gemacht hat, aber gegen die Suns mit seiner, er ist ja in der Defensive schon sehr wichtig,
ja.
hat er sie auch also zum Sieg getragen, mitgetragen. Also da war schon natürlich die größte Last auf dem Doncic, der auch nur 3 Viertel spielen musste, weil sie ja dann so weit vorne waren.
Ja, muss ich dann Dre dazu befragen. Also Maxi Kleber, vielleicht. Daniel Theiss, naja, vielleicht. Nächste Woche, erinnere mich bitte dran, Tibor Pleiss, vielleicht gewinnt er der die Euroleague, dann könnten wir ihn da mit reinnehmen. Dann Leon Dreiseitel, du hast sogar den Spielverlauf im Kopf, ich habe nur das Endergebnis gesehen.
Ich habe mir heute die Highlights angeschaut, weil ich zum McDavid-Fan gemacht wurde, weil er einfach, also ich habe mir ein paar Highlights von dem angeschaut, der ist ja so viel besser als alle anderen, das ist ja so unfair. Und dann haben sie ja noch den Dreiseitel, der auch Was wird er sein? Top 10 Spieler der Liga ist? Ja,
Top 5 würde Heiko sagen.
Ja, und dann, wie die nicht jedes Spiel gewinnen können, aber dann wurde mir gesagt, dass der Torwart schon ein Rentner ist mit 41 Jahren.
Wer hatte das gesagt?
Ja, die.
Dein Hockey-Expert?
Ja, mein einziger Eishockey-Experte.
Okay.
Der mich mit Tipps versorgt, und er meinte, ja, dass die, aber der ist auch ein starker Oilers-Fan und hat aber kein gutes Gefühl gegen die Calgary Flames.
Ja, 6-9 verloren. Immerhin, Leon hat 3 Punkte gemacht, 2 Assists, 1 Punkt. Hat auch im letzten Spiel gegen die Kings 1 Assist gehabt. Ja, weiß ich nicht. Schwierig.
Aber genau, weil du gesagt hast, der Spielverlauf war interessant. 6-2 hinten, dann 6-6 und dann doch 6-9. Und die waren ja nach 1,5 Minuten waren sie schon 2-0 hinten.
Ja.
Also da war das Spiel eigentlich schon durch, und dann auf einmal steht 6-6. Aber gut, mit einer Niederlage ist immer bitter, jemanden reinzunehmen. Ja. Genauso beim Kleber auch jetzt, weil das war ja eine deutliche Niederlage gegen die Warriors.
Manche sagen Klatsche. So, Max Kepler haben wir nicht vergessen, und schon wieder sind wir eigentlich nur in Amerika, aber ja gut, bei Zverev waren wir, und ich möchte übrigens nicht unterschlagen, Angie Kerber in dieser Woche Straßburg, endlich mal wieder ein gutes Turnier, steht im Viertelfinale, kann man sicherlich auch auf dem Zettel behalten. Aber Max Kepler für die Twins, die letzten beiden Spiele hat er 3 Hits gehabt in 5 At-Bats, das ist gut. Allerdings war das bei den Oakland Athletics, und wer uns beim Baseball manchmal zuhört, da kann der Max Kepler natürlich nichts dafür, aber die Fans der Ace in diesem wirklich grausamen, furchtbaren Coliseum, wo ich mit deiner Mutter schon mal und mit Christopher James Hill, der damals für die fantastischen West Styrian Coal Diggers meine Baseballmannschaft geworfen hat, waren wir in diesem Coliseum. Chris war Ace-Fan, ist es möglicherweise schon noch immer. Aber die haben ja teilweise weniger als 2000 Zuschauer. Das ist ganz, ganz mühsam. Aber Max Kepler, Schlagdurchschnitt jetzt schon bei 2,59. Das ist stark, werden wir weiterhin auf dem Zettel haben. Und einen habe ich noch. Weil am Wochenende, das habe ich mit deinem Großvater gesehen, wohlgemerkt, der seit 2 Jahren DAZN hat. Und ich glaube, erstmals hat er DAZN auch genutzt für das FA Cup Finale.
Oh ja, habe ich auch so ein bisschen gesehen.
Ist natürlich brutal.
Ich habe das Elfmeterschießen gesehen und die erste Halbzeit. Und die erste Halbzeit war sehr langweilig.
Findest du? Also ich finde, wie Liverpool begonnen hat, das war...
Vielleicht habe ich die Pfostenschüsse hab ich übersehen. Vielleicht bin ich erst in der 20. rein. Aber die Sequenz, die ich geschaut habe, hat mich nicht überzeugt.
Nein. Ja, mich hat auch die Verlängerung dann nicht mehr überzeugt. Aber Liverpool gewinnt halt auch diesen Titel. Jetzt das zweite Mal im Elfmeterschießen gegen Chelsea. Und Jürgen Klopp ist einfach Wahnsinn. Ja, er kann immer noch Die Premier League gewinnen, glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Gewinnt spielt Liverpool?
Liverpool.
Also ich
weiß nicht, haben sie schon, ich glaube, irgendwann.
Na, Man City spielt gegen Aston Villa. Genau. Und Liverpool hat ja unter der Woche in Southampton gewonnen.
Und irgendwo, ich habe im Hinterkopf gegen Wolverhampton, aber bin mir jetzt nicht.
Ja, es ist noch keine gemarte Wiesen gegen Wolverhampton.
Ja, aber ich glaube auch, also es wäre natürlich eine coole Geschichte an sich, wenn wirklich Steven Gerrard den Titel für Liverpool holen würde, theoretisch.
Ja.
Aber
du würdest sagen, ohne mich.
Ja, ich glaube nicht. Also Liverpool spielt wirklich gegen Wolverhampton, habe ich gerade nachgeschaut.
Okay.
Und irgendwas habe ich gestern gelesen, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, dass eine Klausel in Jack Grealishes, oder der Genitiv von Jack Grealish, in dem Vertrag von ihm drin ist, dass wenn Manchester City Meister wird, irgendwie durch die Hilfe von Aston Villa sie 15 Millionen kriegen. Aber es kann auch einfach nur ein Märchen sein, um dieses Spiel interessanter zu machen. Noch interessanter, als es eh schon ist.
Früher mal war das anders. Da hat Uli Hoeneß dann aus seiner Wurstfabrik einfach ein paar Würste nach Unterhaching geschickt oder sonst wohin. Ja, so schwierig, die Einzelsportler. Die lassen wir aus. Die SGE überstrahlt an diesem Donnerstag alles.
Wir nehmen den Trapp einfach auf 1, ja, dann haben wir Doppel. Weil er hat ja den Elfer gehalten und wir sagen, dass er auch diese Chance in der Verlängerung überragend pariert hat. Und dann sagen wir einfach Doppelsieg für Eintracht.
Also ich wollte es im Fußballteil nicht zugeben, aber ich habe auch gestern Abend gearbeitet nebenbei und habe es fast ohne Kommentar angeschaut. Ich habe noch nie vom Spieler Lenz gehört und der schießt dann den ersten Elfer.
Ja, der war, ich glaube, der war letztes Jahr bei Union Berlin oder so. Wir haben es gestern mit ein paar Freunden geschaut und die haben sich alle aufgeregt, als der da zum Punkt geschritten ist. Aber er hat ihn ja reingemacht.
Also alle Elfer, die drinnen waren, waren schon echt überragend geschossen. Kostic vielleicht nicht. Ja? Da hätte der Torwart eine Chance gehabt. Aber ansonsten... Tja, die SGE und Trapp, komm, das lassen wir so stehen.
Hallo, hier ist Per Günther von Radio Farm Ulm. Ihr hört Sportradio 360.
Geht.
Super, Moment. Big Show 560. Weiter geht's mit Motorsport, mit einem grandiosen Duo, das sich letzte Woche tatsächlich live in den Person gesehen hat. Darüber müssen wir gleich sprechen. Zum einen Eddie Mielke, den wir gerade wo erreichen. Bist du schon am Lausitzring?
Ich bin gerade am Lausitzring angekommen, richtig.
Ganz, ganz groß am Wochenende DTM und The Voice. Wir hören im Hintergrund in Tübingen, da lebt die. Moment, lebt die Fauna oder lebt die Flora? Ich weiß es gar nicht.
Fauna und Flora.
Ah ja, beides, das ist gut. So. Ihr habt euch im vergangenen Wochenende getroffen, Eddie. War das Highlight der Formel E am Tempelhof oder gab es auch sportlich irgendwas zu berichten? Ich glaube, ein Käffchen mit The Voice, viel größer wird es nicht im Motorsport-Business.
Das ist völlig richtig, aber es gab natürlich am Rande auch sportlich einiges zu berichten. Vor allen Dingen, es war das erste Mal ein Rennen, was ich in der Formel E erlebt habe, ohne Zuschauerrestriktionen. Und ich weiß nicht, wie Stefan es empfunden hat. Mir hat es großen Spaß gemacht und dadurch noch besser gefallen.
Naja, auf jeden Fall. Wir hatten ja nun in den letzten zwei Jahren Corona-bedingt immer leere Tribünen. Das war grauenhaft und überhaupt kein Funke, der darüber gegangen ist. Die Berliner sind ja sowieso relativ begeisterungsfähig. Wir kennen es ja auch zum Beispiel vom sehr oft während des Formel-E-Rennens in Tempelhof parallel laufenden Festival der Kulturen. Und Live-Konzerten hatten wir auch. Die Jenny ist da rumgetobt wie ein Aufziehmädchen. War toller Rock'n'Roll, war tolle Musik, es war eine tolle Stimmung. Und das Wetter hat ja auch gepasst. Es war sehr warm, aber nicht zu warm, immer leichter Wind. Also Eddie, für uns zum Arbeiten war es eigentlich auch prima.
Ja, war perfekt, würde ich sagen.
The Voice, ist die, welche Klientel spricht die Formel E denn besonders an?
Na, die Uridee ist natürlich, mit der Elektro-Formel 1 neue Kundenstämme anzusprechen. Der DNA, der Rennserie, die seit 2014 ja existiert und seit 2014 Jahr für Jahr eben in Berlin, der deutschen Hauptstadt, auch Station macht. Die einzige Metropole der Welt, in der das der Fall ist. Und der Vertrag ist im Übrigen auch gerade nochmal über mehrere Jahre verlängert worden. Das wird also auch in Zukunft so sein. Du hast also in der DNA tatsächlich, wir gehen in Zentren und holen eben die Zuschauer dort ab, wo sie auch leben, wo sie unterwegs sind, wo sie einkaufen, wo sie üblicherweise sich aufhalten und nicht, dass man in ein Auto sich setzen muss und weit, weit fahren muss. wenn wir gerade über Lausitzring sprechen, an dem die DTM ja an diesem Wochenende zu Gast ist, eine permanente Rennstrecke zwischen Dresden und Berlin, da fährst du aus Berlin halt schon mal deine 1,5 bis 2 Stunden. Das ist natürlich was ganz anderes und das machen Leute nur sehr zielgerichtet. Also die nehmen sich dann vor, DTM am Wochenende da, vielleicht Leute, die früher sogar an der Berliner Avus gehockt haben, als es die noch gab, und dann fahren sie zu der Rennstrecke. Ich glaube, bei der Formel E ist es anders. Du kannst mit dem Nahverkehr dahin fahren. Viele, viele kommen auch mit E-Bikes und E-Rollern dahin. Mhm. Und das funktioniert wirklich zwischen 70% und 80% aller Zuschauer, das haben die Umfragen ergeben, sind Newbies, sind also neue Leute, die noch nie mit Motorsport vorher direkt in Kontakt waren.
Schön. So, und jetzt noch ganz kurz zum Sportlichen. Wir haben Eddie kurz verloren, werden aber gleich versuchen, wieder reinzuholen. Nick de Vries hat das Sonntagrennen, hat gewonnen und er war aber nicht der Einzige, der gewonnen hat.
Ne, es waren zwei Rennen, das war separat gewertete E-Prix, also am Samstag und am Sonntag. Und was wir insgesamt als Hauptüberschrift vielleicht sagen sollten, ist, dass Mercedes sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Denn am Samstag hat Edo Mortara gewonnen, aus der DTM vielen Leuten bekannt, in einem Venturi mit Mercedes-Antriebsstrang. Und am Sonntag war es dann ein Durchmarsch. 4 von Mercedes befeuerte Autos sind ja im Feld und alle 4 haben dann auf den ersten 4 Plätzen gelegen. Also besser kann man es nicht machen und ganz anders, wenn der eine also strahlt, ist der andere natürlich bitter enttäuscht. Und in dem Fall ist es der andere deutsche Hersteller Porsche, die sich eigentlich von Samstag früh an schnell gezeigt haben, Pascal Wehrlein und auch der zweite, nämlich André Lotterer, die auch so Pech hatten beim letzten Rennen, als sie in Führung liegend in Monaco, respektive in den Top 5 liegend ausgefallen sind oder abgeschossen wurden. Diesmal waren sie schnell, aber es hat im entscheidenden Zeitpunkt nicht gepasst. In der Qualifikation bei diesem neuen Gruppen-KO-System hat Pascal Wehrlein einmal geschwächelt. Und im Rennen hatten sie nicht die Pace, die sie sich eigentlich vorgenommen hatten, sodass in der Tabelle sie keinen Sprung nach vorne machen konnten. Und ich glaube, für Porsche ist damit etwas gestutzten Flügeln abgereist aus Berlin.
Ja, Eddie ist wieder da, er hat den Parkplatz erreicht am Lausitzring und ich weiß nicht, ob der Führende in der DTM auch schon dort ist. Ich gehe mal davon aus, nämlich Mirko Bortolotti. Ich weiß, die Saison ist sehr, sehr jung. Eddie, aber was müssen wir über Mirko Bortolotti wissen?
Also erstmal ist er ein absolutes GT3-Vollgastier. Der war im Übrigen in Portimao LMP2-Testen. Der ist ja viel beschäftigt, der Mann. Und der müsste eigentlich auch gleich irgendwann hier auftauchen, im Übrigen 27 Grad. Aber Mirko Bortolotti, ich kenne ihn schon ein bisschen länger, unter anderem auch durch seine Einsätze beim 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife. Mhm. Ja, und jetzt fürs Grasser Racing Team mit dem Lamborghini, das ist ein Lamborghini-Werksfahrer, Mirko Bortolotti. Viel mehr muss man eigentlich nicht dazu sagen. Und wenn man sich ans letzte Jahr erinnert, da hat er einen Gaststart gemacht für T3 Motorsport und ist direkt mal aufs Podest gefahren in der letztjährigen DTM. Also das ist definitiv, und das kann man nach dem ersten Rennen schon sagen, einer der Titelkandidaten.
Überhaupt keine Frage. Da ist vielleicht noch zu erwähnen, dass er auch im Formelsport richtig schnell war. Da hat am Ende aber leider das nötige Portionchen Geld, das du leider heute brauchst, bei ihm gefehlt, einen Sprung in die Formel 1 zu machen. Dass der das auch könnte, da sind sich Experten absolut einig. Und da Lamborghini im Übrigen ja jetzt auch ein Sportwagenprogramm inklusive Le Mans angekündigt hat, in der Le Mans Daytona Hybrid-Prototypenklasse, bin ich ganz sicher, wird der da auch Test- und Entwicklungsfahrer sein und Dreh- und Angelpunkt auch diesen Projekts. Zunächst mal wird er uns in diesem Jahr aber, glaube ich, ähnlich wie Eddie, in der DTM noch viel Freude machen. Der Typ ist sauschnell.
Und fährt für dieses Grasser-Team von Gottfried Grasser. Jetzt meine ich, Eddie, vor 2 Wochen gelesen zu haben, dass Grasser vor einem Jahr oder vor 1,5 Jahren, als Gerhard Berger die GT3-Teams in die DTM gelassen hat, kein Fan dieser Entscheidung war. Reden die beiden wieder miteinander, Grasser und Berger?
Also da gehe ich mal ganz schwer davon aus, sonst wäre Gottfried Grasser nicht mit 4 Autos gekommen. Hm. Also und im Übrigen ja auch Manuel Reuter als Sportdirektor. Also Manuel Reuter, der hatte ja auch Kritik geübt an der DTM. Jetzt ist er Sportdirektor beim Gottfried Grasser Racing Team. Ja, so schnell können sich die Dinge wenden. Und jetzt haben wir 29 Autos und über diese Tatsache sollten wir uns erstmal freuen. Und auch darüber, dass wir am Wochenende ja im Lausitzring ein klasse Rahmenprogramm haben.
Ja, jetzt ist er leider wirklich weg. Der Eddie macht nichts.
Kann ich gerne aufnehmen.
Ja, nimm bitte auf, bitte.
Rahmenprogramm mit dem Formel 1, Zweisitzer, wir haben auch da wieder Konzerte, wir haben ein komplett volles Rahmenprogramm an der Lausitz. Und was besonders erfreulich ist, nachdem wir in Portimao zwar ein schönes Auftaktrennen zur DTM 2022 hatten, lieber Jens, aber eben eigentlich null Zuschauer, ist der Vorverkauf fantastisch gelaufen. Ich bin sicher, diese Riesentribüne, die sie ja vor 15, 20 Jahren gebaut haben, vor allem um die Indycars und vielleicht auch Maneska nach Europa zu locken, diese Riesentribüne, diese Haupttribüne, die wird richtig voll sein. Und ich glaube, das liegt dann auch an Eddie, aber nicht nur. Ich glaube, das wird dafür wird gesorgt sein, dass da richtig Stimmung ist. Ich gehe mal davon aus, so etwa wie gestern in Sevilla bei Frankfurt.
Ja, so in etwa. Aber gibt's einen Local Hero, an dem man sich wirklich abarbeiten und hocharbeiten könnte?
Es gibt natürlich das Mücke-Team, das da ja auch fährt. Es gibt aber eine Menge Leute, die so oder so ist nicht aus Berlin da anreisen. Auch der Lausitzring bei Auftakt der deutschen DTM-Saison. Hm. Und im Internet haben wir das deutlich gemerkt, wie viele Leute sauer waren, dass der Auftakt der DTM nicht in Deutschland war. Portimao. Es gab richtigen Shitstorm. Okay. Und Gerd Berger hat sofort auch reagiert, hat gesagt, ja, wir haben leider den Terminkalender 2022, natürlich im letzten Jahr, als noch Corona galt, genommen und haben gesagt, wo sind wir denn im Süden, wo ist es relativ früh warm, mhm, und wo ist ein Veranstalter, der uns garantieren kann, dass er das Ganze öffnen kann. Und Portugal war relativ früh, relativ offen und deswegen haben sie gesagt, gehen wir nach Portimao. Aber er hat sofort auch gesagt, das wird nicht wieder passieren und im nächsten Jahr werden wir einen Auftakt in Deutschland haben. Auf welche Rennstrecke ist da noch offen? Aber das war klar, es war ein Fehler, wie das im Übrigen nicht nur Berger schon gemacht hat, sondern auch die alten Verantwortlichen rund um Hans-Werner Aufrecht, die haben ja auch oft versucht, im Süden Fuß zu fassen, dort Rennen zu fassen. Es war immer so, wir haben da eigentlich nie Zuschauer gehabt, was vor allem damit zusammenhängt, Iberische Halbinsel ohnehin, Spanien, Portugal, lieber Jens, das ist Motorradland. Warum haben wir da drei MotoGP-Rennen, die alle ausverkauft sind, plus dann das Rennen in Portugal? Das hängt damit zusammen, dass Zweirad das große Thema da unten ist. Und wenn du keine einheimischen Fahrer hast, brauchst du da eigentlich gar nicht hingehen.
Ja gut, aber da sprechen wir jetzt dann mit Stefan Ehlen gleich drüber. Der Grand Prix von, ich weiß nicht, ist es der Grand Prix von Katalonien oder von Spanien, der am Wochenende stattfindet?
Grand Prix von Barcelona in Katalonien.
In Katalonien, okay, na bitte, auch schwierig. Ja, und wenn man jetzt mal so schaut, immerhin der Saisonabschluss wird er dann am Hockenheimring sein. Für mich sind es immer noch zu wenig Rennen, der Voice. Ja, also ich meine, Portimao, ich kann mich vage daran erinnern, ja, jetzt haben wir jetzt Lausitzring, wir haben jetzt den 20. Mai und dann ist das letzte Rennen am Hockenheimring ist am 9. Oktober. Das ist mir, ja, das ist zu wenig. Vielleicht ist es in der Formel 1 zu viel, aber bei der Formel 1 habe ich wirklich den Eindruck, ich werde die ganze Zeit beschallt. Da kommt immer was. Ständig neuer Content. Ich bin zwar nicht mehr jung, aber irgendwie brauche ich das.
Nee, aber Jens, du hast völlig recht. Es ist beides richtig. Also A, Formel 1 ist zu viel, obwohl ein Rennen ja jetzt endgültig gestrichen worden ist. Es bleibt also bei 22 Grand Prix. Aber das ist auch ein Übermaß. Das ist zu viel. Und die DTM hat noch ein paar Rennen zu wenig. Es ist aber natürlich eine Frage der Finanzen. Und der Gerhard Berger, nachdem er die DTM gerettet hat, balancierte auf einem sehr schmalen finanziellen Grad. Portimao hat auch ordentlich gezahlt im Übrigen als Veranstalter. Ja. Also die DTM musste dort nicht zahlen in Portugal beim Auftakt, sondern sie haben Geld bekommen. Und insofern muss er halt jetzt natürlich noch ein bisschen sich durchbalancieren. Ich glaube, dem Gerhard ist aber selbst auch klar, dass diese Anzahl von Rennen, nämlich 8 Rennwochenenden, das ist zu wenig. Also 10, 11 sollten es in der DTM schon sein.
Wirst du bei irgendeinem dieser Rennwochenenden tatsächlich vor Ort sein?
Ich werde bei 3 Rennen sicherlich vor Ort sein, Saisonfinale ohnehin. Norrisring? Norrisring werde ich natürlich auch dabei sein und dann werde ich mir noch eins auspicken, aber ganz sicherlich ein Rennen in Deutschland. Und ähnlich wie die Formel 1, die das zumindest immer postuliert, Stefano Domenicali, die sagt, also wir wollen in den Kernmärkten, dort wo wir die traditionellen Stammfans haben, in Europa, da wollen wir die großen Rennen haben. Mindestens also etwa die Hälfte, wir werden wichtige Standbeine haben. Und dann gehen wir eben auch nach Übersee und zu Ländern, die vielleicht keine große Motorsporttradition haben und Geld haben. Und die DTM sagt auch, wir haben 50-50-Plan, also etwa 50% der Rennen in Deutschland und benachbartes Ausland, also zum Beispiel natürlich auch der Red Bull Ring. Und dann nach restlichen Rennen im Ausland. Ich glaube, man sollte so zwei Drittel, ein Drittel machen. Das wäre vernünftiger. Das sind alles Rennerfahrungen, die auch andere Rennserien schon gemacht haben. Die australische V8 hat es versucht, lange Zeit auch im Ausland zu bildern. Es hat nicht funktioniert. Die IndyCars haben es versucht, unter anderem ja mit dem Abstecher mal nach Europa, nach Deutschland. Es hat auf Dauer auch nicht getragen und hat sich nicht gerechnet. Also Hauptmarkt, glaube ich, darauf konzentrieren, gerade in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten.
Ja, aber gut, ein Versuch war es wert, weil sonst hätte es ja wahrscheinlich ewig geheißen, ja, die IndyCar, hätten sie doch nur mal versucht, ist in Deutschland, und ja, wenn sie es dann versucht haben, es hat nicht funktioniert, ist ja gewissermaßen auch was wert. Ja, schade, dass wir Eddie verloren haben, aber wir versuchen das natürlich nächste Woche reinzukriegen, und The Voice ist natürlich auch mehr als nur, na, es geht nicht mehr als voll. The Voice ist voll im Thema, was 100% sind. Mehr geht nicht. Kurze Pause, dann sprechen wir über die Formel 1, die, wie gesagt, in Barcelona fahren wird. Und wir sprechen mit Stefan Ehlen, der nicht dort fahren wird, erstaunlicherweise.
Hallo, hier ist Sven Hannawald und ihr hört Sportradio 360.
Wer eine Reise tut, der hat was zu erzählen. Der Eddie jetzt vom Lausitzring und nächste Woche dann hoffentlich bei uns. Und eine Reise in den Schwarzwald hat auch Stefan Ehlen getan. Trotzdem steht uns für ein paar Minuten zur Verfügung. Servus, Stefan.
Hallo.
Christian Nimmervoll, Stefan hat letzte Woche gesagt, dass Barcelona nicht mehr die Referenzstrecke ist für die Formel 1. Also es ist jetzt nicht mehr so, wer in Barcelona schnell ist, ist das ganze Jahr schnell. Gibt es diese Referenzstrecke überhaupt noch?
Habe ich die Frage nur halb verstanden? Ich glaube, mit meinem Headset funktioniert was nicht. Ich mache es mal aus.
Ja.
Und vielleicht können wir dann nochmal neu machen.
Ja, bitte. Weil wir verstehen dich ja auch nicht so toll.
So, jetzt ist es besser.
So, jetzt ist es besser.
Irgendwas hat da gerade nicht geklappt mit der Tonübertragung.
Okay. Ja. Meine Frage ist einfach, gibt es noch diese klassische Referenzstrecke in der Formel 1? Weil Barcelona ist es ja nicht.
Ja, so die ganz klassische Referenzstrecke, glaube ich, gibt's nicht, aber es gibt immer mal wieder so einzelne Streckenteile, wo man halt Tendenzen ableiten kann. Also Barcelona an sich, die war früher mal maßgebend, aber durch die Schikane im dritten Sektor, die man da mal vor, ja, ich glaube fast 20 Jahren eingefügt hat, ist halt die Strecke zur Gänze nicht mehr so relevant, auch wenn da immer noch rauf und runter getestet wird. Was man aber schon ablesen kann zum Beispiel, ist der dritte Sektor eben, wo es da so sehr kurvig und sehr eng ist. Das ist dann wieder so eine Art Messlatte dafür, wie man sich halt dann auf Stadtkursen präsentiert, zum Beispiel in Monaco. Also generell, dass es diesen Prototyp gibt, eine Rennstrecke, wo man dann mehr erkennen kann als vielleicht einzelne Eigenschaften vom Auto, da tut man sich, glaube ich, tatsächlich schwierig, diese eine Rennstrecke zu finden, auch wenn inzwischen viele Rennstrecken in der Formel 1 nach demselben Muster gebaut werden, zum Beispiel etwa 5,2 bis 5,4 Kilometer Länge, viele schnelle Kurven, ein paar langsame, ein paar sehr lange Geraden. Mhm. Das ist so ein bisschen das Muster, nach dem Hermann Thielke auch die Rennstrecken baut. Also sprich, davon findet man im Rennkalender sehr, sehr viel. Das ist so der typische Charakter einer heutigen Rennstrecke. Und Barcelona erfüllt das nur zum Teil. Auch da gibt es eine lange Gerade. Aber da gibt es mehrheitlich halt dann die schnelleren oder mittelschnellen Kurven. Das sind ja die langsamen Ecken, die also wie gesagt nur im dritten Sektor. Deswegen Barcelona halt immer noch aus der Vergangenheit so ein Testgrund, wo man einfach rauf und runter gefahren ist. Da hat man halt unheimlich viele Daten, da ist das Wetter meist auch gut, deswegen wird das oft als Referenz zitiert, auch wenn die Temperaturen beim Testen nicht mit dem übereinstimmen, was man dann später in der Saison hat.
Darf ich da noch was anfügen?
Du musst.
Lieber Jens, also es ist natürlich alles völlig richtig, was der Stefan da sagt, überhaupt gar keine Frage. Hinzufügen möchte ich noch, man kann auch fantastisch essen und trinken, was nicht ganz unerheblich ist.
Ja, ja, ist doch schön, wenn die Jungs am Abend wissen, dass sie gut aufgehoben sind. In Barcelona, und da kannst du mir sicherlich weiterhelfen, The Voice, wird Sergio Perez nicht am Freitag trainieren, sondern ein gewisser Jüri Vips aus dem Red Bull Nachwuchsstall. Wer ist das? Was kann er, der Junge?
Der Typ ist richtig schnell auch. Es gibt ja diese Regel, dass tatsächlich in diesem Jahr jeder Fahrer, jeder Stammfahrer mal am Freitag im ersten freien Training tatsächlich sein Cockpit räumen muss. Also auch ein Lewis Hamilton, auch ein Max Verstappen, finde ich eine ganz gute Regelung, denn das Problem ist tatsächlich, der Nachwuchs kommt kaum dazu. Bei restriktiven Abhalten von Testfahrten, das ist ja alles aus Kostengründen mehr und mehr eingeschränkt worden, Es gibt tatsächlich diese Young Driver Test einmal im Jahr, aber das ist am Grunde tatsächlich für talentierte Formel-Nachwuchskräfte einfach viel zu wenig. Und der Schritt tatsächlich von der Formel 2 oder in diesem Fall bei Max Verstappen ja direkt von der Formel 3 in die Formel 1 ist viel zu groß für normale, gute Profi-Rennfahrer, junge, talentierte Leute. Da muss öfter mal was passieren. Das beginnt jetzt tatsächlich in Barcelona. Genauso so ist es. Der hat eine Menge schon gewonnen in unteren Formelklassen, ist nicht desto trotz natürlich auch eine ganze Weile jetzt schon von Dr. Helmut Marko unterstützt. Bei dem geht ja schnell der Daumen mal rauf, der Daumen mal runter. Wips fährt weiter, ist gut. Im Übrigen wird auch, das ist ganz interessant, bei Williams Nick de Vries sein Formel-1-Debüt geben. Der Mann, der ja gerade im letzten Jahr sich in Tempelhof zum Formel-E-Weltmeister gekürt hat und bei dem wir jetzt intensiv gesagt haben, also nach der Vorstellung am letzten Sonntag wieder in Berlin mit einem klaren, souveränen Sieg, wäre der längst mal reifen Formel-1-Auto ausprobieren zu dürfen. Und jetzt passiert's am kommenden Freitag.
Jetzt hat er uns verlassen. Da gebe ich die Frage weiter an dich, der Voice. Gibt's da mehrere Menschen, die so einen Kurs fahren können? Weil ich glaube, Hermann Tilke kümmert sich ja auch um den Kurs in Las Vegas.
Kümmert sich auch darum, aber nicht um den in Miami. Also okay, das hat, okay. Hat dann ein kleines Konsortium von Engländern gemacht. Natürlich gibt's auch andere Leute, die das machen, aber man muss zugeben, dass Hermann Tilke deswegen auch State of the Art über Jahrzehnte war, weil der wahnsinnig gut mit Bernie Ecclestone konnte. Mhm. Und Bernie wollte einfach, dass fast allem, was die Sicherheitsanforderungen angeht, immer auf der guten Seite sein. Es ist eine kommerzielle Frage, dass du tatsächlich bei neuen Rennstrecken auch nicht gleich mit einer Menge schweren Unfällen passiert und dann hinterher diskutiert wird, ja, aber die Streckenpassagen waren ja viel zu gefährlich und das ist nicht State of the Art mit Safer Walls. Also da hat Hermann Tilke immer auf der sehr sicheren Seite gearbeitet. Und seit Jahrzehnten natürlich auch sein Riesen-Ingenieurbüro mit ein paar hundert Mitarbeitern deswegen am Laufen halten können, weil der quasi einen Exklusivdeal mit Bernie hatte. Seitdem Liberty Media dran ist, nach wie vor gehen die auf die sichere Seite, also die meisten der neuen Rennstrecken, auf die Formel 1 angetreten ist und antritt, sind nach wie vor aus der Feder von Herrn Tilke. Und zwar nicht nur, weil er die dann gut designt und zeichnet, sondern weil er die auch baut, also mit seinen Leuten. Der hat dann auch die komplette Bauüberwachung und Verantwortung. Und der weiß tatsächlich weltweit mit am besten, was die FIA, der Weltverband, heute so wünscht und was der fordert.
Jetzt hat uns Stefan Ehlen ja diesen berühmten Sektor 3 hier als Referenz gegeben. Ja, so. Den letzten Rennen, Max Verstappen hat die letzten beiden gewonnen. Er hat alle Rennen gewonnen, bei denen er ins Ziel gekommen ist. Erstaunlicherweise. Was wissen wir, oder was würdest du voraussehen für dieses Wochenende im Duell zwischen Verstappen und Leclerc? Weil um die beiden wird sich wahrscheinlich wieder drehen. Oder ist Carlos Sainz, der sehr unstet fährt in diesem Jahr, wie ich finde, einmal super und dann ganz, ganz grausam, kann Carlos Sainz eine Rolle spielen?
Also würden natürlich, glaube ich, viele der spanischen Fans sich wünschen. Ich sehe das momentan nicht. Der kommt mit dem aktuellen, dem neuen Auto aus diesem Jahr bei weitem nicht so gut zurecht wie dem letztjährigen Ferrari. Mhm. Dazu ist Leclerc momentan auch vom Selbstbewusstsein her auf einer Wolke 7, den wirst du, glaube ich, teamintern nicht packen können. Er kann nur versuchen, so nah wie mehr ranzukommen. Und auf Dauer bei der Frage, wer wird denn Weltmeister in diesem Jahr? Und da werden es auch unter normalen Umständen nur die blauen oder die roten Kandidaten sein. Die silbernen sind zu weit zurück und die werden nur versuchen, in Barcelona einen weiteren Schritt zu machen, dass sie einfach ihr Auto mehr verstehen. Aber eigentlich normalerweise ist der WM-Zug abgefahren, das weiß Toto Wolff selbst auch. Also es geht um Blau und Rot und da müssen wir tatsächlich sagen, dass man nach wie vor an der Zuverlässigkeit bei Red Bull arbeiten muss, denn Perez ist beim letzten Rennen um einen Wimpernschlag noch kurz vor Schluss ausgefallen. Das war an einem seidenen Faden, dass er dann doch noch ins Ziel kam. Und hätte das Rennen eine Runde länger gedauert, wäre es, glaube ich, Essig gewesen. Also Zuverlässigkeit ist dort das Problem. Und bei Ferrari müssen wir jetzt, du hast gesagt, 2 Siege in Folge, und zwar eindrucksvolle Siege in Folge.
Ja, fahrerisch
sehr, sehr stark. Aber es fehlte eben auch an Speed bei Ferrari. Und die müssen jetzt nachlegen. Die waren ein bisschen vorsichtig wegen diesem Bouncing. Muss man vielleicht kurz erklären. Das war ja eines der Autos, das am wenigsten mit diesem Hüpfen auf den Geraden zu tun hatte. Und Binotto und Co. bei Ferrari haben gesagt, wenn wir jetzt neue Teile bringen, dann fängt bei uns das Bouncing vielleicht doch auch wieder an. Denn auch wir wissen nicht, wann und wo das genau passiert und warum. Also haben die gesagt, unser Auto, unser Basisauto vom ersten Rennen an ist super schnell. Wir wollen nur minimal was ändern, so lang wie möglich. Und werden dann erst beim Europaauftakt, wo wir auch kurze Wege zur Fabrik haben, wenn man tatsächlich erst neue Teile holt. Das haben sie jetzt auch gemacht und aber angekündigt, in Barcelona wird es jetzt viel zu testen geben. Das heißt, der Freitag ist von entscheidender Bedeutung. Nahezu alle Teams haben riesen neue Teile dabei, große Pakete, und die werden vorher auszusortieren sein. In Imola hatten wir ja auch ein Europarennen, aber da hatten wir das Problem mit dem Sprint und dadurch war die reguläre normale freie Trainingszeit dramatisch reduziert. Und deswegen haben da die meisten Teams bis auf Red Bull Abstand genommen, neue Teile zu bringen. Red Bull hat's gemacht und es hat ja funktioniert. Aber das war natürlich ein bisschen ein Glücksspiel.
Ja. So, dann deine Glaskugel für Mick Schumacher an diesem Wochenende. Knapp dran in Miami an den ersten Punkten, am ersten Punkt. Ist das jetzt wirklich nur noch die Frage der Zeit oder ist das auch so ein Fenster eigentlich für das Haas-Team, wo Mercedes noch nicht ganz auf der Höhe ist, wo die Red Bulls ausscheiden? Weil wenn Mercedes auf der Höhe ist, wenn McLaren auf der Höhe ist, Red Bull und Ferrari sowieso, dann sind ja eigentlich die 8 ersten Plätze schon weg und dann nimmst du auch noch den Bottas dazu, der natürlich überragend fährt im Alfa Romeo. Also da bleiben ja nicht mehr wahnsinnig viele Punkteplätze übrig, um nicht zu sagen, vielleicht einer und dann hast du Ocon und Alonso noch, die auch Kandidaten sind. Also
und Magnussen.
Ja, ich fürchte irgendwie also gar nicht mal so einfach für den Mick.
Nee, es wird schwerer, das ist überhaupt gar keine Frage, Jens, du hast völlig recht. So, je mehr die Teams mit diesen neuen Autos lernen und besser werden, desto schwieriger wird es tatsächlich in die Punkteränge zu fahren. Aber klar ist, er muss endlich den Knoten lösen. Er ist ein super Rennen gefahren, sollte man bitte auch nochmal sagen. Zuletzt in Miami, bis auf diese verdammte blöde Kollision mit Sebastian Vettel, die klar auf Micks Kappe geht. Da hat er sich einfach komplett verkalkuliert. Mhm. Da hat er sich in den eigenen Fuß geschossen. Das Rennen war richtig stark und er war im Grunde an dem gesamten Miami-Wochenende nah an Magnussen dran, wenn nicht sogar einen Tick schneller. Also er muss jetzt wirklich tatsächlich, und der Druck wächst, da hast du völlig recht, er muss jetzt liefern. Und es geht nicht darum, dass er seinen Platz in der Formel 1 komplett verlieren könnte, aber es geht darum natürlich, dass die Teams jetzt sehen, im letzten Jahr mangelt das Auto, war langsam, war klar, er konnte sich einschießen, da war kein Druck. Jetzt hat man gezeigt, vor allem Kevin Magnussen, der Haas ist gut und wir wissen, wie gut die Antriebseinheit von Ferrari ist. Man sieht es ja an Leclerc. Also auch davon kann man durchaus profitieren. Dazu muss man auch sagen, ist der Haas bisher relativ zuverlässig. Die haben ein wirklich gutes Auto hingestellt, die US-Amerikaner. Und jetzt muss tatsächlich Mick das einfach mal hinkriegen. Ich glaube noch nicht, dass es in Barcelona klappt, aber ich hoffe, dass das Fortune, das man dazu auch braucht, jetzt bald mal auf seiner Seite ist. Vor allem, wie heißt das so schön im Englischen, that he is able to get the monkey off his back. Dass er also diesen irrsinnigen Druck los wird. Das heißt ja immer, wenn man im Englischen, im Sinnbildlichen, dass die einen großen Affen, einen Gorilla auf der Schulter sitzen haben, der einen zusammendrückt. Und das sollte jetzt wirklich zu lösen sein. Der muss weg. Er muss jetzt irgendwann in die Punkte kommen. Ich glaube, der kann das aber auch.
Wie sagt man im Deutschen, fällt ein Stein vom Herzen. Ich glaube, das
so ist es.
Aber irgendwas mit dem, ja, der Rucksack, den er mitzutragen hat, vielleicht, dass er den mal abgibt. Fantastisch. Also schwere technische Probleme hoffentlich nicht bei den Formel-1-Teams, aber nur The Voice war heute glasklar hier zu hören. Ich danke dir herzlich, The Voice. Ein spannendes Motorsport-Wochenende steht uns bevor. Wir werden in der kommenden Woche drüber sprechen. Wahrscheinlich wird das dann Nicola tun, weil ich bei den French Open sein werde. Anyway, kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 569.
Servus Leute, das ist der Grubi, ich höre Sportradio 360.
Ja. Burschen, weiter geht's in der Big Show 560. Zum einen mit der Legende. Letzte Woche haben wir noch über Baseball gesprochen. Diese Woche kommt die Eishockey-WM dran. Das ist natürlich Günther Zapf. Hi Günni.
Servus, grüß euch.
Und wir haben einen Mann dabei, der sich das Ganze ja über... Schade, dass er sich so wenig nur noch mit Tennis beschäftigt, zumindest on-air, aber Eishockey scheint sein Leben zu sein. Sascha Bandermann, hi Sash.
Hallo, ja, aktuell ist das mein Leben, das stimmt.
Ja, und die Eishockey-WM ist losgegangen. Ich höre eine Jubelmeldung nach der anderen, schaue ich mir die Tabelle an. Österreich in Abstiegsgefahr, trotz des Sieges gegen die Tschechische Republik und Deutschland. Günther, naja, Deutschland einmal gewonnen, zweimal verloren, jetzt kommen zwei winnable Games. Wie ist denn so deine Einschätzung nach den ersten drei Spielen für das deutsche Team?
Ja gut, also im Rahmen würde ich sagen. Sie haben gegen Kanada ein bisschen den Start verschlafen, haben dann am Schluss nochmal gezeigt, was möglich ist, hat natürlich auch Kanada ein bisschen rausgenommen, aber das ist bei so einer WM ganz normal und ansonsten... Du siehst halt, es ist nicht so einfach, wie manche Zuschauer das zu Hause natürlich sehen, vor allem nach den Erfolgen zuletzt. und Olympia jetzt mal rausgenommen, da erwartest du natürlich gegen Frankreich, auch gegen die Slowakei, ja, es sind klare Dinge, die musst du gewinnen. So einfach ist es nicht mehr. Umso besser, dass man beide Spiele gewonnen hat mit 3 Punkten, also in der regulären Spielzeit. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig, könnte am Ende noch eine Rolle spielen. Sind auf einem sehr guten Weg. Es kommt heute vielleicht vorentscheidende Spiel, wo es tatsächlich dann noch nach oben hingehen kann, ob man schon mit dem Viertelfinale in Anführungszeichen planen kann oder ob man wirklich hoffen und kämpfen muss. Also das ist heute eine ganz entscheidende Partie gegen Dänemark. Aber der Weg ist gut.
So, stopp. Und jetzt ist was passiert, was mir noch nie passiert ist. Es ist einfach mein Aufnahmetool ist einfach stehen geblieben und jetzt haben wir die goldenen Worte, die Einschätzungen von Sascha Bandermann zum deutschen Team nicht gehört. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also es hat alles gestaucht, es war nicht mehr hörbar. Noch schlechter als sonst, sagen manche. Anyway, but Sash, von dem hören wir sowieso gleich mehr. Sascha ist zuversichtlich, teilt natürlich die Einschätzung von Günther und findet auch, dass jetzt mit 2 Neuzugängern, die dazukommen für die deutsche Mannschaft, dass das sehr, sehr gut passt. Und ja, Stützle wird man jetzt in den nächsten beiden Spielen nicht so sehr brauchen. Schaut ganz gut aus. Das also Sascha, nochmal sorry, aber irgendwie hat da alles zusammengestaucht. Unhörbar. Normalerweise nehme ich auf 2 Spuren auf und wenn man es einmal nicht macht, also auf 2 Spuren noch mit einem anderen Gerät, da nicht. Anyway, wir hören gleich noch mehr von Sascha, gehen jetzt aber wieder rein mit der Einschätzung von Günther, der die Österreicher gelobt hat. Und ich habe ihn darauf angesprochen, wie das denn ist in dieser Gruppe mit Großbritannien, Österreich schon wieder in Abstiegsgefahr. Punkt, Punkt, Punkt. Es geht weiter mit Günter Zapf und mit Sascha.
Natürlich in der Situation, dass die Briten da noch einen Punkt holen gegen Norwegen, damit konnte wirklich niemand rechnen. Aber es sieht gut aus für Österreich. Die Ambitionen nach dem Tschechenspiel und auch nach dem sehr, sehr guten USA-Spiel, darf man nicht vergessen, 2-mal vorne und erst in der Verlängerung dann verloren. Also da wäre eine Sensation drin gewesen und wirklich verdient. Also ich habe das Spiel kommentiert, also komplett gesehen. Da war Österreich die gleichwertige, wenn nicht bessere Mannschaft. Die USA haben die einfach auch, glaube ich, nicht ernst genommen. Es ist, wie es ist. Nach oben muss man nicht schauen, so weit ist Österreich noch nicht. Aber man muss auch, damit werde ich dem Producer ein bisschen Ruhe geben, man muss nicht nach unten schauen.
Ja, das ist gut, dass du das sagst. Ich will jetzt auch keine schlechten Vibes verbreiten Richtung Producer, weil das ist sonst klar, dass der mich nie mehr anrufen würde. Aber ich glaube auch, da geht es einfach dann darum, du spielst das letzte Spiel, glaube ich, ins richtige Kopf ab gegen Großbritannien. Da bin ich bei Günther. Das ist dann das Do-or-Die-Spiel. Und normalerweise ist natürlich Österreich gut genug, um die Klasse diesmal zu halten. Das haben sie bisher gezeigt. Und es kommt ja dann, glaube ich, immer vielleicht auch in dem Bereich auf 1-2 Punkte an. Die kannst du in dem Spiel im Normalfall im direkten Vergleich dann holen. Und ich glaube auch mal, es ist wieder Zeit, dass vermutlich Großbritannien auch mal runtergeht. Österreich, meine Güte, du hast die sportliche Chance bekommen, ja, ohne sportlichen Aufstieg jetzt dabei zu sein. Und ich glaube, das macht ja auch was mit der Mannschaft, ne? Also der Weg nach oben ist manchmal gar nicht so einfach. Jetzt bist du drin und ich traue denen das schon zu, dass sie die Klasse halten, oder die A-Gruppe halten. In dem Fall sind es in der B-Gruppe, aber die AWM halten können, weil das sollte machbar sein. Ich finde, was ich gesehen habe, ich habe es jetzt nicht kommentiert wie Günther, deshalb kann der sicherlich noch ein bisschen mehr dazu sagen, hat er ja auch getan. Aber das sehe ich schon, dass die in der etwas schwereren Gruppe, finde ich, trotzdem Platz 7 eigentlich wuppen sollten.
Ja, auch das Auftaktspiel in Schweden, also darf man nicht vergessen, wie schwer sich Schweden getan hat gegen Österreich. Also das ist eine gute Truppe, so schlimm der Spielplan vorher war, so gut ist er jetzt. Ja. Jetzt haben sie einen Tag frei, dann gegen Lettland, da ist auch was drin. Also vielleicht machen sie es schon vor diesem letzten Spiel klar. Und dann haben sie vor dem Großbritannien-Spiel 2 nochmal einen Tag frei. Also sie kommen dann hoffentlich ausgeruht und frisch und die... Und gewinnen dieses Spiel. Also ich würde mir da momentan auch keine Sorgen machen.
Sash, wie wird
auch die... Auch wenn die Briten natürlich immer für eine Überraschung gut sind. Wir denken nur an den Thriller gegen Frankreich vor 3 Jahren, oder?
Ja, genau. 2019 war es jetzt in der Slowakei, genau.
Sash, fehlt die beiden Teams, also das sportlich, ist das ein großes Thema, dass Russland und Weißrussland nicht am Start sind, weil die Russen ja also schon alljährlich eigentlich zum mindestens erweiterten Favoritenkreis, manchmal sogar zum engeren Favoritenkreis zählen.
Ja, also ich mache jetzt, glaube ich, die 11. WM und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch keine ohne Russland erlebt in meinem Wirken und das ist schon etwas, was abgeht. Also das ist jetzt mal losgelöst von der Tatsache, was da passiert und der Hintergrund, über den müssen wir jetzt nicht reden, das ist klar, aber es ist sportlich einfach immer schade, wenn diese Mannschaft nicht dabei ist, weil sie, glaube ich, grundsätzlich jedem Eishockey-Fan brutal viel Spaß macht, ob man jetzt so russischer Eishockey-Fan ist oder nicht, aber ich glaube, jeder auch deutsche Zuschauer, der dabei ist, das merkt man auch immer an den Einschaltquoten, immer wenn Russland spielt, ist einfach viel Traffic drauf, ne? Weil die Leute einfach geiles Eishockey sehen wollen und dafür stehen die und das macht unglaublich viel Spaß, normalerweise Russland zu sehen. Rein sportlich gesehen ist es deshalb ein bisschen schade, aber es ist, wie es ist und die WM bleibt die WM, ob der Russe jetzt spielt oder nicht und die Medaille, die du vielleicht nachher holst, wer auch immer die dann holt, die ist ja gleich viel wert, ne? Also das ist nun mal so, das kann man nicht ändern, aber rein sportlich gesehen finde ich sehr, sehr schade. Die Weißrussen fehlen mir jetzt nicht. Ja, also das ist jetzt auch keine Mannschaft, die das Niveau jetzt auf ein ganz anderes heben würde. Die sind ja auch zuletzt, sagen wir mal, ich will, Fahrstuhlmannschaft ist jetzt blöd, aber natürlich auch nicht eine Mannschaft, die normalerweise um ein Halbfinale spielt. Ne?
Ja, in die Glaskugel schauen wir gleich, aber Günther, vielleicht eine Sache noch ganz schnell. Wir sind schon immer noch unter dem Eindruck, wer es gestern Abend gesehen hat, natürlich der Bilder aus Sevilla mit den Fans, die komplett steil gegangen sind, ja nicht nur gestern, sondern in vielen Sportarten schon wieder komplett da sind. Wie schaut es jetzt stimmungsmäßig bei dieser WM aus deiner Sicht aus?
Ja, typisch finnisch, würde ich sagen.
Also so nordisch kühl, meinst du?
Nee, richtig schön, also da die Finnen können das wirklich zelebrieren. Es hat sich natürlich inzwischen auch so eine kleine Gemeinschaft gefunden. Das kann Serge Besser erzählen. Der war oft genug, Gott sei Dank für ihn, vor Ort. Das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Es gibt das riesen Fanfest und das ist dann auch ein Fantreffen aller Nationen. Und das hörst du von allen Beteiligten, auch den Spielern. Das kann man natürlich nachvollziehen, dass das jetzt Gott sei Dank wieder was ganz anderes ist nach einer isolierten WM und einer ausgefallenen, jetzt endlich wieder volle Hallen. Traumhafte, also gerade die nagelneue Nokia Arena ist ja für den Zuschauer ein absoluter Traum. Das merkst du den Spielern an, allen Beteiligten, auch den Fans, die sind auch froh, wieder dabei zu sein. Und es ist wirklich das, was es sein soll, ein Eishockeyfest.
Ich finde auch, dass das übrigens ein Punkt ist, um den Dreh vielleicht wieder zu bekommen zur deutschen Mannschaft. Sind viele deutsche Fans wieder da und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Support, hat man auch beim letzten Spiel gegen Frankreich gesehen. Da war eine richtige Kurve, eine richtige, ich sag jetzt mal, deutsche Wand hinter der Mannschaft. Das ist ein Punkt, das macht immer ein bisschen was. Spielen musst du es alleine, aber die paar Prozent, wenn du reinkommst, schon beim Warm-up und hast gute Stimmung, absolut. Ist endlich wieder so, wie es sein sollte, ja. Auch ohne Platzsturm, auch ohne Eissturm.
Genau. Wie hat Gruber auch so schön gesagt, es ist doch schön, wenn du ein Heimspiel hast in Helsinki.
Ja, siehst du.
Das Einzige, woran ich mich erinnern kann bei einer WM, ist schon ein paar Jahre her, aber war das nicht, dass Sascha Bandermann, Rick Goldmann und Basti Schwele, seid ihr gemeinsam in dieser Bierwanne gesessen in Prag oder war da nur einer drin von euch? Ich habe eine dunkle Erinnerung, dass irgendjemand von euch im Bier gesessen ist.
Ja, wir beide waren in so einem Biertab, das stimmt, das war damals 2015 in Prag. Das hat uns netterweise ein Kollege empfohlen, gesagt, guck mal hier, das wäre doch was für euch Bekloppte, da könnt ihr eine Moderation machen. Das haben wir dann auch gemacht und es ist heute noch eine der Highlight-Moderationen im Vorfeld einer Partie. War sehr unterhaltsam und ja, da gab es ein paar von so verrückte Ideen. Gehört ja auch immer ein bisschen dazu, so kannst du dann vielleicht auch ein bisschen Lokalkolorit mit reinbringen. Finnland habe ich mich erinnert, damals in der Hardwall Arena, die ja jetzt kein Spielort ist, aufgrund dieser russischen Connection, das hat man ja die kleinere Halle jetzt gefunden, wo die deutsche Mannschaft ja auch spielt, in der Ice Hall in Helsinki, in diesem altehrwürdigen Tempel, wo ja auch Toni Söderholm viele, viele Jahre selber gespielt hat. Und auch da haben wir in der Hardwall Arena, da ist eine Sauna drin, da haben wir auch mal in der Sauna aufgemacht, was echt ein Highlight ist, weil du guckst von der Sauna aufs Spielfeld, aufs Eis drauf und kannst einen vierten Aufguss machen. Das war auch sehr, sehr interessant, auch wenn wir da natürlich nur mit einem Bademantel geblufft haben und nicht wirklich einen Aufguss genossen haben.
Das soll noch einmal sagen, das Reporterleben ist so hart, Günther.
Ja, wir wollten aber auch jetzt nicht unsere Körper den Zuschauern da anbringen. Das wäre ein bisschen too much gewesen. Ne?
Begnadigte Körper. Ich muss aber die Kollegen schon in Schutz nehmen. Also in Prag, es ist ein Gerücht, dass sie den Druck danach ausgetrunken hätten.
Ja, das ist ein Gerücht, das stimmt.
Er war noch halb voll.
Genau. Dann da lag auch Stroh und so, aber wollen wir nicht weiterreden.
Ja, das kommt noch dazu. So, dann lass uns vielleicht noch ganz kurz ein bisschen in die, ich weiß, nächste Woche bin ich bei den French Open, werde natürlich, soweit es geht, versuchen, das Turnier mitzuverfolgen, aber wer weiß, ob wir nochmal zusammenkommen in dieser kleinen Runde. Sesh, deine Glaskugel, gerade im Hinblick auf die deutsche Mannschaft nach diesem Start, sagt dir was?
Sagt mir Viertelfinale und dann sagt mir mein Gefühl, was nicht nur mein persönliches Gefühl ist, sondern bist du einfach in der internationalen Qualität von so einem Eishockey-Turnier, dann sind es einfach auch Spiele, wo du ein bisschen Muzzle brauchst. Ich meine, wir reden dann immer, hey, letztes Jahr Halbfinale und überragend. Ja, es sind trotzdem dann immer enge Spiele und dann macht mal so ein Nöbels den entscheidenden Penalty wie gegen die Schweiz rein oder nicht rein. Das ist dann immer auch eine Frage, gegen wen spielst du. Aber klar ist ein Halbfinale drin. Ich wünsche mir das Halbfinale. Das wäre ein überragend großer Erfolg. Alles Weitere, ob du dann vielleicht wirklich mal die Medaille greifst oder nicht, oh, da muss alles perfekt laufen. Aber ich glaube, jetzt sind wir gut aufgestellt. Ich habe die Neuzugänge eben schon beschrieben. Das bringt uns, glaube ich, nochmal eine besondere Qualität und eine gute Qualität mit rein. Und das, was Günther eben auch gesagt hat, ist ja letztlich das, worauf wir aufbauen müssen. Wir haben überragende Goalies hinten drin. Und dann ist es auch mal nicht so entscheidend, ob du 5 oder 4 Tore in einem Spiel schießt, sondern wir kommen dann eben auch über diese Art der Defensive zu wissen. Und das ist für die Jungs wichtig. Da hinten drin steht im Normalfall ein NHL-Torhüter oder der Torhüter des Jahres. Und oder ist er nicht geworden. Ich weiß, es ist Strahlmeier, aber für mich jetzt einfach vom Line-Up, was wir gerade haben, ein Meister-Eisbär, der bei WMs eben auch immer bisher abgeliefert hat. Von daher bin ich da guter Dinge und glaube das Viertelfinale, wünsche mir aber das Halbfinale.
Günther, gibt es ein Matchup, das die deutsche Mannschaft nicht brauchen kann aus der anderen Gruppe, wo man wirklich sagt, im Viertelfinale bitte nicht, meinetwegen die Schweden?
Der ist ein Problem. Du musst fair sein und sagen, Dritter oder Vierter. Also Zweiter wird nicht drin sein und das heißt, du hast aller Voraussicht nach Schweden oder Finnland. Und die mögen wir beide nicht. Also da wird's wirklich, da brauchst du ein bisschen mehr als das Glück, das Sesh völlig richtig angesprochen hat. Aber es gibt so Spiele und das ist halt Eishockey. Ich sehe es genauso. Also ich plane schon fest mit Viertelfinale, aber eigentlich befürchte ich, das war's dann. Denn ganz nach oben, da fehlt halt noch das ein oder andere. Klar, wird dann ein Leon Dreiseitel gut tun. Wir wünschen ihm natürlich viel Glück bei Edmonton auf dem weiteren Weg. Vielleicht kriegen wir mal wieder einen deutschen Stanley Cup-Sieger. Das sind so 1, 2, 3, 4%, die da vielleicht noch fehlen. Und insgesamt die Geschlossenheit, die Schweden jetzt auch nochmal nachrüsten, kommen auch noch 2 aus der NHL jetzt oder AHL dazu. Also das ist eh schon ein gutes Team. Von daher bin ich 100% bei Sesh. Viertelfinale fest eingeplant, Halbfinale ein frommer Wunsch. Der aber im Eishockey ist ein Spiel, wissen wir alle. Und super Goalie, lass 1, 2 Dinger irgendwie reingehen. Es ist möglich. Und im Notfall wieder übers Penalty schießen.
Ja, man wird sich doch wohl noch was wünschen dürfen.
Ja, ich glaube übrigens, das als Letztes. Ich glaube, wenn, tut uns der Finne ein bisschen besser als der Schwede, der es dann so unromantisch, humorlos so runterspielt. Da würden wir uns, glaube ich, insgesamt schwerer tun. Und Finnland, glaube ich, dann in Finnland, das wäre so eine Aufgabe. Da kann die Mannschaft dann auch nochmal richtig dran wachsen. Das wäre für mich, je nachdem, wie es jetzt kommt, wir reden ja noch über ungelegte Eier, aber Dritter, Vierter, ja, so ungefähr, wenn du Dritter wirst, wie Günther gerade gesagt hat, das wäre optimal. Und dann vielleicht Finnland zu haben, da sehe ich die besseren Chancen.
You heard it here first. Sascha Bannermann und Günther Zapf zur Eishockey-WM. Danke, Sesh, danke, Günni. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 560.
Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, die Big Show 560 geht weiter mit der NBA und mit André Vogt. Hi, Drake.
Mal zu Jens.
Wenn man so lange aufbleibt wie du in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und da gibt es so einen Blowout, schmerzt sich das in der Reife, in der Blüte deines Lebens noch? Ist es noch der jugendliche Übermut, der dann sagt, na komm, das muss man einfach mitnehmen, Schwamm drüber Oder hättest du doch schon gerade in diesem ersten Spiel ein kleines bisschen mehr Competitiveness von den Mavericks erwartet?
Ich glaube, man wünscht sich ja immer, dass es knappe Spiele sind. Glaube ich, die Uhrzeit ist ja ziemlich egal. Ich bin ja so alt genug, dass ich da jetzt viel vorschlafe. Ich war, glaube ich, jetzt um 8 im Bett, von daher.
Du kannst das auch, wirklich. Davon bin ich teilweise gescheitert im Baseball beim Vorschlafen.
Nee, das geht ganz gut. Wenn man sich mit der Tochter hinlegt und dann irgendwie noch was vorlesen soll, dann ich schlafe in der Regel schneller als das Kind. Von daher, nee, das war eigentlich okay. Trotzdem ist es natürlich krass, dass man den Rhythmus durcheinander bringt. Jetzt mal irgendwann mal im Mai war, weil dieses Jahr eigentlich habe ich ja viele Spiele am Wochenende kommentiert, die vielleicht spätestens mal um 1 Uhr angefangen haben. Das passt ja alles. Aber so unter der Woche jetzt morgens um 3 ran, ja, das schlägt schon ins Kontor. Und dann wäre es halt wirklich schön, wenn es wenigstens knapp wäre. War es nicht, aber da gibt es sicherlich auch Gründe für.
Ja, bitte. Also ich habe ja gelesen, dass aus Sicht der Golden State Warriors, ich habe, glaube ich, Brad Gilbert, folge ich ja, dem man als Tennis-Fan auf jeden Fall folgen muss, großer Warriors-Fan, und der sagte, ja, es wäre eigentlich besser gewesen, wenn sie gegen die Suns gespielt hätten, weil da gab es ein 3-1-Rekord, glaube ich, und gegen die Mavericks gab es ein 1-3-Rekord. Sind diese Matchups relevant für dich im jetzigen Stadium der Saison?
Brad Gilbert muss vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen in seine Boxscores, weil dann hätte er mit Sicherheit gesehen, dass diese drei Spieler, die man verloren hat gegen die Dallas Mavericks, dass das eigentlich Muster ohne Wert waren. Okay. Da hat Draymond Green, glaube ich, in 3 Partien gefehlt. Ich glaube, in 2 war noch Kristaps Porzingis auf Seiten der Mavericks dabei. Und das sind natürlich schon 2 Akteure, die die Statik von jedem dieser beiden Teams einfach extrem verändern. Von daher könnte man eigentlich diese 4 Spieler nicht rausnehmen. Und das hat man, glaube ich, auch auf eine gewisse Art und Weise jetzt dann heute Nacht gesehen, dass die Warriors sind halt eine andere Mannschaft, als sie das während der regulären Saison waren, vor allem auch wegen Draymond Green. Also gerade in der ersten Halbzeit, wenn man gesehen hat, wie variabel sie da defensiv agiert haben, immer wieder halt angeführt von Draymond Green, der so ein bisschen der Defensiv-Quarterback ist, dann hat das schon relativ wenig damit zu tun gehabt, was die Golden State Warriors da während der Saison gemacht haben.
Okay, jetzt habe ich informiere mich hauptsächlich über Twitter. Ich glaube, Bomani Jones hat irgendwie geschrieben, das ist eben auch so ein Journalist, den ich auch aus der Dan Labertat Show kannte früher. Jetzt hat er bei ESPN, glaube ich, einen eigenen Podcast, und der hat dann aber geschrieben, früher oder später, wird schon sehen, wird sich die Stimmung bei Luca auch drehen. Und das hat er geschrieben, bevor die Mavs da tatsächlich die Suns rausgeschmissen haben. Hat diese Gefahr bestanden, dass man irgendwie gesagt hätte, okay, Luka Doncic, überragender Spieler, aber naja, also für den richtigen geilen Sieg reicht's ja nicht. Und ich finde, das Spiel 7 bei den Phoenix Suns, das war richtig geil.
Also Jones hat gesagt, dass die Stimmung quasi von der Öffentlichkeit über Luka Doncic kippt.
Ja, genau. Okay. Genau,
ja. Ja, es ist ja traditionell so, dass sehr, sehr gute Spieler, die vielleicht in der regulären Saison großartige Leistungen bringen oder auch vielleicht in den Playoffs, dann viele Punkte auflegen und dann aber ultimativ nicht Serien gewinnen und nicht in die Conference Finals kommen oder Finals, dass die dann irgendwann an den Punkt kommen, ne, wo die Öffentlichkeit sagt, naja, vielleicht haben wir die ein bisschen viel gefeiert, vielleicht sind die wirklich nicht so gut, weil wir wollen ja Gewinner, und da gibt es ja diesen schönen Begriff Rings Culture, der dann gilt, dass man sagt, naja, also im Endeffekt, wenn du nie Meister geworden bist, dann hat ja irgendwas nicht gestimmt bei dir. So, und da kommt dieser schöne Spruch, den ich öfter bringe bei mir im Podcast, Basketball ist halt kein Tennis. Ne? Wenn Brad Gilbert halt immer in Paris gescheitert ist, dann wird das sicherlich einen Grund gehabt haben, und der heißt Brad Gilbert.
Ja.
So, dass er in der Regel nicht in der Lage war, ich glaube, er war eher ein Hartplatz- und Rasenspezialist, der dann einfach auf ein bisschen mehr laufen musste vielleicht und der Ball nicht ganz so schnell wurde, dann immer einfach nicht so gut war. So, und das war dann aber in einem Einzelsport auch relativ schnell zu erklären, und in einem Mannschaftssport, wo du halt zu fünft auf dem Feld stehst, und na gut, das Basketball ist natürlich der individuellste Mannschaftssport, den wir haben, vielleicht neben Baseball. Ist es halt trotzdem so, dass du halt Leute brauchst, die mit dir spielen und die zum einen auch ermöglichen, was du da machst, aber es muss natürlich auch dir helfen, wenn du dann Hilfe brauchst. So, und das schlägt dann irgendwann schon oft um, weil Leute nicht genau hingucken oder Leute denken, okay, jetzt müssen wir mal ein Narrativ verändern. Da ist die amerikanische Sportlandschaft ein bisschen deutsch in der Hinsicht. Wir sind es ja auch, wir sind auch mal schnell dabei, Leute vom Podest runterzustoßen. Kann sein, dass es passiert wäre. Ich denke, es wäre ein bisschen früh gewesen, dass es dieses Jahr passiert. Aber ja, diese Gefahr besteht immer in den USA, wenn du nicht große Erfolge gefeiert hast, aber vorher große Leistungen bringst.
Welchen Vorwurf müssen sich die Phoenix Suns machen, beziehungsweise gefallen lassen?
Das ist eine sehr gute Frage, ich glaube, die sich auch in Phoenix gerade sehr viele Leute stellen. Was da in Spiel 7 passiert ist gegen die Mavericks, das habe ich persönlich, und jetzt gesagt, ich bin zwar alt, aber nicht so alt, dass ich jetzt in den 70ern und 80ern alle Playoff-Serien im Fernsehen gesehen habe, ging ja auch physisch gar nicht in Deutschland, selbst in den USA ging das ja nicht. Und ich kann mich aber trotzdem nicht erinnern, dass ich mal so einen Zusammenbruch erlebt habe von einer Mannschaft, die eigentlich so gut war, klar, bilanzbeste Team der regulären Saison, die so Basketball gespielt, also sehr, sehr wie aus einem Guss, mit vielen guten Entscheidungen, dass die so auseinanderfällt. Dass man verliert gegen ein vermeintlich schwächeres Team, das haben wir in den NBA Playoffs schon öfter erlebt. Kommt nicht oft vor, deswegen ist es dann auch meistens überraschender und bleibt dann vielleicht länger im Kopf. Ne? Ganz präsent hat man natürlich, wenn es um die Mavericks geht, die Niederlage 2007 gegen die Golden State Warriors an Runde 1, dass man selber Erster war im Westen und die Warriors waren Achter. Ich kann mich an Seattle gegen Denver erinnern. Damals war es aber, glaube ich, noch eine Best-of-Five-Serie zu Beginn. Aber dass man jetzt in der zweiten Runde, erstletztes Team gegen viertletztes Team, Spiel 7 zu Hause so ein Ei legt, bis jetzt, das ist ja schon ein paar Tage jetzt her, habe ich da eigentlich keine Erklärung für. Basketballerisch kann man das natürlich erklären. Also die Mavs haben alles dafür getan, dass Devin Booker immer zwei Verteidiger vor sich hatte und er dann die Entscheidung treffen muss, werfe ich gegen die zwei, einen schlechten Wurf, oder passe ich den Ball irgendwie weiter? Und wenn er den Ball weitergepasst hat, was zum großen Teil der Fall war, konnten seine Mitspieler mit dem Ball nichts anfangen. So, und das wäre so vielleicht in der Nutshell die basketballerische Erklärung. Noch an der Seite des Feldes, dass sie einfach Luka Doncic nicht verteidigt bekommen haben. Aber die Art und Weise, wie sie dann verloren haben, ne? Also wirklich, dass sie sich so ergeben haben, dass da kein Aufbäumen kam, dass es da nicht physisch, nicht körperlich wurde, dass von Chris Paul eine totale No-Show war, bis dann irgendwann, glaube ich, im dritten, vierten, fünften Spiel lang entschieden war, mal ein, zwei Würfe getroffen hat, überhaupt genommen hat. Da fragt man sich halt, gab es da Verletzungen im Hintergrund? Gibt es da welche Probleme? DeAndre Ayton wurde kaum eingesetzt, der Center. Der Trainer hat danach gesagt, warum, das ist alles intern, das berät nicht mit den Journalisten. Mhm. Da muss irgendwas mehr noch drin gesteckt haben als nur basketballerische Dinge. Und bevor jetzt irgendein Enthüllungsjournalist in Arizona da jetzt die Oral History bringt, werden wir abwarten müssen, ob wir jemals erfahren, was da passiert ist. Aber fest steht für meine Begriffe, dass so eine Niederlage wie so vehement und überraschend und klar, wie die war, da geht jetzt keiner unbeschadet raus. Also weder Devin Booker, der Superstar des Teams, noch ein Chris Paul, noch der Trainer, noch das Team an sich. So, ich denke, da wird es einige Veränderungen geben im Sommer und ich glaube auch, dass dieses Meisterschaftsfenster, was man ja weit geöffnet sah bei Phoenix nach der Finalteilnahme letztes Jahr und noch dieses Jahr dieser grandiosen regulären Saison, kann gut sein, dass das jetzt über den Sommer zuschlägt und dass man da erstmal neu anfängt.
Ich kann mich nicht erinnern, aber als Jason Kidd der Coach der Dallas Mavericks geworden ist, ob du einer von denen warst, die gesagt haben, gute Entscheidung oder schlechte Entscheidung, aber anyway, wenn man ein Zeugnis ausstellen müsste jetzt, wie würde das ausfallen?
Also als er den Job bekommen hat, muss ich sagen, war ich schon ein bisschen überrascht und ein bisschen gezweifelt, ob das die gute Idee war. Ich meine, er war in seinen Stationen, wo er bisher gecoacht hat, prominent in Milwaukee und in Brooklyn, nicht unbedingt erfolgreich. Hatte auch gerade nochmal zu Milwaukee defensiv so ein paar sehr, sehr komische Ansichten vertreten, die auch dann überhaupt gar nicht funktioniert haben. Aber das wird ja oft vergessen, generell im Sport. Menschen sollen sich ja entwickeln. Ja, und das geht nicht nur um Spieler, die dann mit 18, 19 in die Liga kommen und dann hoffentlich in zwei, drei Jahren ne, sich zu einem Superstar entwickeln oder zu einem tollen Spieler generell, einem Rollenspieler oder auch Starter. Für Trainer gilt das eben auch. Und er war bei den LA Lakers in der Bubble, als sie Meister geworden sind, im Stab von Frank Vogel. Und man hat schon davor gestanden, dachte, okay, warum ausgerechnet jetzt Kidd? Man hat im Kopf gehabt, wie es damals bei ihm gelaufen ist und gleichzeitig dachte man halt so, gut, aber er ist ja auch älter geworden, ne, ist ein intelligenter Typ, mal gucken, was er macht. Und dann hat man in der Saison gesehen, dass es offensiv so ein bisschen halbgar war, ich glaube, das kann man ganz klar so sagen, defensiv aber hat er da echt wirklich einen exzellenten Job gemacht, auch gerade als Porzingis dann weg war, als es diesen Trade gab für unter anderem Spencer Dinwiddie. Dann haben sie sich wirklich defensiv gefunden und diese defensive Stärke, die hat ihnen ja auch die Serie gewonnen im Endeffekt gegen Phoenix, obwohl es ja nach den ersten beiden Partien gar nicht danach aussah. Also Jason Kidd hat schon einen wahnsinnig guten Job gemacht und ich glaube bis jetzt, also ein Zeugnis, es kann sich ja immer schnell ändern, wenn wir jetzt 0-4 gegen der Golden State verlieren, dann ist das Zeugnis vielleicht schlechter danach, aber ich würde sagen, wenn das Semester heute endet oder das Halbjahr, dann würde ich sagen, dass er schon eine 1 verdient.
Hältst du das möglich? 0-4 aus Sicht von Dallas?
Ja, möglich ist es auf jeden Fall. Das Golden State ist wirklich so gut und ist eine Mannschaft, die hier schon viel gesehen hat, viel Erfahrung hat. Und sie haben für meine Begriffe eine Sache gezeigt jetzt früh in dieser Serie, wo ich denke, okay, das ist wirklich aus Golden States Sicht ein sehr, sehr positiver Schritt, und das, wie gesagt, diese Variabilität in der Verteidigung. Sie haben Fehler gemacht auch, gar keine Frage. Also gerade so den Kollegen Jordan Poole und auch Klay Thompson stellenweise würde ich da mal nennen wollen, die uncharakteristischerweise eigentlich für die Warriors, die ja nicht eine sehr gute Verteidigung haben, stellenweise einfach falsch gelaufen sind und sich nicht abgesprochen haben. Aber sie haben in der ersten Halbzeit viel versucht, verschiedene so Mischformen in der Verteidigung gebracht. Auch einfach, um natürlich Luka Doncic da jetzt nicht immer den gleichen Look zu geben, dass er genau weiß, so war es bei Phoenix am Ende. Okay, wer verteidigt mich eigentlich? Okay, wo kommt die Hilfe her? Alles klar, geht der Ball dahin. Und mal gucken, ich meine, diese Mischform gerade in der ersten Halbzeit, da haben dann doch zu relativ freien Würfen manchmal geführt, der Mavs, aber die haben die alle nicht getroffen. Hm. Ja, Dreierquote 11 von 48, 22,9% ist natürlich desaströs. Auf der anderen Seite, wie gesagt, war das ein sehr, sehr erwachsener Beginn defensiv von Golden State, und wenn man weiß, dass da mit Ron Adams, ja, vielleicht der beste Assistant Coach der Liga, auf der Bank sitzt und der kümmert sich halt um die Defensive, da denke ich schon, dass sie da wirklich eine tolle Idee haben und auf jeden Fall auch Vorteile haben. Naja, und dann war es gestern natürlich eine klare Angelegenheit, aber die Warriors haben trotzdem eigentlich nicht gut ihre Dreier getroffen, sondern immer wieder bis zum Korb durchgekommen. Das ist ein sehr alarmierendes Zeichen für Jason Kidd und seinen Trainerstab. Also ich bin gespannt. Es kann genauso sein, dass es 7 Spiele geht, kann aber auch eine kurze Serie werden. Ich würde immer noch eher auf eine lange Serie tippen, aber wie gesagt, bei den Warriors, wenn sie locked in sind, das waren sie auch gegen Memphis nicht immer, dann kann das kurz werden. Aber wir werden es abwarten müssen, das ist ja das Schöne.
Ja, ich meine, 48 Versuche, Dreierversuche sind natürlich der andere Wahnsinn. Im Osten haben die Miami Heat das erste Spiel gegen die Boston Celtics gewonnen. Ich neige immer noch dazu, Jimmy Butler vielleicht nicht hoch genug einzuschätzen, aber wie ist die Favoritenlage da? Ist es 55-45? Für die Heat ist es vielleicht sogar ein bisschen mehr, oder ist es ausgeglichen?
Man muss jetzt natürlich im ersten Spiel jetzt das mit Marcus Smart und Al Horford zwei super wichtige Leute gefehlt haben. Smart ist jetzt probable.
Ich glaube, gegen Milwaukee musste er ein unfassbares Spiel hingelegt haben im letzten, oder? Al Horford, da war doch irgendwas.
Ja, Al Horford war zwischendurch wahnsinnig gut. Der ist natürlich im Covid-Protokoll, da muss man mal abwarten, wie lange der positiv ist. Aber Marcus Smart ist für mich so ein bisschen die wichtige Personalie gewesen, weil was Smart seiner Mannschaft erlaubt, ist, dass sie halt defensiv, wann immer es eine Aktion gibt, Blockaktionen oder so, dass sie halt switchen, also dass man die Gegenspieler tauscht. Und das war die große Stärke des Celtics in der Defensive zuletzt, dass einfach, du bist gegen die nicht zum Korb gekommen. Und wenn du nicht zum Korb penetrieren kannst, keine Hilfe ziehst, dann kriegst du auch nicht die freien Würfe, dann wirfst du halt am Mann. Und das war ohne ihn jetzt nicht wirklich machbar. Denn da hattest du einen Derek White vielleicht drin, Peyton Pritchard 30 Minuten gespielt, das sollte der sicherlich nicht. Weil das immer dann ein Spieler ist, wo du weißt, okay, da kann Jimmy Butler sagen, so, pass auf, du kommst mal her, verteidigst mich jetzt. Und dann schauen wir mal, wie das läuft. Und wie wir gesehen haben, läuft es dann ziemlich gut für Jimmy Butler mit 41 Punkten. Und er war halt 18 Mal in der Freiwurflinie. So, und diese Fouls waren auch in der Regel einfach Fouls, so Bailout-Fouls, wo man sagt, okay, ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Ich glaube, ich schlage mir einfach auf die Hände. So, und da müssen wir natürlich ansetzen. Da wird Marcus Smart, wenn er spielt, schon sehr helfen. Aber dieses dritte Viertel, ja, wo sie minus 25 waren, die Celtics, das war schon alarmierend. Auch Jason Tatum, der eigentlich so der Counterpart ist zu Butler, hat da wirklich ein Ei gelegt, obwohl die Zahlen das mit 29 Punkten, 8 Rebounds, 6 Assists, 4 Steals gar nicht so darstellen, aber er hat 6 seiner 7 Ballverluste, waren alle im dritten Viertel. So, und der muss auf jeden Fall Miami die Fragen stellen, die Butler so offensiv den Celtics gestellt hat in Spiel 2, aber ich denke, das wird eine knappere Angelegenheit da heute Nacht.
Jetzt muss ein harter Cut kommen, aber wir sind schon wieder bei einem Coach. Florian Kohfeldt ist nicht mehr. Also ich finde ihn, habe ich öfter schon mal gesagt, ich finde ihn toll so als Mensch, und er ist sehr unterhaltsam und scheint total empathisch zu sein, aber ich glaube nicht, dass er ein überragender Fußballtrainer ist. Wie schwierig ist diese Entscheidung, denkst du, dem VfL Wolfsburg gefallen, zu sagen, Florian, schön, dass du Zeit gehabt hast, aber die Zeit ist jetzt vorbei.
Es soll ja ein Einvernehmen geschehen sein, aber das weiß man natürlich immer nicht, was dahinter solchen PR-Floskeln steht. Ich denke mal, das ist gar nicht wirklich schwer gefallen. Man hat ja auch einen sehr, sehr guten Übungsleiter einfach so gehen lassen oder in Kauf genommen, dass er geht. Weil es zwischenmenschlich nicht so gepasst hat. Und der ist gestern, wenn ich richtig ich habe es verschlafen, aber wenn ich es richtig gelesen habe, ist der gestern Europapokalsieger geworden. von daher, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gesagt, was in den Kulissen da los ist. Was man gesehen hat, dass natürlich die Mannschaft sich nicht wirklich großartig entwickelt hat unter Kohfeldt, seit er kam, hat auch nicht viel Zeit gehabt, hat davon auch Champions League gespielt. Das war eine kurze Winterpause, ist alles richtig, ist alles da. Da muss man jetzt auch nicht ein großer Investigativjournalist sein, um das zu sehen. Aber wie so oft bei so Trainerentlassungen denke ich, wir gucken nur auf die Ergebnisse im Endeffekt und gucken vielleicht, wie die Mannschaften noch spielen. Und das finden wir halt gut oder schlecht, oder es war erfolgreich oder es war nicht erfolgreich. Aber ich denke, viel wichtiger ist ja bei so einer Arbeit von so einem Trainer, gerade wenn er während der Saison in so einer Situation halt kommt, ne, wie wird sein Audio angenommen, ne, wie nimmt man das wahr, wie er mit dem Team arbeitet, wie nimmt man auch die Ideen wahr, wo er eigentlich hin will. Ne, wir sehen ja nur das Endresultat. Wie ist der Prozess im Training? Und da kann man einfach nur hoffen, dass Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer, die das ja da durchdenken beim VfL, dass die da einen guten Überblick haben und dass sie auch einen guten Plan B haben. Ich meine, jetzt so Pläne wie einen unserer ehemaligen Wölfe-Trainer aus Bochum zu holen. Ich bin gespannt. Also es liest sich alles okay. Ne, das sind alles Geschichten, wo ich denke, dass das macht schon Sinn. Und der Track Record von Schmadtke in Wolfsburg jetzt bis zu dieser Saison war ja auch sehr gut, muss man sagen.
Aber hört er auf jetzt, oder? Also der ist ja nur noch ein halbes Jahr, meine ich nicht gelesen zu haben, dass der gesagt hat, für ihn ist das Ganze jetzt sehr, sehr endlich.
Ja, aber ich weiß ja nicht, ob der Vertrag nochmal verlängert wird oder so. Also momentan ist er ja noch im Geschäft und der ist ja derjenige, der jetzt plant für die nächste Saison, von daher, wenn er einem halben Jahr geht, okay, aber dann ist das Kind ja im Zweifel schon in den Brunnen gefallen wieder. Also er wird es erstmal jetzt nochmal stemmen müssen. Es sei denn, es gibt da jetzt noch eine Personalentscheidung, von der ich jetzt auch nichts weiß, aber ich bin sehr gespannt. Eigentlich lief es ja gut bis zu diesem Hänger jetzt. Wie gesagt, ich habe ja diese Theorie, die ich auch vor zwei, drei Wochen mal bei der Saison da vom Spiel geäußert habe, dass beim VfL du immer an den Punkt kommst, nach zwei, drei Jahren, auch wenn die erfolgreich sind, dass Spieler halt weg wollen. Und wenn du die gegen deinen Willen hältst oder gegen deren Willen hältst, dann kommt eine Unruhe in die Mannschaft, die du dann manchmal einfach schwer bekämpfen kannst, vor allem wenn ein neuer Trainer vielleicht kommt, mit Marc van Bommel, der vielleicht jetzt nicht, sag ich mal, die Knute so schnell bei der Hand hatte, wie das bei Oliver Glasner der Fall war. und dann holst du so Sachen nicht mehr auf. Und ich denke, dass wir jetzt dann auch hoffentlich nächstes Jahr so als Übergangsjahr sehen, ne, wo junge Leute eingebaut werden, wo hoffentlich ein Coach kommt, der vor allem ja ne, übers wieder so Gegenpressing hat spielen lässt, über einen Kampf kommt, ne, über Laufintensität, Intensität heißt das Wort. Das fände ich gut, aber mich fragt ja keiner, das ist ja auch das Gute. Muss ich mich auch nicht in die Verantwortung stellen. Ne?
Naja, vielleicht sollte man dich fragen. André Vogt war das vom God Next Magazin. Das vielleicht noch die abschließende Frage von der Zone, selbstverständlich. Aber ich habe das Titelbild, meine ich, schon gesehen von Ausgabe 2. Ist das schon auf dem Postweg oder wann dürfen wir uns darauf freuen?
Es ist auf dem Weg in die Druckerei. Das ist nicht mit Post, sondern per PDF. Nee, das zweite Heft jetzt ist... Da geht genau quasi jetzt in Druck. Also gestern haben wir schon den Umschlag bedruckt, weil wir uns da eine kleine Besonderheit ausgedacht haben, wo es halt vorher veredelt wird. Aber das wird ja dann eine Überraschung sein für alle, die es haben. Ich kann nur sagen, gestern sind die letzten 80, waren es glaube ich 82 Exemplare von der ersten Aufgabe jetzt nochmal on sale gegangen. Die waren innerhalb von, ich glaube, 5 Minuten waren die ausverkauft. Ja. Bei der Menge Leute waren sie im Warenkorb, die konnten dann kaufen, nicht abschließen, das tut uns sehr leid, aber so ist das halt manchmal, wenn das dann alles gleichzeitig kaufen. Von daher, wenn jemand Ausgabe 2 unbedingt haben will, die Liebesausgabe ist es ja, dann am besten jetzt schon bestellen, weil sonst laufen wieder Leute Gefahr, das sie am Ende nicht zu bekommen, weil wir einfach nicht 10.000 davon drücken können, sondern in der zweiten Ausgabe sind es 5.500, die wir drucken. Und ja, ich denke auch, dass die alle wieder weggehen.
Herrlich, ich freue mich schon drauf. André Vogt ist das vom God Next Magazin von der Zone. Danke dir, Dre. Pause, Big Show 560.
Ja, hallo, hier ist Josef Haber. Auch wenn Sie mich nicht kennen, Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie nicht am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
So,
Herrschaften, Big Show 560. Hinten raus kümmern wir uns um den Tennissport und wir tun das mit jenem Mann, der die letzten beiden Wochen sehr, sehr viel kommentiert hat. In Madrid und vor allen Dingen dann auch in Rom. Und das ist Stefan Hempel von Sky. Lieber Stefan, grüß dich.
Grüße in die Runde.
Ja, die Runde ist sehr klein. Ich habe ein paar andere Kollegen angefragt, aber es ist sehr, sehr busy jetzt vor den French Open. Aber das macht ja nichts, weil wie gesagt, du hast extrem viel kommentiert und ich möchte etwas aufgreifen, was du gesagt hast, sowohl on air als auch zu mir gestern am Telefon. Und das ist deine Einschätzung, dass Alexander Zverev der talentierteste Spieler auf der Tour wäre oder ist. Und vielleicht magst du das kurz elaborieren, weil ich mag den Zverev auch spielerisch, aber ich habe ein bisschen eine andere Einschätzung. Aber zuerst du bitte. Warum hast du das so behauptet?
Alexander Zverev hat eigentlich alles, also wenn man ihn so sieht, 1,98 groß gewachsen, extrem guter Aufschlag, hat er natürlich einen super Winkel, kann Tempo generieren, hat für mich die beste Rückhand auf der Tour, die beste beidhändige Rückhand auf der Tour, auch was Geschwindigkeit angeht, bewegt sich für 1,98 sehr, sehr gut, ist körperlich wirklich auch gut drauf und gut zu Fuß. Vorhand hat er zuletzt viel trainiert, auch da ist ja immer so ein Angriffspunkt gewesen, auch für die Gegner, schnell in die Vorhand spielen, dann kriegt er Probleme oder ein bisschen locken, tiefere Bälle und so, weil natürlich der Körperschwerpunkt bei ihm höher ist und. Kann er alles kompensieren, wenn er noch angriffslustiger wird, was wir auch teilweise auf Sand gesehen haben, mit Surf und Volley teilweise und einem guten Flugbeispiel. Also brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist alles da und ich glaube, an einem guten Tag, wenn ihm alles zufliegt oder so, ist er sehr schwer zu schlagen und zwar egal auf welchem Belag. Aber jetzt kommt es halt dazu, dass zum Beispiel bei Grand Slam Turnieren die Begegnungen ein bisschen länger dauern und dann hat man halt nicht immer unbedingt das komplette Portfolio zur Verfügung und geht es ein bisschen um geistige Frische und so weiter und so fort und es geht halt auch um kleine um Kleinigkeiten, ja, um die sogenannten
die Kleinigkeiten, ja bitte. Ja.
Ein Vierbeiner.
Ja.
Er widerspricht an der Stelle, das weiß ich nicht genau, ja. Mach trotzdem mal weiter. Also, und da geht es natürlich darum, was spielst du in den engen Momenten und je besser die Gegner, wenn du dann gegen Djokovic und Co. halt spielst in großen Matches, dann geht's nicht mehr nur um Talent, ja, dann geht's halt auch um Spielplan, Matchplan und da hat er deutlich Luft nach oben, weil ich erinnere nur ans Viertelfinale gegen Felix Auger-Aliassime, dass er komplett beherrscht hat in Madrid und aus heiterem Himmel statt 5-1 steht es dann mal 4-2. Ersten Satz hat er auch mit Doppelbreak gewonnen und dann kommen halt mal 8 Doppelfehler. So, und dann frage ich mich halt, spätestens nach dem 4. Doppelfehler serviere ich halt mal den ersten auch auf Sand mit Kick, um vielleicht nicht alles herzuschenken und das passiert bei ihm halt nicht. Also da ist er mir zu eindimensional und es gilt halt dann teilweise auch für, ich bin kein großer Fan, den zweiten Aufschlag bei 5-3, 0-15 mit 215 in die Plane zu servieren. Ja, das wird auch so bleiben, weil das passiert halt anderen auch nicht. Und wenn er dann an guten Tagen wird es vielleicht funktionieren, okay, aber an schlechten Tagen kann man halt dann sagen, sorry, das hättest du halt anders lösen müssen. Gerade ein Spieler mit seinen Fähigkeiten. Und solange das auf dem Niveau nicht besser wird, er hat es gegen Garin übrigens gut gemacht. Es ist nicht so, dass es bei ihm gar nicht da ist. Also er hat teilweise auch mal Tage, sagen wir, wo die Strategie auch dem Gegner angepasst ist. Aber mir ist es zu oft, ich gehe auf den Platz und schaue, was passiert. Ich bin eh so ein großes Talent und habe so viele Möglichkeiten. In einer Vielzahl von Matches wird er als Sieger die Bühne verlassen. Bloß, ganz oben wird die Luft halt dünn und kommt halt darauf an, was er will. Will er die Eins werden? Will er Grand Slams gewinnen? Ja, Majors gehen über 2 Wochen, kostet Kraft, geht's auch um Ökonomie, mal mehr, mal weniger und das ist doch schön, dass es dann immer noch Bereiche gibt, wo man sich verbessern kann.
Ja, also ich bin komplett bei dir, wenn es darum geht. Ich glaube, dass Zverev, wenn er in seiner besten Form spielt, glaube ich, dass er mittlerweile der am schwersten zu besiegende Spieler auf der Tour ist, weil er in der Defensive, egal wo er steht, brillant spielen kann. Er kann so viel Tempo generieren, selbst wenn er 3 Meter hinter der Grundlinie steht, mit dieser Rückhand, die wirklich abnorm gut ist. Klar, er ist dann anfällig für den Stopp. Hat man auch in München gesehen, unter ganz besondere Bedingungen, die es in Paris nicht geben wird. Aber ich finde, das kommt bei Zverev immer wieder, und das hast du ja auch angesprochen, es kommt immer wieder dieses Loch, diese 10 Minuten, wo er dann einen Satz verliert, den er nicht verlieren muss, so wie gegen Tommy Paul, meinetwegen in Indian Wells, wo er das ganze Match dann auch noch verliert. Aber jetzt auch Best of 5 und das. Und ich glaube, ich sage gar nichts anderes als du. Das kann man sich halt im Halbfinale der French Open, gegen wen auch immer er dann drankommt, vielleicht ist es ja Djokovic, da kannst du es dir dann wahrscheinlich nicht leisten. Und letztes Jahr war es ja auch so, wo er das Momentum gehabt hat gegen Tsitsipas nach 0-2 Sätzen, 2-2 Sätze dann, am Beginn des dritten Satzes, ganz kurze Schwächephase. Und das darf ihm halt nicht passieren. Und das habe ich halt bei Grand Slam Turnieren, Stefan, haben wir das von ihm leider noch nicht gesehen, dass er das wirklich in den entscheidenden Phasen durchspielt.
Einfach länger gehen und auch Best of Five sind. Da ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, dass er in ein Loch fällt, weil eben Best of Three geht im Match mal schnell eine Stunde 20 über die Bühne und da ist kein Platz vielleicht für ein Loch. Bei Grand Slam Turnieren ganz viel Platz für Auszeiten. Da muss man auch mal ein bisschen schauen, dass man dosiert. Ja? Und wenn dann der Kopf, sage ich mal, auch noch gut geschult ist, clever zu agieren, ökonomisch zu spielen, dann bist du ein Champion.
Ja, gut. Ja, er ist ja auch ein Champion. Machen wir uns da mal nichts vor. Nicht bei Grand Slam Turnieren, noch nicht bei Grand Slam Turnieren, aber bei den Tausendern hat er sehr, sehr gut abgeschnitten. Aber derjenige, der sich peu à peu wieder herangearbeitet hat, ich weiß gar nicht, wer bei Sky das Spiel von, vielleicht war es der Edu, Stefan, in Monte Carlo gegen Alejandro Davidovic Fokina kommentiert hat von Novak Djokovic. Und das war schon schwer anzuschauen, aber ich habe mir da schon gedacht, naja, hat dort schon mal gegen Vesely verloren, er hat letztes Jahr gegen Daniel Evans verloren, ich gebe nicht mehr viel auf die Ergebnisse von Monte Carlo. Es scheint wieder so zu sein, dass er auf den Punkt fit, auch spielerisch fit geworden ist, Novak Djokovic. Wie ist deine Einschätzung?
Ja, viel Fragezeichen, weil gibt halt manche Aussagen, an denen er sich dann natürlich auch messen lassen muss. Ja? Wenn er sagt, er hat irgendwie eine Krankheit, die ihn im Finale von Belgrad behindert und er macht sich Sorgen und das hat mit Stoffwechsel zu tun und mehr will er dazu nicht sagen. Und danach spielt er das beste Match in Madrid gegen Alcaraz und gewinnt das Turnier in Rom. Da muss ich mich schon fragen. Und jetzt hat es keine Rolle gespielt. Also er gibt manche Sachen preis, die dann irgendwie nicht mehr zu bewerten sind irgendwann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist ja schwer einzuschätzen. Ja, man muss bei Matches, wenn du Tennis kommentierst, immer ein bisschen aufpassen, wenn du Spieler kritisierst, wenn sie nicht gut spielen. Es ist nur ein Spieler, eine Spielerin, die für sich selbst verantwortlich ist, der für sich selbst verantwortlich ist und dem kann es halt auch nicht gut gehen. Im Zweifel. Ja, man kann in die Lobby mal nicht reinschauen. Ja? Und dann muss man natürlich aufpassen. Ich sag dann ab und zu auch mal, Mensch, so, das, was wir sehen, sage ich mal, wenn er im Vollbesitz seiner Kräfte ist, dann ist es keine gute Leistung. Aber ist er es denn? Und bei Djokovic ist es mir zu viel Glaskugel schauen. Und dadurch kommt dann auch irgendwie sowas zustande, wo man ihn dann irgendwie so schwer einkategorisieren kann. Jetzt geht es ein bisschen leichter, weil man gesehen hat in Rom, zu was er wieder in der Lage ist. Dass das ein Spieler ist, der unheimlich viel Rhythmus braucht und um seine Balance zu finden, das ist ja auch keine Frage. Und wenn er dann so wenig spielt wie in diesem Tennisjahr 2022, dann gönne ich ihm auch noch eine Niederlage, die sich insofern in Monte Carlo relativiert hat, da Alejandro Davidovic Fokina danach Finale gespielt hat. Ja. Also er hat jetzt gegen keinen Nobody verloren, ja, sondern er hat gegen einen sehr, sehr guten Davidovic Fokina verloren und ist natürlich im Auftaktmatch dann echt auch eiskalt erwischt worden, ja. Also da könnte ich mir eine leichtere Auftaktbegegnung vorstellen als gegen den Alejandro Davidovic Fokina, den ich übrigens schon echt auch bewundern muss. Also das ist schon eine Rakete. Der hat jetzt ein paar Matches auch mal knapp verloren, irgendwie gegen Hukac einmal irgendwo. Kann ich mich erinnern. Also der ist echt da vorne mit dabei, den wir vielleicht auch an den Top Ten anklopfen sehen beziehungsweise hören. Also ja, und dann Djokovic gegen Alcaraz, das Match habe ich leider nicht sehen können, da habe ich am Wochenende keine Zeit gehabt. Aber er hat ja wohl das knappste Ergebnis gehabt. Ja, das muss ja schon noch ziemlich episch gewesen sein, diese Partie. Ein enges Ding. Und wenn man sieht, was Alcaraz dann sonst mit seinen Kollegen veranstaltet hat, ist es auch wieder Djokovic ja zuzuschreiben, ne? Dass das eigentlich ein ordentlicher Auftritt war. Und jetzt zuletzt in Rom. Ja, also er ist bereit und er ist der absolute Top-Favorit und steht über Nadal im Moment, also schon zu sehen.
Ja, denke ich auch. Also gegen Alcaraz, ich hatte zuerst gedacht, das ist eigentlich schwierig vom Matchup her zu sagen, was passt da ganz gut, weil Alcaraz, ja, ein Rechtshänder, beidhändige Rückhand und eigentlich müssten wir davon ausgehen, dass Djokovic jeden Schlag ein kleines bisschen sicherer zumindest kann, schneller spielt im Moment vielleicht Alcaraz. War ein ganz interessantes Spiel, aber natürlich hätte es genauso gut Djokovic gewinnen können. So knapp es war. Ja, also überhaupt keine Frage. Und lustig, dass du das erwähnst, man schaut in den Spieler nicht rein. Ich habe das Finale in Rom Ich habe es ohne Ton gesehen, weil ich unterwegs war und da wollte ich den. Aber ich habe es am Laptop gesehen. Also ich habe nicht gehört. Ich glaube, Paul hat es kommentiert, aber ich habe nicht gehört, was der Kommentator gesagt hat. Und da denke ich mir, wenn ich den ersten Satz sehe, wie Tsitsipas über den Platz steigt, dann da weiß ich auch nicht, was ist da los gewesen. War er müde vom Halbfinale gegen Zverev, von der ganzen Woche? Er wäre fast gegen Dimitrov rausgeflogen. Und da gestehe ich euch umso lieber zu, dass man eben nicht weiß, was los ist. Und der Tsitsipas ist für mich auch ein großes Rätsel. Also der spielt teilweise Stops, wo ich sage, die kann ich besser. Und irgendwie kommt er aber trotzdem durch damit.
Der Tsitsipas ist schon auch ein sehr, sehr interessanter Spieler auf Sand. Das ist definitiv sein bester Belag. Und je langsamer das ist, desto mehr Zeit und Raum bekommt er für seine Rückhand. Und das ist so ein bisschen Grundvoraussetzung für ihn, dass er stabil in den Rallyes ist. Wenn es ihm zu schnell geht, und das haben wir jetzt immer wieder gesehen, dann ist das nicht nachhaltig genug, aber er ist sehr er ist sehr kreativ, ja. Und diese Stops, die ich weiß genau, von welchen du sprichst, ja, aber an guten Tagen spielt er die halt auch perfekt, ne? Also, und interessant ist, dass wenn er sie an schlechteren Tagen dann halt ein bisschen suboptimal präsentiert, ist es am Ende dann trotzdem auch ein Rhythmusbrecher. Weil du nie weißt bei ihm, was kommt. Im Finale von Monte Carlo gegen Davide Svikina, der ja unheimlich darauf lauert, dass er seine Vorhand vor allem stehen hat. Ja? Die Rückhand ist auch gut, aber ich finde bei Davidovic Fokina trotzdem die Vorhand, wenn er die stehen hat mit Spin und mit der Power, ist enorm. Und hat Tsitsipas geschafft, ihn ständig Aufgaben zu stellen. Und zwar ich habe bei Tsitsipas immer so den Eindruck, dass er den ganzen Platz im Griff hat. Keiner hat den Platz irgendwie so im Blick. Weißt du, was ich meine? Keiner kann die Richtung so gut verändern und sieht und hat den Gegner so gut im Blick, ist mein Gefühl. Ja. Viele Spieler schauen gar nicht so auf den Gegner, sondern sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Das sieht man dann immer daran, wenn irgendwelche Flugbälle eigentlich hundertprozentige Chancen nicht gemacht haben, weil sie den Ball einfach nochmal rüber haben beim Überkopf, wo der Gegner steht, und dadurch sich dann wundern, dass der Punkt dann vielleicht doch an den Kollegen da drüben geht. Ja. Das passiert Tsitsipas nicht. Tsitsipas hat immer den
Blick. Absolut auffällig. Genau das, was du sagst, Halbfinale gegen Rüd. Djokovic, also Rüd spielt echt gut, spielt ein sehr, sehr gutes Match. Aber drei Situationen im ersten Satz, wo genau das passiert ist. Rüd hat einen Smash vor sich und pfeilgerade smasht er ihn dorthin, wo Djokovic steht. Jetzt kann man natürlich sagen, super Antizipation von Djokovic, aber man kann genauso das sagen, umgedreht. Naja, das wäre dem Djokovic selbst, wäre es nicht passiert, weil er da die bessere Übersicht hat, und so wie du es beschreibst, wäre es dem Tsitsipas auch nicht passiert. Und das ist es auch, da verschenkst du dann einen Punkt. Natürlich hat Djokovic die drei Punkte dann auch gemacht, und dann schaut das ganz klar aus mit 6-4, 6-4, oder ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist, aber jedenfalls 6-4, 7-6, glaube ich. Aber Djokovic, der hat halt ja vielleicht diese Aura, dass man zu viel versucht auch schon als Gegner. Aber es ist interessant, dass du das sagst mit der Spielübersicht von Tsitsipas. Muss ich mir nochmal genauer anschauen.
Ja, vor allem auf Sand. Also bei ihm hat man so ein bisschen den Eindruck, dass der Platz größer ist, weil er Sequenzen oder wie soll ich sagen, also so einzelne Ecken mal anspielt oder so, die anderen, die kennen die gar nicht. Die spielen von hinten hart, lang rein, und irgendwann hoffen sie, dass der Gegner einen Fehler macht oder zu kurz wird und sie können einen Punkt machen. Tsitsipas, der kennt jedes Sandkorn, habe ich das Gefühl, auf dem Platz, gerade bei langsamen Belägen. Und weil du sagst, der Stopp schaut manchmal ein bisschen komisch aus. Und selbst wenn er den Punkt nicht macht, es gibt dem Gegner ein schlechtes Gefühl, weil er nie weiß, wo geht die Reise hin. Ja? Und es ist wichtig auf Sand, dass du kreativ bleibst. Und da ist, finde ich, Tsitsipas ganz weit vorne.
Ja, es macht ja auch Spaß, ihm zuzuschauen. Keine Frage. Es hat auch, also in dieser Woche hat er gegen Sinner gewonnen. Ich weiß, ich bin mittlerweile auch schon ein bisschen vom Sinner-Glauben abgefallen, weil das ist zuerst immer noch ein junger Kerl, aber mir ist das auch ja zu eindimensional. Er hat aber ein paar zauberhafte Stops gespielt gegen Tsitsipas, das möchte ich ihm zugute halten. Je nach Auslosung kann er natürlich ins Halbfinale kommen, der French Open, und was weiß man, ja, wenn er mal im Halbfinale ist, dann kann alles passieren. Aber
sehr stark, Jens.
Bitte?
Er serviert in engen Situationen sehr stark. Ja, das muss man wirklich sagen. Ja, der teilweise Tiebreaks gespielt. Der muss eigentlich gegen Krajinovic schon rausfliegen.
Ja, stimmt.
So, ja. Und gegen, was hast du jetzt gerade für ein Match noch angesprochen, Sinner gegen?
Tsitsipas.
Tsitsipas, das habe ich gemacht.
Ja.
Das hat Tsitsipas nur wegen seiner Variabilität, wegen seinem breiteren Portfolio gewonnen. Und bei Sinner, den finde ich schon auch gut, der hat echt schnelle Grundschläge und so, aber in dem Moment, wo der laufen muss, ist schwierig so, finde ich. Und
klar, die Stops, das kann der auch. Und trotzdem schaut's zu schematisch aus, zu mechanisch. Glaser ist es einer für die Top Ten und er serviert schnell und kann unheimlich Gas geben. Aber es ist mir zu gleich sein Spiel.
Gebe ich dir recht?
Ja.
Ja, das ist überhaupt keine Frage. Ich habe zwei Dinge habe ich noch, Stefan. Das erste ist, und das klingt jetzt genauso alt wie ich bin, aber ich kann mich nicht erinnern, dass jemand wie Boris Becker, wer war danach? Jemand wie Andrew Agassi, das Publikum die ganze Zeit aufgefordert hätte, für ihn zu klatschen, sondern das Publikum, Becker hat sich selbst angefeuert und das Publikum ist steil gegangen. Also mittlerweile regt es mich dermaßen auf, dieses Einfordern des Applauses. Bei Djokovic finde ich es in Ordnung, weil Djokovic fühlt sich ja provoziert durch das Publikum, weil die eigentlich immer im Lager des anderen sind, was ich auch verstehe, weil man halt immer mit dem Außenseiter mithält. Aber gerade Sinner, dieses ständige Komm, jetzt klatsch für mich, bin ich wirklich so alt, wie ich klinge, Stefan? Oder kannst du das ein bisschen nachvollziehen?
Sagen wir mal so, ich bin teilweise bei dir, den Sinner müssen wir uns diesbezüglich, ich bin auch nicht so der ganz große Fan, weil wenn es Grund dafür gibt, dann würde ich es auch machen. Wenn du merkst, okay. Leute, ich spiele gerade Champions League, ja, und ihr schlaft gerade ein, finde ich, dann kann man es machen. Aber ständig das irgendwie zu machen, ist schwierig, wobei natürlich Rom anders ist für Sinner, ne?
Ja, klar.
Ich glaube, da wurde es ihm so ein bisschen, glaube ich, auch in den Blog reindiktiert und sagen, hey, du hast doch ein Heimspiel, ja. Ich kenne Simone ganz gut, seinen neuen Coach, ja, der hat früher viel in Deutschland Bundesliga auch gespielt und so und echt ein ganz großes Schlitzohr. Und ich würde wetten, dass der zu Sinner gesagt hat, hey, das ist wie ein Heimspiel, ein Fußballheimspiel. Du musst es nicht bei jedem Gegner, macht Sinn, weil manche würden dann stärker, wenn sie das Problem gegen sich haben, aber trotzdem nimm die Leute mit und er macht's halt dann irgendwie so. Ich glaube nicht, dass der überall in jedem Land so macht. Das glaube ich nicht. Das war bei Sinner ein bisschen
das war ein Spiel geschuldet. Okay.
Ja. So ein bisschen auf dem Matchplan gestanden. Alejandro Davidovic Fokina hat es in Monte Carlo übrigens auch gemacht.
Ja. Ja,
also ja, kam dann immer Foki und dann hat er sich natürlich so inspiriert gefühlt. Ist Geschmackssache am Ende des Tages. Ich weiß, was du meinst, ja. Ich glaube, bei Sinner in Rom war es speziell und vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehbar.
Jetzt hast du den Fußball schon angesprochen, mein lieber Stefan. Die Zweitligasaison ist Geschichte. Das Resümee für den ersten FC Nürnberg aus Sicht von Stefan Hempel fällt wie aus?
Ja, ich habe am Sonntag das Spiel gegen Schalke kommentiert. Das war so ein Abziehbild von, du bist eigentlich dran und kannst eigentlich mitspielen und am Ende langt es dann knapp doch nicht. Weil wenn du natürlich einen verdienten Ausgleich machst gegen eine müde Schalker Mannschaft, logischerweise nach dieser Feierwoche, und gefühlt 30 Sekunden später hinten blank stehst in der Defensive und Terodde nochmal einlädst, dann ist es halt auch wieder nicht clever. Ja? Die Mannschaft hat mir schon teilweise auch Spaß gemacht und so. Was halt ganz bitter ist, das Unentschieden hätte ja zwei Plätze mehr gebracht in der Tabelle. Jetzt bist du halt Achter und Achter ist halt nicht Sechster. Ja? Auch auf dem Konto ist Achter, nicht Sechster.
Ja, ja,
okay. Und es gibt ein paar spannende Spieler, die sie gut weiterentwickelt haben. Dumann, Schleimer, Fischer, Tempelmann ist für mich mit einer der Besten in der zweiten Liga. Überragend, was Klaus ein bisschen verpasst hat, der Coach, der sich auch entwickelt hat, der gut coacht, finde ich, auch mal umgestellt hat. In Bremen überragender Auftritt, erste Halbzeit, keine Mannschaft so gut gespielt wie in Bremen, wie der Club damals. Am Ende gibt es dann bloß ein 1-1, normal muss Halbzeit schon führen, aber so ist ja Fußball. Was er verpasst hat, ist ein bisschen Scheffler zu integrieren, finde ich. Jetzt am Wochenende gegen Schalke haben wir ohne echte Spitze gespielt. Also wirklich ohne nominelle Spitze. Okay. Da war ja Kraus teilweise vorne mit dabei. Möller-Deli war in vorderster Front und Schleimer über die andere Seite. Aber so einen richtigen Zentrumspieler haben wir nicht gehabt. Das wäre Scheffler gewesen. Ich weiß nicht, in was für einem Körper, da sind wir beim Thema. Ne? Man kann nicht reinschauen, wie es jemandem geht. Der war natürlich auch viel verletzt. Aber ich hätte mir gewünscht, weil der hatte ein Näschen und das ist wirklich ein guter Brecher und ein guter Kopfballspieler und so. Und der hat ja bewiesen in den Jahren zuvor, dass er Torjägerqualitäten hat, hätte ich mir gewünscht, ihn zu integrieren, zumal er ja auch nicht ganz günstig ist. Das ist nicht passiert. Klaus steht nicht auf ihn, wie auch immer. Also es ist eine spannende Konstellation, was die Mannschaft angeht. Die wird mit Sicherheit, je nachdem, also Winsheimer haben sie jetzt vom HSV geholt, das ist ein Top-Transfer, auf den Tim Walter nicht stand, aber der ist super. Ist auch ein Franke, das ist immer ganz cool, wenn du ein bisschen mit Lokalkolorit auch beim Transfer arbeiten kannst. Ich bin gespannt, wie sich die entwickeln. Klar war das Sandhausen-Spiel natürlich brutal, ja. Also
Das ist, da hat man, glaube ich, sogar vorher gesprochen drüber, meine ich.
Ja, und das habe ich mir 90 Minuten daheim angeschaut, weil ich echt heiß war. Und da waren 40.000 gegen Sandhausen, ein Heimspiel gegen Sandhausen und 40.000 Menschen. Und du verlierst 2-4, weil du viermal nach einer Ecke ein Gegentor kassierst. Dann muss man natürlich schon auch wieder fragen, geht's eigentlich noch? Aber bei 2-2 auch einen Elfmeter Valentini schießen zu lassen, der die Wochen zuvor gar keine Rolle gespielt hat, Corona und von Fischer überholt auf der Position, da hätte ich mir dann gewünscht, ja, lass doch einen spielen, der die Wochen zuvor gegen Darmstadt, gegen den HSV dabei war, der für diese Energie steht. Da hätte ich einen Tempelmann sehen wollen oder so. Und da geht ein Valentini hin, weil er Kapitän ist und im Oktober irgendwann den letzten Elfmeter verwandelt hat. Ja. Und so hat er dann auch geschossen. Aber gut, dann geht's weg. Und wenn du gegen Ingolstadt daheim 0-5 verlierst, dann bist du halt am Ende nur Achter. So, aber es waren einige lichte Momente dabei und die Mannschaft hat durchaus Spaß gemacht, keine Frage.
Bitte. Und du, jetzt ist wirklich die abschließende Frage, aber du bist ja also in der Zweitliga beschlagen wie kaum jemand anderer. Wird Simon Terodde mit Schalke aufsteigen oder wird er einfach nächstes Jahr nach Nürnberg oder sonst wo hingehen, damit er seinen Zweitligarekord noch weiter ausbaut?
Nee, der bleibt schon dort. Ich glaube ja, dass Burgstaller nach Nürnberg wechselt.
Oh.
Ja. Also das ist mein Gefühl.
Okay.
Und ja.
Ja, weil der
ja, die Heimat und so und St. Pauli ist sowieso ein Pulverfass, um es mal so zu formulieren. Also da passt einiges nicht. Auch man würde dann auch nicht ausschließen. Der Kollege Matuschka hat es ja auch schon angedeutet, dass der Trainer auch wechselt, weil es ihm vielleicht da irgendwie nicht mehr ganz so gut gefällt. Also die haben sich wirklich so die Saison kaputt gemacht durch innerpolitische Themen. Das ist also nicht nachzuvollziehen. Die Mannschaft der Vorrunde, ja, ein Absturz von das Gleiche, weil du Themen aufgemacht hast, die es eigentlich besser zu regeln gilt. Also da müssen sich die Funktionäre wirklich an die eigene Nase fassen. Die sind dafür zuständig, dass das Klima passt. Und eine extrem große sportliche Chance an die Wand genagelt. So muss man es wirklich sagen. Mhm. Und dass jetzt einige Spieler da nicht mehr so happy sind nach so einem Burgstaller, so ein Kandidat, sage ich mal, ne? Das ist echt nachzuvollziehen. Also
das wird spannend werden, dieser Sommer. Stefan, ich danke dir. Das war's.
Durch in der Saison, weil ich bin der Relegations
Beauftragter von Sky.
Es gibt noch jemanden, ich glaube Wolfuß macht jetzt eins.
Ja.
Macht das Halbfinale 1, 2, 3, 4, 5 Spiele, oder? Sehe ich richtig?
Er macht wahrscheinlich Champions League Finale, er macht Dingsfinale. Ja,
er macht beide Relegations
ja, genau.
und macht das Pokalfinale dazwischen am Samstag.
Okay.
Und ich mache immerhin 3 von 4 Relegationsspielen. Aber mit Wolfuß natürlich schwer mitzuhalten. Ne? Der hat natürlich eine andere Taktung. Ne? Also Kaiserslautern gegen Dresden Hin- und Rückspiel und HSV gegen Hertha.
Schön. Ist noch die meisten hoffen mit Thomas Wagner, dass der HSV endlich aufsteigt. Das war's, die Big Show 560. Danke Stefan, danke allen anderen, die dabei waren. Nächste Woche geht's weiter.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!